Ach, scheiße, jetzt habe ich schon...
Was trinkst denn du da?
Ja, eine Cola. Ich brauche zum Einstieg gerade was zum...
Das ist tatsächlich eine Cola.
Ja. Ach, ja. Zum Wachwerden.
Ah ja, bist du auch so ein bisschen verpennt, ja?
Ich bin zu leise mal wieder.
Du bist zu leise. Das können wir leicht ändern. Besser?
Hallo, hallo. Ja, ja, jetzt besser.
Mhm. Ja, gut. Okay. Gibt's mal einen Flaschenöffner, bitte?
Ja,
hier bitte. Wenn wir hier schon so Luxus haben mit Flaschenöffner und einem Pipapo.
Ich trinke übrigens tatsächlich eine Cola und das ist diese Fritz Cola mit Kaffee-Limonade, heißt das. Also das ist tatsächlich Kaffee noch mit, oder irgendwie so ein Kaffeegeschmack.
Okay, darf ich mal kosten?
Mhm. Schmeckt ganz apart. Also von Fritz ist das.
Kann man trinken?
Ja, finde ich auch.
Schmeckt ein bisschen süß, aber ansonsten.
Es ist echt sausüß.
Ja.
Ich nochmal Licht anmachen?
Ach, ist jetzt so ein Oster.
Ja, ja, ich brauche mal Licht.
Also gut, kann man machen.
Was ist das?
Ja, wenn ich um diese Uhrzeit Cola trinke,
ja,
dann würde ich bis morgens um 3 wach liegen. Ich bin echt so total, also ich bin so auf Koffein-Realiga, ich krass. Also das ist wirklich.
Also bei mir jetzt auch wieder. Ich habe jetzt, ich habe eine Zeit lang mein Koffein total runtergeschraubt. Ich habe früher so eine normale Espresso-Kanne, kennst du ja auch.
Ja.
Ne? Irgendwie so eine hatte ich halt immer zu Hause. Die habe ich immer voll gemacht und habe den ganzen Tag wirklich die ganze Kanne getrunken. Ne? Also so morgens, das waren so 2 gute Pötte. So mit
Espresso.
Nicht mit Espresso voll, aber halt so,
ja,
so mit Espresso und Milch zur Hälfte. So,
ja? Okay, ja.
Und und das war so krass, und dann war ich irgendwann so auf Sendung, aber mir ging dann auch so die Pumpe teilweise und irgendwie war das nicht mehr gut und ich habe mir gedacht, ich muss das mal reduzieren und dann habe ich jetzt mittlerweile so eine, ich trinke einen Espresso pro Tag oder beziehungsweise einen Kaffee pro Tag runtergeschraubt, aber es gibt Ausnahmesituationen.
Ich trinke manchmal im Kaffee oder sowas, also so, wenn ich weiß, dass es da ganz guten Kaffee gibt. Ansonsten trinke ich morgens so eine Tasse Filterkaffee. Das ist irgendwie so, das brauche ich. Also das, ansonsten wäre ich auch, also ich bin morgens echt, ich höre morgens den Wecker nicht regelmäßig und sowas. Also ich penne echt tief und dann weckt mich Diana meistens zum Glück. Und letzte Woche war sie nicht da und mit dem Ergebnis, dass ich prompt 3-mal verpennt habe, obwohl ich einen Wecker gestellt hatte. Und dann trinke ich morgens 2 Kaffee und dann hat sich das aber auch für den Tag. Also dann trinke ich
aber normale Filterkaffee-Dinge.
Normalen, okay. Filterkaffee, ja.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch ungefähr die Dosis, die ich mir so reinziehe.
Genau, aber das war's dann auch. Also das ist, und früher habe ich noch während der Arbeit Kaffee getrunken. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt bei dem einen Laden, dass mir der Kaffee überhaupt nicht schmeckte. Oder, nee, Quatsch, das war, als wir zu Soundcloud kamen. Also ich habe ja bei Soundcloud mit dem Büro gearbeitet. Und da fand ich die Kaffeemaschine so scheiße. Und da habe ich dann aufgehört, Kaffee zu trinken. Und trinke jetzt eigentlich nur noch Wasser den ganzen Tag über.
Okay. Also kannst du ja mal Matthew anschauen, der hat ja mehrere Vorträge in letzter Zeit gehalten über, ja, Ernährung und da ist ein ganz wesentlicher Punkt immer bei ihm, verzichtet auf Koffein, Koffein ist scheiße,
ja.
Koffein gibt dir immer den kurzfristigen Kick, aber langfristig macht es dich müder, und du bekommst eine grundlegend bessere Wachheitsstruktur in deinen Tag, wenn du komplett auf Koffein verzichtest.
Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja. Und ich glaube, das ist auch was dran. Das Schöne an Koffein ist halt, dass man das so ein bisschen regulieren kann, wo man gerade, ich brauche jetzt gerade Wachheit, ja, gib mir Wachheit, jetzt brauche ich gerade Wachheit. Das ist übrigens der Grund, warum ich jetzt auch Cola trinke, weil ich heute nach dem Podcast leider noch arbeiten muss. Vortrag vorbereiten.
Ja, wie ist das? Das macht ja nur die Synapsen, also die entsprechenden Rezeptoren, die das Müdigkeitshormon in Empfang nehmen. Die blockiert das Koffein, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Du, ich weiß es gar nicht, ehrlich
gesagt. Mit anderen Worten, das ist auch der Grund, warum man danach dann, wenn mich nicht alles täuscht, danach müder ist als vorher, weil dann hat man nämlich also der Körper schüttet die ganze Zeit schon dieses Müdigkeitshormon aus.
Ja.
Und aber das ist blockiert, die entsprechenden Rezeptoren sind blockiert vom Koffein und dann wird das Koffein irgendwann abgebaut und dann so boom, gehen die Müdigkeitsrezeptoren so richtig, also haut gehen so das Hormon rein, dann so richtig rein, weil sich das so angesammelt hat, so in etwa. Naja.
Ja, also seitdem ich jedenfalls meinen Koffeinkonsum reduziert habe, bin ich jetzt auch ein bisschen koffeinempfindlicher und ich hoffe auch tatsächlich, dass mich diese Cola hier noch bis irgendwie 2 Uhr nachts oder so trägt. Schauen wir mal.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Ja, gut.
Also so passiert. Worüber wollen wir reden? Worüber müssen wir reden?
Stimmt, ich habe noch gar nicht gesagt, Max, wir müssen reden.
Stimmt.
Gott. Oh Gott. Das ist das erste Mal.
Ja, so viel zum Thema wach.
Ja, genau. Ich ist alles schlimm. Wir haben noch viele Themen.
Ja.
Wollen wir die aktuellen Themen gleich mal einsteigen?
So viele traurige Themen.
Traurige Themen, ja. Ja,
auf jeden Fall. Ich finde das echt, also es ist.
Wollen wir einfach mit was irgendwie Erbaulichem anfangen und du erzählst von deinem Urlaub, was du das letzte Mal nicht geschafft hast.
Auf dem Urlaub?
Norwegen.
Norwegen ist voller Elche, oder wie, ich weiß nicht, es gibt schon Hafe
Kerkeling. Das ist doch Schwedisch, was du da machst, oder?
Ich weiß es nicht. Nee, so ein bisschen sprechen die schon. Ich glaube, Schwedisch und Norwegisch, das nimmt sich nicht so wahnsinnig viel.
Kann natürlich sein, ja.
In Norwegen, da war das Wetter leider nur so sehr mittelmäßig. Hier war es ja so sauheiß und da war es das genaue Gegenteil, also so sehr durchwachsen, sehr viel Regen. Schönes Land. Wir waren leider nicht so richtig, wir waren nur 10 Tage da, das ist eigentlich viel zu wenig. Wobei länger als 10 Tage hält auch so ein durchschnittliches Budget nicht durch, weil Norwegen ist eines der teuersten Länder der Welt. Oslo ist angeblich die teuerste Stadt Europas.
Okay, von den Lebenshaltungskosten.
Ja, von diesen ganzen Kosten her so. Und man kann davon ausgehen, dass alles so grob das Doppelte von dem kostet, was es hier kostet. Mhm. Also, wir haben teilweise, und weil Norwegen nicht den Euro hat, ich meine, also bei anderen Währungen, da hat man ja irgendwie so dieses, oder wenn man irgendwo anders hinfährt, dann ist das ja mittlerweile so der Europreis überall und dann akzeptiert man halt den Europreis. Dagegen, wenn du jedes Mal so, weil irgendwann habe ich also am Anfang, also der Umrechnungskurs ist etwa, warte mal, wie war das? 7 Kronen sind etwa 1 Euro. Und am Anfang hatte ich so gedacht, dass 10 Kronen 1 Euro sind. Und dann habe ich so gedacht, so 1 zu 10, naja, okay, wenn irgendwas 100 kostet, dann sind das 10 Euro. Naja, ist ganz schön teuer, aber kann man ja mal machen. Und dann irgendwann kommt man drauf so, nee, das sind eher 14 Euro, was die das jetzt gerade gekostet hat. Wir haben einmal Brot gekauft, also es war scheiße leckeres Brot. So ein normaler, großer, eher kleiner Brotlaib, 7 Euro. Und das ist natürlich noch so richtig teuer, ist alles, was mit Alkohol zu tun hat oder mit.
Das wurde ein erbauliches Thema.
Stimmt, ja, stimmt.
Aber ich kann mich auch.
Aber erinnern.
Ich war vor 10 Jahren mal da irgendwie,
ja.
und ich war als Student, und ich hatte überhaupt keine Kohle.
Ja.
Wir hatten Interrail irgendwie für Skandinavien und sind halt erstmal nach Schweden hoch und dann irgendwann nach Norwegen. Also Schweden ist ja auch schon teuer. Und jedenfalls haben wir dann, wir hatten auch so ein Gaskocher mit, ne? Und wir hatten so unser Zelt,
also ja.
Wir haben nur gezeltet
ja,
dort,
ja.
Grundsätzlich nur. Man kann ja auch überall zelten.
Ich glaube, das macht überall, darf man
überall,
zelten?
Überall,
ah, okay. Ja.
Also,
okay.
Wo du Grünfläche siehst, kannst du dir ein Zelt aufbauen. Und wir haben halt so, also das hatten wir dann gespart und dann haben wir uns mal Reis gekauft und haben uns Reis gekocht und haben das dann gesalzen und so ein bisschen. Und
ihr konntet euch Salz leisten.
Ja, ja. Das so ein bisschen gesalzen. Und dann haben wir noch so Curry dran gemacht.
Ja.
Und damit es auch irgendwas schmeckt, ja. Und ansonsten haben wir uns halt diese billigen China-Nudeldinger da geholt.
Ja. Ne?
Und ansonsten konnten wir uns nichts leisten.
Die 4 Euro die Tüte gekostet haben.
Also, also es war wirklich krass. Also davon haben wir halt dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen oder so gelebt. Weil, also alles andere war, ich glaube, wir haben uns einmal geleistet, ein Bier zu kaufen im Supermarkt.
Ja.
Und das war dann schon echt auch, wow.
Also Diana trinkt ja hier normalerweise relativ, trinkt relativ selten Bier. Und plötzlich in Norwegen hat sie plötzlich angefangen, jeden Abend Bier zu trinken. So, wahrscheinlich einfach was, also dann habe ich so irgendwann so gesprochen, so, lass uns mal auf Neureich machen, lass uns mit einem Bier auf die Parkbank setzen. Das ist echt. Aber das hält niemanden davon ab zu trinken.
Ja, ja, klar.
Das ist wirklich, also die Norweger, also das ist, was du da Freitagabends siehst, an zerstörten Gestalten, die wirklich schon so, also das ist natürlich dadurch, dass
die brennen auch viel selbst übrigens, also weil der Alkohol ja, dort auch so ja. teuer ist.
Also es ist ja dieses Berühmte, dass es da länger hell ist und also irgendwie rein formell, also Sonnenuntergang ist eine halbe Stunde später als hier, aber ich glaube aufgrund des Winkels und sowas, also es ist so um 11, also es war jeden Abend so, dass wir eigentlich zu lange wach waren, weil wir immer das Gefühl hatten, also weil du so gegen 10 hast du noch das Gefühl, es ist erst 7 oder sowas. Also es ist so rein formell. Und wenn dann schon die ersten Gestalten so anfangen, so wirklich schlimm torkelnd durch die Straßen zu laufen, dann denkst du so, holla die Waldfee. Und das waren echt viele. Mhm. Und das hat so irgendwie, ich bin jetzt Gegner der Tabaksteuer.
Okay.
Ich bin jetzt Gegner der Tabaksteuer, ich habe es beschlossen, weil nämlich ich habe nämlich darüber nachgedacht, so in Norwegen, so habe dann auch mal so gefragt, bringt das denn irgendwas? Also so ein paar Norweger, so diese hohe Alkoholsteuer, sinkt dadurch nö, überhaupt nicht. Also die trinken genauso, die trinken ähnlich viel Alkohol wie hier.
Sie nehmen viel Geld dadurch ein.
Ja, sie nehmen viel Geld dadurch ein. Und das ist halt so dieses, das ist ja auch bei der Tabaksteuer so, dass so die Aussage ist ja, das ist ja, um die Raucher zu schützen. Also das ist wie eine Schutz, also eigentlich ist es ja wie eine Schutzgelderpressung. So, hey, weißt du, normalerweise würden die Kippen nur 1 Euro kosten, aber hier, du zahlst jetzt 6 Euro zu deinem Schutz. Das hat so überhaupt nichts mit, also das schützt niemand, das schützt überhaupt niemand. Im Gegenteil, es macht den Staat, der die Steuern einnimmt, sogar zum Komplizen der Tabaklobby.
Ja, ich weiß nicht so genau. Du weißt ja nicht, wie es ist, wenn das billiger wäre, ob dann nicht noch mehr.
Aber dann hätte der Staat, also ich meine, so hat der Staat ja einen Ansporn, die Zahl der Raucher relativ konstant zu halten, weil ich meine, das ist eine tolle Einnahmequelle. Das sind halt, ich meine, die Kosten nach hinten hin dann unglaublich viel, aber das geht ja über die Krankenkasse, das ist ja nicht ihr, das ist ja nicht Problem des Staats, sondern, aber so erstmal sind das ja hohe Steuereinnahmen und wir haben ja so die Situation, dass zum Beispiel, man könnte ja einfach Werbung für Tabakwaren komplett verbieten. Wäre ja nun relativ einfach. Es gibt irgendwie, ich habe das irgendwie, das Australien oder sowas soll das jetzt so gemacht werden, dass du gar nicht mehr mit Marken werben darfst. Also wenn ich das richtig, also ich weiß auch nicht genau, wie es abläuft, ob da nur noch Marlboro draufsteht oder ob da einfach wirklich nur noch draufsteht Zigaretten auf der Packung und dann hast du es eben oder nicht. Keine Ahnung, aber so man könnte den Ansporn doch noch deutlich reduzieren. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie so dieses, hey, wir nehmen dir dein Geld weg und das ist gut für dich, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht stimmig an für mich. Das hat was von tatsächlich von Schutzgelderpressung. Ist mir da so aufgekommen und zu bringen scheint, also die Zahl der Raucher ist gesunken hier in Deutschland. Ich meine, so jedes Mal, es bringt offensichtlich auch nichts, diese Tabaksteuer. Also die Tabaksteuer steigt und die Zahl der Raucher geht dann kurz runter und danach ist sie wieder quasi mehr oder weniger auf dem alten Niveau.
Also ich sag mal so rein argumentativ ist für mich das schon auch ein Argument, also dass Rauchen so viel kostet, dass sie das ist
dir gegenüber? Dir selbst gegenüber?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt's auch andere Leute, für die das ein Argument ist. Also der Preis und das Geld.
Das kann da das also ja, aber es ist die Raucherzahlen sinken nicht massiv, sondern aber was jetzt dazu gebracht hat, dass die Raucherzahlen dann wenn sie dann sinken, dann sinkt es eher, weil so eine gesellschaftliche Ächtung da ist des Rauchens. Also das ist ja doch, glaube ich, in den letzten Jahren stärker geworden. Und wenn irgendwas dazu führt, dass die Leute weniger rauchen, dann glaube ich eher das als der Preis.
Ist vielleicht auch die Tabaksteuer ja vielleicht ein Teil dieser Ächtung?
Nö, sie ist ja für viele Raucher auch Argumentation.
Naja, egal.
Aber egal.
Ja, Norwegen. Aber kannst du, meine Norwegen, wir sind von Schweden hochgefahren,
ne? Ja.
Nach Narvik. Und dann halt rüber, das ist dann so eine schwedische Stadt, irgendwie über dem Polarkreis.
Cool.
Und dort ist halt ein ganz kurzer, nur noch rüber über die norwegische Grenze und dann bist du halt in Kiruna, ne?
Ja.
Das ist so ein altes, unter Tage, Kohlebergwerk, das man dort auch besuchen kann. Und das ist halt über dem Polarkreis. Und wir waren halt tatsächlich am 21. Juni da, also zur Mittsommernachtswende. Und haben dann tatsächlich die Mittsommernachtswende wirklich dort auch gesehen. Also wir haben uns auf so einen Berg gestellt und haben dann am Horizont gesehen, wie die Sonne so auf den Horizont so ganz, ganz flach so zukommt, ja. Aber dann sozusagen am Horizont abbounced, ja.
Ja. Yeah.
Und dann halt und dann halt wieder aufgeht. Und du kannst dir das vorstellen, also es ist halt so richtiges Abenddämmerungslicht, ne?
Ja.
So direkt um 0 Uhr ist so direkt Abenddämmerungslicht, das dann halt in einer Sekunde umschwenkt in ein Morgendämmerungslicht. Und ich kann dir nicht erzählen, was der Unterschied zwischen einem Abenddämmerungslicht
aber man
ist,
sieht
ja. Aber und Morgendämmerungslicht, weil eigentlich sieht es genau gleich aus,
ja.
Aber die Stimmung ist tatsächlich auf Punkt auf die Sekunde 0 Uhr anders. Ja.
Okay.
Das ist total abgefahren. Vor allem sind wir dann halt irgendwie, nachdem du das dann einmal gesehen hast und die Sonne nicht untergegangen ist, ich weiß nicht, was dann der Körper macht, aber dann sind halt irgendwelche Hormone oder so ausgeschüttet. Wir waren total aufgedreht auf einmal. Und also es war wie auf Drogen sein. Wir waren aber, ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht auf Drogen waren. Aber das war total krass. Also
ich war mal in, also ich, Bergen, wo wir jetzt waren, das ist gar nicht so weit nördlich, das ist ziemlich weit südlich in Norwegen und wir waren dann noch in Oslo, das ist auch sehr relativ weit
hin. Mal, ne?
In Bergen?
Mhm.
Ja, da regnet es relativ viel, weil das ist halt so am Atlantik quasi und da kommt relativ, also da es regnet immer, dafür ist halt im Winter nicht kalt. Also das ist halt auch im Winter, wenn so drumherum überall 5 Meter hoch Schnee liegt und das ist keine massive Übertreibung, dann, dann ist in Bergen wohl noch alles trocken.
Ist hübsch aber auch die Stadt, ne? Also ich war da, waren wir auch kurz.
Die ist ganz putzig, ja. Das ist so eine kleine, ich hab's genannt, das Freiburg des Nordens.
Okay, ja.
womit ich Diana ein bisschen aufziehen wollte, was aber nicht geklappt hat, weil Diana hat ja ein paar Jahre in Freiburg gelebt, hat die Stadt nicht sonderlich gemocht, aber ist dann irgendwie ja im Studium nach Bergen für ein Semester gegangen und hat das total genossen da. Und es ist tatsächlich, es ist so eine relativ kleine Stadt. Es ist Norwegen ist, wie gesagt, sehr, sehr eines der wohlhabendsten Länder der Welt und die schaffen es ihr offensichtlich, ihr Geld auch noch relativ gut zu verteilen, so relativ gleichmäßig. Also es ist, man sieht Penner, keine Ahnung, vielleicht sind das irgendwelche, also wir hatten die Vermutung, dass es vielleicht Russen sind, also das Vermutung ist, dass das norwegische Sozialsystem dann doch relativ gut ist, aber natürlich die Ausländer dann doch wieder durchfallen lässt, wie sich das so gehört. Und aber darüber hinaus ist es alles so, ist der Norweger ein sehr freundlicher Mensch
trinkt gern Alkohol. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die dort lebt. Ja. Ist halt so als Deutsche dorthin ausgewandert. Und das passiert ja ziemlich häufig. Die suchen halt immer übrigens so Akademiker, also klassische Akademikerberufe, Ärzte,
Apotheker
und sowas, suchen die halt immer, weil sie nicht genug ausbilden.
Ah, okay.
Selber. Also deren Bildungssystem ist nicht so richtig geil. Und die Leute sind auch alle relativ wenig ambitioniert, denn egal, was du für einen Job hast dort, verdienst echt genug. Also Geld ist kein Antrieb so, ja, also für Bildung jedenfalls nicht.
Ja, kann sein. Also das ist.
Die sind dort alle relativ, man muss sagen, also im Schnitt eher ungebildet.
Ja.
Und aber halt alle scheiße reich. Und fernab jeder Sorge, ja. Es ist ein ganz abgefahrenes Land, glaube ich. Also in Norwegen lebt halt zum großen Teil halt von seinem Erdöl.
Genau. Erdöl, Erdgas.
Erdgas und so. Und das, ja genau, wie du sagst, also schaffen sie halt auch ganz gut, irgendwie in die Gesellschaft zu transportieren, diesen Reichtum.
Also in der Ölindustrie, wenn man da arbeitet, dann verdient man wohl fantastisch viel. Mhm. Also das ist so, da mit unter so umgerechnet 130.000 rauszugehen, ist echt schwer, so nach dem Motto.
Aber als Supermarktkassierer verdienst du wahrscheinlich auch so viel wie du,
also Max. Was hier ein mittleres Gehalt ist, ist in Norwegen ein schlechtes Gehalt. Also das dürfte tatsächlich relativ gut hinkommen.
Ja.
Wobei, also das ist auch, also in Oslo sind die Wohnungen zum Beispiel auch, also Mieten und auch in Bergen scheiße teuer. Also das ist, wir haben eine Freundin von Diana, die so noch aus, sehr lustig, ist eine Norwegerin, die hat am Bodensee als Au-pair gearbeitet und hat da, also die spricht im krassesten Schwäbisch. Das ist wirklich, also die spricht ziemlich gut Deutsch, hat manchmal so ein bisschen Wortprobleme und hin und wieder verwendet sie Begriffe, die ich nicht verstehe, weil sie offensichtlich schwäbische Begriffe sind und nicht, weil sie norwegische sind, und das war total merkwürdig. Und die hat auf jeden Fall erzählt, dass die hat für ihre Wohnung, die sie bis vor nicht so langer Zeit hatte, umgerechnet etwa 1.000 Euro bezahlt. Allerdings war die 33 Quadratmeter groß.
So groß wie meine, super.
Ja, genau. Also,
also ungefähr dreimal der Preis, ja. Das ist so wie New York eigentlich.
Das ist,
aber es ist halt nicht New York.
Es ist Oslo.
Es ist halt Oslo.
Es sind 250.000 Einwohner in dem kleinen Städtchen oder sowas. Was ich ganz putzig fand, so diese, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, so die ganze, also diese, sie haben nicht so, also wir leben ja doch in einem irgendwie mittlerweile doch sehr sicherheitsfanatischen Land, und das hatte ich da überhaupt nicht das Gefühl. Also es war,
trotz Breivik,
wir waren im Königspalast drinne. Also hier von, die haben ja sehr, 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 sehr merkt. Also die Norweger, und da sieht man mal, was Konservativismus ist. Die Norweger haben sich 1905 oder sowas, Norwegen ist ja erst relativ spät unabhängig geworden, war ja immer mit Schweden zusammen. Und wobei das irgendwie, also es war, scheint nicht so eine Besetzung gewesen zu sein, Besetzung, sondern es war so, dass irgendwie war das so ein bisschen ausgeglichen, aber glücklich waren sie damit trotzdem nicht. Und also der schwedische König, der hat auch einen gewissen Teil seiner Zeit in Norwegen verbringen müssen und in Oslo gewohnt quasi und so. Und dann, und auch das schwedische Königshaus ist wirklich irgendwie, das, da haben sie mal einen Anwalt aus Mailand, haben sie mal zum König gemacht oder sowas, weil der gerade da war, so mehr oder weniger. Also es ist so, so richtig mit Adel hat das da alles nichts zu tun.
Der ist approbierter Anwalt.
Ja. Boah, aus das Mailand. Ist
ja praktisch das gleiche wie aus Mailand. König oder und so.
Irgendeine Königin, die dann da war, die war, genau, das ist halt jemand, der mit Bildung hatte. Das ist, die haben halt schon immer alles gemacht, um die gebildeten Leute in ihr Land zu kriegen.
Hey, wir haben ganz viel Geld, willst du unser König sein?
Genau. Na gut. Wir hatten sogar mal eine Königin, die im Wesentlichen ihr ganzes Leben lang in Paris gelebt hat, weil sie dieses Oslo nicht abkonnte. Okay. Und dann haben sie irgendwann haben sie ihre Unabhängigkeit halt erreicht und haben per Volksabstimmung darüber abstimmen lassen, ob sie einen König wollen. Und 80% der Bevölkerung haben gesagt, ja, König, super, brauchen wir.
Läuft.
Läuft. Und dann haben sie irgendwie in Dänemark.
Der erste gewählte König. Also.
Und dann haben sie in Dänemark irgendwie einen Prinzen abgeworben. Und der ist dann König von Norwegen geworden. Und seitdem haben die.
Das Prinzip machen sie jetzt mit Ärzten und alles klar. Ja, super, genau, ja.
Und.
Das ist ja geil.
Ja, das ist so im Wesentlichen. Da waren wir in diesem Palast da drin. Und da war halt, da gab es keinerlei Security. Also jedenfalls ja. Nichts, also doch, da sind, das fand ich auch lustig, da sind nämlich Security-Leute, weißt du, so von Securitas, so private Security-Firma rumgelaufen, wo ich ja denke, so normalerweise ist ja doch so eine Eigenschaft von so einem König, dass er auch ein kleines Heer oder zumindest ein Proforma-Heer unter sich hat und draußen standen auch irgendwelche Soldaten, aber drinnen dann halt so die private Security-Firma, wo ich dachte, naja, okay, auch sehr merkwürdig, aber egal. Aber ansonsten war, also...
In der Stadt mit seinen Königsschützen, ja.
Ansonsten sind die halt, sind wir, also wir, du konntest da reingehen und hast du deinen Rucksack so in so einen Schrank reingelegt, damit du wahrscheinlich nicht die teuren Vasen runterhaust von hinten rum. Aber darüber hinaus war also, ich meine, nach Breivik und so könnte man ja, also
keine Kontrollen.
Keinerlei Kontrollen, gar nichts. Und 10 Minuten davon entfernt war so die amerikanische Botschaft mit hohen Zäunen und Rieseneinfahrten und alle Leute mussten erstmal durch Security-Kontrollen durch und so, das ist diese typische Paranoia. Und ja, 5 Minuten, also so ein paar Meter weiter quasi dann so dieses Schloss. Was geradezu offen, und das war nicht das einzige Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die noch relativ offen sind. Es ist wohl nicht mehr ganz so offen wie vor Breivik, aber es war zum Beispiel, dass wir waren da in Oslo bei Freunden und die hatten, das ist so, also die haben so in so Reihenhäuschen gewohnt, das war schon alles jetzt, alles, ist, also definitiv keine Problemgegend oder sowas, aber da waren außen an den Häusern waren überall die Türklinken dran. Also weißt du, so wie bei Michael Moore, so in Kanada. Ja. So war das da.
Das ist ja auch irgendwie Europas Kanada, das ist ja auch irgendwie Skandinavien, oder?
Ja, aber kennst, also ich meine, ich habe noch nie, also in Russland, als ich in Russland gewohnt habe, da waren draußen an der Tür, an den Wohnungen auch Türklinken dran, dass man so einfach die Türklinke runterdrücken konnte und drin waren. Aber ansonsten habe ich das auch noch nirgendwo erlebt, glaube ich. Also und das war jetzt so in Oslo für mich so das erste Mal, oder in Norwegen das erste Mal, also Oslo.
Ja, also ich kann da gar nicht so richtig mitreden. Wir waren zwar auch in Oslo, aber wir waren da nur ganz kurz Stiftvisite. Wir waren meistens die ganze Zeit irgendwie draußen in der Natur, ne?
Ja.
Aber was ich nochmal sagen würde, also die Skandinavier, also Stockholm ist ja auch nochmal eine geile Stadt. Und das ist natürlich irgendwie Schweden, aber
ja.
Also was man in Stockholm auf jeden Fall machen muss, und das ist halt auch wieder, das zeigt irgendwie, finde ich, irgendwie so die sympathischste Seite an den Skandinaviern. Da gibt es nämlich das Vasa-Museum.
Okay. Du
das? Es ist nicht, nee. Ist übrigens nicht der Keks oder beziehungsweise nicht das Knäckebrot,
sondern
Vasa war ein Schiff, das sie gebaut haben, das der König von Schweden hat bauen lassen, in der Hochphase der großen Seefahrtkriege zwischen England und hast du nicht gesehen, ja? Und den ganzen Seefahrernationen und so, das war so, keine Ahnung, 1700 irgendwas oder so. Und das sollte das allerkrasseste Schiff überhaupt sein, ja. Das halt irgendwie mit 4 Kanonendecks, also sozusagen jedes Deck, ne, also diese Kanonen, die da nochmal rausgucken, also
4
übereinander machen, ja.
Okay.
War das höchste Schiff mit dem tiefsten Rumpf überhaupt, dass es irgendwie gebaut wurde.
Das sollte nur aus IKEA-Sachen gebaut werden.
Nee, das IKEA war da noch gar nicht gegründet.
Krass.
Aber
das war nicht alles
halt, davor, IKEA war halt IKEA? Irgendwie, das war halt das mega Mammutprojekt, ja. Und das Schöne ist, das Schiff ist praktisch das ganze Museum ist halt ein großer Bau, der einmal um das Schiff gebaut wurde. Und das ganze Schiff ist komplett erhalten,
cool.
Dort halt zu besichtigen.
Oh, cool.
Und das Geile an dem Schiff ist aber,
du hast nie gefahren,
als es dann zu Wasser gelassen wurde, ist es sofort untergegangen.
Nein.
Es ist einfach sofort einfach.
Wir hätten das doch nicht aus massivem Gold bauen sollen.
Von der schwedischen Küste, ohne dass auch nur ein Schuss gefallen wäre, ist es einfach umgekippt, gekentert, ja, weil es halt einfach nicht funktionierte. So, ja. Mit diesen vielen Kanonendecks dann natürlich und dann ist halt einfach zack runtergesunken. Und irgendwie vor, keine Ahnung, 80, 90 oder so Jahren oder so, war dann die Technik so weit, dass sie dieses Wrack dann halt heben konnten.
Ja? Gut, dass die Erdöl haben, ansonsten wären die echt schon alle verhungert.
Nein, die Schweden haben ja kein Erdöl.
Ja, nee.
Aber das ist halt total lustig, weil das ist halt mit so viel Selbstironie auch erzählt, die ganze Geschichte in diesem Vasa-Uni. Dass man sich halt einfach, also man muss sie lieb haben, die Schweden.
Also was ich, zwei Sachen wollte ich auf jeden Fall noch, also nee, drei Sachen will ich unbedingt noch erzählen. Das erste, was sehr lustig war, also es ist jetzt einfach nur so eine kleine Anekdote, das war halt, weil ich von den offenen Türen sprach. Mhm. Ich saß dann irgendwie einmal, also wir sind dann die Freunde, bei denen wir da gewohnt haben, die sind dann irgendwann morgens arbeiten gegangen, wir haben dann halt ausgeschlafen, wie wir das so machen als und dann war irgendwie, Diana war unter der Dusche und ich war so in der Küche und hab Frühstück gemacht und plötzlich steht so draußen so ein kleiner blonder Junge und guckt so, als ob er gerne rein wollte. Und dann dachte ich, also die Freunde, bei denen wir gewohnt haben, die haben zwei Kinder, zwei Töchter und dann dachte ich, naja, vielleicht will der hier irgendwas abgeben oder so irgendwas vorbeibringen. Hab gesagt, kannst du ruhig rein, so komm ruhig rein. Und dann stand er plötzlich drinne in der Wohnung oder in dem Haus. Und und dann stand er da und ich habe so probiert, so auf Englisch ein bisschen mit ihm zu reden. Und er antwortete mir auf Norwegisch. Und ich verstand wirklich kein Wort. Und so, ich so, scheiße, was ist denn jetzt? Und dann wurde er langsam nervös. Fing tatsächlich so ein bisschen an zu hyperventilieren. So. Und ich so, oh Gott, was, oh Gott. Hab so beruhigende Gesten gemacht. So. Hat er wieder aufgehört zu hyperventilieren? Also, und dann stand er da.
Wie alt war der?
Ich weiß nicht, so 5, 6.
Ach so, okay, so klein, okay.
Ja. Und war dann so, und dann stand er da so. Na, sobald die in die Schule kommen, können die ja Englisch. Das ist ja das Krasse da. Darum hatte ich auch ein bisschen die Hoffnung, dass ich mit dem Englisch reden kann. Naja, und dann stand er so. Und dann zuckte er so irgendwann die Schultern und ging. Und ja, und das tat mir furchtbar leid, aber das war so richtig so Lost in Translation, das war so richtig schwierige Situation. Und wir haben auch nicht rausgekriegt, wer das war. Also ich habe dann denen beschrieben, so ein kleiner blonder Junge, kann ja da jeder sein. Nein, also es kannten sie irgendwie nicht aus der Straße, keine Ahnung. Aber wir haben auch Schiffe gesehen in einem Museum.
Ah, okay.
Und zwar im Kon-Tiki-Museum. Kennst du die Kon-Tiki?
Kon-Tiki, war das nicht der mit dem Heyerdahl oder wie?
Thor Heyerdahl.
Thor Heyerdahl.
Genau.
Dieser Verrückte, der mit dem, der mit so einem Schilfboot rübergemacht hat von Neuguinea nach zu den Osterinseln.
Der ist fast von überall nach überall mit einem Schilfboot. Ich würde ihn mal bezeichnen, ich habe dann so ein bisschen behauptet, das ist so das Vorbild für Indiana Jones. Würde mich nicht wundern, wenn er Elemente von ihm hätte. Also der war schon irgendwie, Biologe.
Aha.
Und er war mit seiner Frau auf den Osterinseln, wie du richtig erwähnt hast. Und hat dann so da mit Eingeborenen auch gesprochen und so. Also sie haben dann irgendwie so quasi wie im Paradies gelebt. Und dann war immer die Rede von Tiki, dem Gott, der sie alle gebracht hat, auf die Osterinseln sozusagen. Und dann ist irgendwann seiner Frau aufgefallen, dass die Wellen, also die Theorie ist immer, dass die Osterinseln von Asien aus besiedelt worden sind.
Mhm.
Und auf jeden Fall haben die dann die Wellen beobachtet und haben festgestellt, die Wellen kommen immer vom Osten, also Südamerika, aus Richtung Südamerika. Und dann hat Thor Heyerdahl oder haben sie zusammen diese Theorie aufgestellt, dass diese Inseln von Südamerika aus besiedelt worden sind. Und dann haben sie hat er sozusagen dieses Projekt gestartet. Erstaunlicherweise taucht ab dem Moment seine Frau quasi nicht mehr auf. Keine Ahnung, was aus der geworden ist. Wollte Diana noch mal.
Gab's auch übrigens eine Verfilmung letztens, die im Kino gelaufen ist.
Ja, ja, da gab es irgendwie so einen Film drüber. Den wollte ich mir jetzt auch nochmal angucken.
Der war aber wohl nicht so richtig cool.
Ja, ansonsten hätte man, glaube ich, mehr von dem gehört. Also das ist auch ein Thema, das bietet sich eigentlich an, das zu verfilmen. Weil das
andererseits, der ganze Film spielt, glaube ich, auch nur auf dem Wasser. Also ich meine,
ist diese Kon-Tiki-Fahrt. Ja, also der hat, also eigentlich könnte man über den, glaube ich, viel, also vielleicht sein Leben tatsächlich verfilmen oder sowas. Das wäre, glaube ich, spannender. Weil, ja, und dann hat er halt angefangen und hat da, hat beschlossen, okay, wenn, also die Fachwelt hat ihm nicht geglaubt, hat, er war quasi ausgelacht, wie sich das so schön gehört, und hat, okay, dann baue ich halt das Schiff, baue ich das so, wie das damals, wie die das damals konnten, und fahre damit auf die Osterinseln rüber. Und hat dafür eben ein paar, vier andere Norweger und noch einen Schweden aufgetrieben, von denen, also, so immer jetzt mal wieder die Parallele zu Indiana Jones zu haben, von denen beiden Besatzungsmitglieder waren zwei Nazi-Jäger im Zweiten Weltkrieg. Also der eine hat wohl verhindert durch einen Guerilla-Anschlag, dass die Nazis an schweres Wasser für die Atombombe kommen. Indem er,
da gab es auch noch einen Film zu, ne? Aber na gut.
Also und dann sind, ja, und dann haben die halt beschlossen, dass sie jetzt da losfahren. Und Thor Heyerdahl hat Angst vorm Wasser wohl. Oh, und konnte nicht schwimmen. Und dann sind die da auf dieses Schiff drauf, von denen ihnen alle prophezeit haben, dass nach spätestens 14 Tagen sind die Seile durch, also so durchgescheuert, und ihr werdet untergehen und ihr werdet ersaufen. Und dann sind die da mit diesem Schiffchen losgefahren.
Das ist praktisch das die Anti-Vasa, ne? Also die konnte die. Genau. Also muss man den Norwegen Schweden 1-0, würde ich sagen.
Ja, also. Er hat ja noch so ein paar Schiffe gemacht. Ja, dann sind die irgendwie so knapp nach 101 Tagen sind sie, glaube ich, auf den Osterinseln angekommen und haben sozusagen bewiesen, dass es theoretisch möglich wäre, dass die damals mit den damaligen Methoden übers Wasser gekommen wären.
Das wurde, glaube ich, dann trotzdem auf eine andere Art irgendwie widerlegt, soweit ich weiß. Aber ich
kann naja, die Gene sind wohl näher an den asiatischen Genen, also die Gene der Ureinwohner sind wohl näher an den asiatischen Genen dran als an den südamerikanischen. Also das ist mittlerweile natürlich auch eine gangbare Methode. Aber es existiert zumindest die Chance, dass sie so dass Menschen so transportiert worden sind. Und das hat er dann noch ein paar Mal gemacht. Also das hat er einmal hat er das mit von sozusagen von Afrika aus nach Südamerika zu fahren. Das hat er mit der Ra gemacht. Die ist untergegangen tatsächlich, die Ra. Dann hat er die Ra 2 gebaut, die ist dann angekommen. Also, wobei es reicht ja, wenn jedes zweite Schiff ankommt. Wenn 10 Schiffe losfahren, dann gilt es ja schon als besiedelt, wenn nur 5 ankommen oder auch nur 1. Und hat so einen Haufen Schiffe sein ganzes Leben lang über gebaut, hat dabei auch immer darauf geachtet. Also das erste, da waren halt, darum komme ich so, waren nur Skandinavier drauf. Bei der Ra hat er dann schon darauf geachtet, dass so aus aller Welt Leute drauf sind, also auch Russen und so, um zu beweisen, dass auch die Völker der Welt sozusagen zusammenarbeiten können und sowas auf die Beine stellen können. Er hat dabei schon relativ viel für den Umweltschutz gemacht und so. Also es war schon oder zumindest darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt mit, dass die Weltmeere langsam verschmutzen und so. Und das fand ich ganz cool. Also fand ich sehr, sehr inspirierend, dieses Ganze da drinnen zu sein. Und das ist, also es ist.
Gab es auch diesen ganz, ganz früher diesen Wikinger, der halt schon nach USA gefahren ist, also.
Na, das ist ja mittlerweile, ich glaube, das ist mittlerweile fast als sozusagen akzeptiert. Nee, als akzeptiert. Also ist das so, das ist keine wilde Theorie mehr.
Der schon vor Amerika entdeckt wurde.
Genau. Dass so die Wikinger schon da quasi da waren. Und und Thor Heyerdahl ist halt der Meinung oder war der Meinung, dass.
Das ist so sein die Fußstapfen, die er da getreten ist.
Nee, gar nicht die. Nee, das war von Afrika nach Südamerika, wie gesagt.
Achso, ja, klar.
Also das war, und zwar aufgrund dessen, dass wohl auch bestimmte Statuen sehr ähnlich sind und halt die Stufenpyramiden ja in Südamerika existieren und in Afrika und also in Ägypten und so und dass er da viele Parallelen entdeckt hat und glaubte, dass die nicht alle zufällig sein können, sondern
so ein bisschen wie der wie heißt nochmal der UFO-Typ der ja auch immer irgendwie Däniken, der auch aus der Existenz von Pyramiden halt so eine interkulturelle Connectiveness.
Naja, aber der macht mehr so die Interstellare.
Mhm.
Und wenn Erik von Däniken sich mit einer Rakete zum Mond schießen lassen würde, dann würde ich ihnen auch wesentlich mehr Credibility geben. Also
was ich jetzt halt glaube, ist, so Pyramiden sind, glaube ich, einfach eine verdammt naheliegende Bauform, wenn du halt keine Ahnung von Statik hast.
Er hatte noch mehr Punkte. Also es war jetzt nicht das Einzige. Aber es gibt halt nicht so, also es gibt trotzdem nicht so wahnsinnig viele Orte, wo solche Pyramiden gebaut werden. Und im Wesentlichen wohl diese beiden. Und das ist, insofern ist das halt. Ich habe keine Ahnung, wie viel da dran ist an der ganzen Geschichte. Ich finde aber den Ansatz, ich find's mutig und cool, das sowas auf die Beine zu stellen und sowas zu machen. Und
auf jeden Fall ziemlich durch, ja.
Ziemlich durch, und das ist, wie gesagt, und das passt auch irgendwie, also so dieses Indiana Jones, der hatte Angst vor Schlangen, oder? Das war das war so sein Ding. Und der hat halt Angst vor Wasser und so, und aber trotzdem dann auf dieses Schiff zu steigen, Hut ab. Also das ist,
das ist ordentlich, ja.
Und was ich noch erzählen wollte aus Norwegen, das war, wir waren nämlich einen Tag, wir sind von Bergen mit dem Zug gefahren nach Oslo und haben dann zwischendurch auf halber Strecke Halt gemacht in Finse, was irgendwie ein Kaff ist, wo 5 Häuser stehen. Einer der höchsten Bahnhöfe Europas, oder Fernbahnhöfe Europas auf 1200 Meter. Da wollte man dann so einen Tag wandern, was dazu geführt hat, dass wir komplett durchnässt waren, weil es eigentlich jeden Tag da geregnet hat. Und da haben wir übernachtet in der Finse-Hütte. Und da waren wir mal so richtig unter Norwegern. Das war so, also es war so Berg, an beiden Seiten Berge. Da ging jeweils ein Tunnel rein, in den der Zug reingefahren ist, der Schnellzug, der fuhr so einmal durch ein Dorf durch. Dann waren da so 10 Häuser und ein riesen krasser See. Hinter dem See Gletscherzungen, die sich so genital bogen, und dann da diese Hütte. Und in der Hütte hatten wir ein Zimmer gebucht, und das war so jugendherbergenmäßig. Also es war so, ich weiß nicht, also ich glaube, wie eine gute Jugendherberge. Da waren jetzt aber nicht so wahnsinnig viele junge Leute, sondern so eher Leute so in unserem Alter, so auch viele mit Kindern und sowas, die da. Und zwar, das macht der Norweger wohl ganz gerne mal am Wochenende oder eben im Urlaub, da wird gewandert. Da geht man raus und wandert auf irgendwelche Berge oder sowas. Bei denen wir da zu Gast waren, die hatten auch so ein dickes Buch mit 2000er Bergen drinne, und da wurden dann auch immer mal die Touren abgearbeitet, dass da so auf
die
so
zwei Skigebiete dort.
Ja, das muss auch krass sein. Und das, also es ist in den wirklich landschaftlich schönen Gebieten von Norwegen waren wir nicht ansatzweise, leider. Also das muss man wirklich nochmal machen.
Weil das ist eigentlich, muss man dazu sagen, Norwegen gehört sicherlich mit zu den landschaftlich schönsten Gebieten der Erde. Also es ist wirklich wunderschön.
Douglas Adam hat ja per Anhalter durch die Galaxis, gibt es ja diese darüber, wie die Erde geschaffen wurde. Und der Typ, der die Erde gemacht hat, der hat ja auch seine Unterschrift in den Gletschern Norwegens hinterlassen, weil er das ja sozusagen für sein Meisterwerk hielt oder sowas. Also so das ist, also ich... Das ja,
also Norwegen halt Wasser, Meer, Berge und alles zusammen und Fjorde vor allem, also Fjorde sind halt...
Diese Fjorde sind irre.
Sind so unglaublich. Das Schönste übrigens, wo ich war auf der Norwegenreise, waren die Lofoten. Das sind so eine Inselkette direkt vor der Küste, im Atlantik. Und also das war einfach so unglaublich schön. Also irgendwie hat sich da... irgendwie ist es so ein maritimes Mittelmeer-Flair gemischt mit, es war allerdings auch Sommer und es war warm und überall blühte alles. Und
für 8 Minuten?
Ja, also es war wirklich, also die Lofoten waren für mich persönlich so der landschaftliche, das landschaftliche Highlight irgendwie während der Norwegenreise. Die Lofoten haben wir zu einem großen Teil, sind wir einmal komplett rüber gelatscht. Also, cool.
Wie groß sind die denn?
Wir sind halt mehrere Tage gelaufen.
Ach so, krass.
Und das waren, weiß nicht, wie viele Kilometer das waren. Also, damals hatte man ja noch kein GPS-Tracking.
Wozu seid ihr dann gelaufen, wenn ihr es nicht auf Google?
Also, aber das muss man sich auf jeden Fall, das fand ich halt nochmal erwähnenswert.
Wenn man gelaufen ist und Google Latitude hat es nicht getrackt, ist man dann gelaufen?
Google Latitude ist tot.
Jetzt will ich mal kurz von der Finselhütte, den kannst du über Google Latitude rein. Und diese Finselhütte, das war halt, sind wir dann untergekommen, da waren auch Fahrradführer, sozusagen, man kann auch Fahrradtouren machen, in der Sommersaison, die dauert von Ende Juli bis Mitte August, also ziemlich exakt 2 Wochen. Okay. So, während der Sommersaison, ja. In Klammern, Mitte of August. Okay. Wir waren aber genau in der Mitte der Sommersaison sozusagen da. Und das ist dann halt diese Hütte und da sind dann die Norweger. Und das ist so ein, das ist sehr, sehr, also auch da wiederum, also wir hatten so ein, wir hatten ein Doppelzimmer, also für uns beiden nur, mit einem Doppelstockbett drin. Man musste sich Bettbezug explizit dazu buchen. Und dann haben wir da abends gegessen, sind halt tagsüber wandern gewesen, sind einmal schön durchnässt, haben uns nochmal kurz umgezogen und die Sachen in den Trockenraum gebracht. Die hatten einen extra Trockenraum, also im Winter ist der wahrscheinlich, aber der war auch randvoll mit zugeregneten Sachen. Also dadurch sind unsere Sachen zum nächsten Tag trocken geworden. Und dann wurde da gegessen. Und das ist, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ich als Ossi würde es am ehesten beschreiben, es ist so ein bisschen wie FDGB-Ferienheim. Mhm. Das ist halt, also es wurde sich so, wir sind reingekommen in den Essensraum, also war um 19 Uhr oder sowas gibt's Essen und dann bildete sich so eine Schlange und dann wurde man rein und musste man seine Zimmernummer ansagen und dann hat man gesagt, da sitzt du. Und dann wurde man da hingesetzt, also man konnte nicht so freie Platzwort oder sowas und es waren so lange Tafeln, wo so auch sehr, also alle so dran saßen sozusagen und dann wurde sich da hingesetzt und dann fingen die Norweger sich auch alle schön an zu unterhalten so ein bisschen und so und es hatte so ein bisschen, es hatte sowas von so einem Bienenschwarm. Es war so alle irgendwie geschäftigt und mit irgendwas beschäftigt und irgendwas dabei. Und wir saßen da so drin, okay, gut. Und dann gab es Essen. Man hat sich so losgegangen, hat sich so seine Suppe geholt. Und hier, Fischsuppe. Die Hanna hatte so als wir eingecheckt sind, quasi hat sie wegen dem Abendessen, so wurde sie gefragt, ob sie irgendwelche Allergien hätte oder irgendwie sowas. Nö, aber sie ist Vegetarierin. Ah, kein Problem, wir haben hier nur Fisch. Nee, Fisch auch nicht.
Da gibt es aber solche und solche Vegetarier, glaube ich, die mit Fisch essen und manche, die keinen Fisch essen.
Also hier ist eigentlich so der Vegetarier ohne Fisch, aber in Norwegen ist es offensichtlich noch relativ weit verbreitet, der mit Fisch Vegetarier. Okay. Also wenn überhaupt. Also ich glaube, das ist in Norwegen wirklich auch noch relativ fremd, so dieses kein Fleisch essen. Also eine Nationalspezialität, die ich mir empfehlen lassen, aber nicht probiert habe, ist gekochter oder gebratener Schafskopf. Und zwar wohl wirklich der komplette Kopf. Mit Augen und Zunge guckt raus und einmal kriegst du so einen Schafskopf und.
Dann löffelst du den aus.
Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Also ich hab's nicht. Hätte wahrscheinlich 400 Euro gekostet und ich hab's.
Das ist nicht okay.
Also ich habe das auch. Hatte auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es sieht, aber hatte so einen eigenen Namen. Und dann konnte sich jeder sein Essen abholen. Was wir zuerst verpeilt haben, weil dann. Man stand so tischweise auf und ging los, stellte sich so an. Also es gab so eine Ordnung und wir so dachten, okay, da bildet sich eine Schlange, die Leute gehen. Naja, okay, gehen wir auch mal nach vorne, sind dann wieder zurückgekommen. So, wir sind die Einzigen an diesem Tisch, die Essen hatten. Na gut. Ja, okay, dann und dann haben wir halt gegessen. Und als wir mit Essen fertig waren, standen dann die anderen auf und sind alle losgegangen.
Das ist halt auch krass bei den Skandinaviern, also auch bei den Schweden. Die sind halt so unglaublich so ordentlich, also in Form von, sie halten sich an Ordnungen, ne? Also hatte mal so einen Witz gemacht, irgendwie, dass halt irgendwie ein Schwede sich halt an jede Stelle Schlange anstellt, einfach weil da eine Schlange ist, so, ja. Also
wie der Ossi, also insofern ist das.
Also du hast halt überall Schlangen, irgendwie an allem, und aber eine totale Genügsamkeit und also jetzt kein stressiges Ding, sondern halt, das ist einfach normal, dass du in der Schlange stehst für alles Mögliche, ja. Und die haben halt auch ganz viele Schlangensysteme und man stellt sich da halt an und kommuniziert dabei und so weiter und so fort. Und Schlange stehen ist halt so einer der wesentlichsten Lebensinhalte des Skandinaviers.
Ja, also so ein bisschen so war das da auch. Und wie gesagt, das Essen war echt lecker. Also es gab am Anfang so eine Fischsuppe, dann gab es halt Lachs, was in Norwegen ja sehr billig ist, aber der war auch sehr lecker zubereitet, der Lachs. Und danach gab es wirklich alles relativ. Und danach gab es so ein wirklich sehr, sehr leckeres Dessert. Man konnte von allem so viel haben, wie man wollte. Und danach, nach dem Essen, nachdem das Essen dann fertig war, ist man rübergegangen in den großen Aufenthaltsraum. Da war so ein großer Aufenthaltsraum. Und der war dann randvoll mit Menschen. Und es war ein unglaubliches Gewusel. Und wenn jetzt Per Steinbrück oder Angela Merkel auf einer Wahlkampftour in den perfekten Ferienort fahren, würden sie da vermutlich aufschlagen. Es gab keinen Fernseher in diesem Aufenthaltsraum. Die Leute haben Brettspiele gespielt und gelesen. Ältere Frauen saßen in der Runde mit jungen, aufmerksamen Menschen und haben ihnen die Geschichten erzählt. Und die jungen Menschen saßen so da und haben aufgeregt dabei beobachtet, was die alten Menschen zu erzählen haben und sowas. Und die ganze Zeit auch so ein gewisser Geräuschpegel von Würfeln und vom Spielen und Puzzlespielen und was die Leute da so alles machten. Das war mir so ein bisschen suspekt, aber also war definitiv auch, also ich meine, sehr, sehr cool, ohne Frage. Das war schon irgendwie, sehr, sehr krass. Und so macht man das halt in Norwegen. Da fährt man so weg und das ist, wenn man wandern ist, also normalerweise meinten zu mir so, also in einer U-Bahn würden wir niemals mit irgendwelchen wildfremden Leuten reden. Das ist nicht bescheuert. Aber wenn du wandern bist, dann quatschst du jeden an, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, und dann spielst du zusammen irgendwelche bekloppten Brettspiele und trinkst dazu einen schön heißen Kakao ohne Milch. Also der war wirklich furchtbar in dem Laden, das muss man auch sagen.
Okay.
Und was jetzt aber das Krasse war, was wir dafür bezahlt haben, für diese eine Übernachtung zu zweit mit einem Abendessen, einem Frühstück, wo wir uns selber Stullen schmieren durften und halt so keine Auswahl. Wir haben da bezahlt zu zweit 300 Euro. Dieses Abendessen alleine hat pro Person 50 Euro gekostet. Das war echt krass. Aber es ist definitiv mal ein Erlebnis gewesen. Ja, also das ist, und auch da, genau, auch da wieder, der Norweger ist, oder die Norweger sind nicht so ängstlich wie wir. Man konnte die Zimmer nicht abschließen bei den ganzen Unterkünften. Sondern es war halt einfach, niemand was geklaut. Also ich meine, viel kannst du auch nicht machen. Einmal am Tag kommt ein Zug vorbei und vielleicht zweimal, aber also ich glaube nicht, dass da irgendjemand in die Finsehütte einbricht, um den Leuten ihre getragenen Wandersocken zu klauen. Aber man weiß ja, also die 500 Euro Wandersocken wahrscheinlich. Ja, das war so Norwegen.
Norwegen müssen wir auch mal wieder hin. Also schön, das ist wirklich schön. Gut, jetzt haben wir genug
Norwegen-Werbung
gemacht.
Ja.
Jetzt wollen wir mal zu den Tacheles-News hier. Ja.
Ja.
Hier Chelsea Manning ist verurteilt worden.
Ja.
Genau. Also nicht nur Chelsea, auch dass sie jetzt Chelsea heißt.
Chelsea.
Genau. Also ich finde den Namen auch nicht so.
Ja, ich wollte gerade sagen, für den Namen sind 35 Jahre eigentlich schon berechtigt.
Oh, das ist jetzt aber,
nein,
das ist
nein,
jetzt
aber oh, echt ja.
zynisch. Das
ja,
ist aber echt zynisch.
Ja, das ist, also es ist, also ich meine, es ist, wie viel stand im Raum? 90 Jahre oder irgendwie sowas? Also
nee, über 100, glaube ich.
Über 100 ja, sogar?
Es wäre das Höchststrafmaß gewesen, klar. Also, ja, man kann da einerseits, andererseits, ne? Also sie haben ja, so dieses, den schwersten Anklagepunkt hatten sie ja im Vorfeld schon ausgeräumt gehabt. Das war dieses irgendwie Kollaboration mit dem Feind oder so etwas, ja. Dafür hätte es ja die Todesstrafe gegeben, als Höchststrafe. Und wenn er eingeknastet wäre, dann wäre auch eine vorzeitige Entlassung nie drin gewesen.
Oder ja.
So. Das wäre dann einfach ausgeschlossen gewesen. Zudem ist er halt nicht verurteilt worden.
Sie, oder?
Sie, genau, ist sie nicht verurteilt worden. Das muss man echt drauf achten. Ne?
Ja, jetzt waren wir auch dabei.
Genau, also ist sie jetzt nicht verurteilt worden, sondern zu 35 Jahre wegen alle möglichen, so einer ganzen Liste von irgendwie minderen, aber doch auch wichtigen oder für die US-Justiz wichtigen Dingen. Und dabei sind dann 35 Jahre rausgekommen. Man kann jetzt sagen, das ist ziemlich viel. Es gibt halt diverse Vergleiche. Beispielsweise hat Michael Moore das verglichen beispielsweise mit den Kriegsverbrechern während Irak und und Afghanistan-Kriegs, die ja auch durchaus gab, die Zivilisten umgebracht haben und so weiter und so fort, die haben alle, die sind alle wirklich mit Kinderkacke-Strafen weggekommen.
Also teilweise gar nicht in Knast gegangen.
Teilweise gar nicht in Knast
gegangen. Teilweise pro irgendwie 6 Monate, aber genau. Dann noch vorzeitig entlassen. Die meisten sind...
Also Leute, die halt tatsächlich unschuldige Menschen getötet haben und zwar wissentlich unschuldige Menschen getötet haben und ohne Not getötet haben. Nachgewiesenermaßen. Andererseits hat es die Huffington Post, glaube ich, verglichen mit anderen Spionagefällen.
Die für persönlichen Bereicherung Informationen an den Feind verkauft haben, genau. Sozusagen. Also an die Russen zum Beispiel oder die Chinesen.
Da ist die Range so von 12 bis 27 Jahre. Also das wird halt durchaus im Allgemeinen auch sehr stark bestraft. Aber selbst dort fand sich kein Fall, der so krass bestraft wurde wie Bradley Manning. Chelsea Manning. Und das ist halt echt heftig. Man muss dazu sagen, dass die 35 Jahre wahrscheinlich nicht abgesessen werden. Also er hat jetzt eben die Möglichkeit, vorzeitig entlassen zu werden, was wir für ihn natürlich hoffen wollen. Sie hat natürlich die Chance, das ist jetzt die Frage, also inwieweit, ob sie vielleicht jetzt in ein Frauengefängnis kommt. Das wäre, glaube ich, für sie jetzt echt besser, ne?
Ich glaube nicht.
Ja, also auf jeden Fall erstmal nicht, ne?
Bis also jetzt ich kann mir vorstellen, dass sich dann die Anwälte darum kümmern und da sich darum bemühen sozusagen, aber ich glaube, bis das in so einem Justizsystem ankommt, dass du eventuell... dass du eine Geschlechtsumwandlung machen willst oder quasi dich als weibliche Person führst. Ich glaube, bis dahin ist ein langer, langer Weg.
Also man kann halt nach einem Drittel absessen, sitzen der Strafe kann man bereits wieder entlassen werden wegen guter Führung.
Ja.
Das heißt also 12 Jahre. Und dann muss man dazu sagen, dass er halt, dass auch die Zeit, die er jetzt schon in
Haft...
obwohl er sie noch als er abgesessen hat.
Das stimmt, das ist okay.
Also wenn man in der Vergangenheit redet, dann kann man durchaus er sagen, oder?
Ich weiß es nicht. Das ist ein echtes Problem. Das ist bei den Wikipedia-Artikeln. Ich habe vorhin probiert, den Wikipedia-Artikel zu lesen, ich habe diese ganze Geschichte, ich habe die irgendwann mal am Rande gehört, habe die aber wieder vergessen und habe jetzt vorhin mitgekriegt, wo drauf stand, so die Wikipedia, der Artikel von Bradley Manning leitet weiter auf Chelsea Manning und dann habe ich so drauf geklickt und dann habe ich da so ein bisschen drin rumgelesen, wieso das denn jetzt gleich wieder und das war so, das ist auch zu dieser Wikipedia-Artikel, kommt so überhaupt nicht mit dem Geschlecht klar, auch gerade so, wenn es darum geht, so Sachen, die in der Vergangenheit sind, so die eine Hälfte des Satzes ist er und die andere Hälfte des Satzes ist sie und so, das ist echt bekloppt. Ja, gut. Du bist nicht der Einzige, der damit
Probleme sie hat ja jetzt schon 3 Jahre abgesessen und die werden auch angerechnet an das Strafmaß und das heißt, sie könnte in 9 Jahren wieder raus sein und dann hätte sie ja immerhin noch ein bisschen was von ihrem Leben.
Es gab ja diese Webseite wohl von.
Um das ganz kurz mit dem Geschlechtsumwandlung nochmal klar zu machen. Sie hat heute einen Brief, einen offenen Brief geschrieben, in der sie darum bittet, darauf Rücksicht zu nehmen oder es anzuerkennen, dass sie gerne jetzt ab jetzt nicht mehr allgemein.
Das ist heute erst.
Genau. Und das hat sie sich an die Öffentlichkeit gewandt, dass sie nicht mehr Bradley Manning sein möchte, dass sie jetzt Chelsea Manning sein möchte und dass man das bitte auch in der Berichterstattung respektieren soll.
Ja, die Helden unserer Zeit, ne?
Ja.
Nicht mehr so die klassischen. Aber das ist, was in dem Zusammenhang, es gab ja, das ging auf Hacker News, ging das irgendwie rum, und zwar diese Webseite change.gov, also die Webseite von Obama, die quasi Wahlkampfseite, die war lange Zeit immer noch aktiv. Also die hat zwar die Startseite, hat weitergeleitet irgendwie auf whitehouse.gov, aber so die ganzen Unterseiten existierten noch. Und die ist so im quasi als das mit Snowden aktuell war, ist die Seite plötzlich komplett abgeschaltet gewesen. Das ist ein paar Leuten aufgefallen, haben sich so gewundert, wieso wird denn jetzt plötzlich mittendrin so diese Seite abgeschaltet? Und in dem Zusammenhang ist dann nochmal jemand über was denn so die Inhalte durchgegangen sozusagen, was denn auf dieser Seite so alles drauf stand. Und da gab es halt einen Bereich über Whistleblower. Und die Vermutung ist jetzt, oder die Verschwörungstheorie oder wie auch immer man das nennen will, die Arbeitsthese, dass dass die Seite abgeschaltet worden ist, um auch die Abteilung über Whistleblower wegzukriegen, in der nämlich drin stand, dass Obama dafür einsetzt, dass Leute, die innerhalb des Staates irgendwie darauf stoßen oder in Firmen darauf stoßen, dass böse Dinge passieren, die verboten gehören, dass Whistleblower gestärkt werden müssen und Gesetze geschaffen werden und so weiter und so fort. Was Obama wohl tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich gemacht hat, also er hat Gesetze geschaffen, die mit unterstützt, die den Whistleblower-Schutz verbessern, aber leider geht das offensichtlich nicht so weit, wie man sich das manchmal wünschen würde.
Das stimmt. Ich mal ganz kurzer Aufruf in den Chat. Ich habe hier das Problem, dass ich morgen keine Zeit haben werde, Shownotes zu machen, also mir die Sendung nochmal anzuschauen und anzuhören und nochmal Shownotes zu machen. Ich wäre sehr, sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr unter den oben verlinkten Pad die Shownotes machen würden. Ich werde das auch nochmal twittern, ganz kurz. Weil sonst gibt es morgen keine Shownotes. Morgen fahre ich bereits zur Open Mind und dann werde ich noch vorher meinen Vortrag vorbereiten müssen. Weil dann können wir nämlich hier ganz entspannt senden, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Sachen mitschreiben müssen. Das wäre sehr, sehr nett. Dankeschön. Gut, also man kann ja auch echt jetzt sich denken, warum Snowden keine Lust hat, sich in Amerika so einer Sache zu stellen. Weil vermutlich würde ihm dasselbe blühen.
Ich glaube nicht, dass er einen fairen Prozess kriegen würde.
Ja.
Also,
ist die Frage.
Was heißt fairer Prozess? Also,
war jetzt Mannings Prozess ein fairer Prozess? Ich weiß es nicht.
Also er ist wahrscheinlich nach Recht und Gesetz größtenteils er ist insofern fair, also niemand bestreitet, dass Chelsea Manning einen guten Anwalt hatte und auch es war kein Schauprozess oder zumindest kein, ich glaube, in Russland laufen Prozesse anders ab als da. Und ich glaube, dass dass das schon ein harter Kampf war auch und sowas. Ich glaube einfach, dass die Prämisse, unter der das Ganze gelaufen ist, also sozusagen diese Behauptung, also dass jemand, der Missstände offenlegt, und die Missstände waren in dem Fall eben, dieses eine Video, was da veröffentlicht, dieses Collateral Murder Video, wo man aus Perspektive eines Helikopters sieht, wie sich im Nachhinein sehr schnell herausgestellt hat und auch in dem Fall eigentlich auch schon sichtbar war, unschuldige Menschen von einem Helikopter aus hingerichtet werden.
Journalisten waren das.
Das waren, genau, da war ein Kind mit in dem einen LKW drin und das konnte man auch sehen in dem Video. Also das heißt jetzt nicht, dass der Pilot das nicht gesehen hat, also kann das durchaus übersehen haben, aber das ist auf jeden Fall ganz offensichtlich ohne angegriffen zu sein und ohne irgendwie eine Vermutung zu haben, dieses Video, was doch damals schon sehr erschütternd war. Und das hat das ist jetzt dadurch veröffentlicht worden und ich finde man muss Chelsea Manning da einfach zugute halten, dass es wirklich darum ging, auf Missstände hinzuweisen. Also dieses wirklich, also ich meine, sie hat nie für private, also irgendwie persönliches, für Geld oder sowas. Also es wurde ja irgendwie in dem ganzen Fall wurde ja von der Staatsanwaltschaft oder von der Gegenseite sozusagen dass es darum ging, sich bei Assange beliebt zu machen mit den Veröffentlichungen. Aber halte ich jetzt für eine Konstruktion, ohne jetzt genauer reingeguckt zu haben, auf jeden Fall jemand, der keinen finanziellen Vorteil darin gesucht hat oder dergleichen. Und das finde ich schon echt hart. Also das Ergebnis ist, diese 35 Jahre ist schon ein ziemliches Exempel, was da statuiert wurde. Und ich glaube, wenn man gewollt hätte, wenn die Richter gewollt hätten, hätten sie da durchaus ein weiteres milderes Urteil rausholen können.
Ja.
Aber die Amerika wirkt ja geradezu rechtsstaatlich im Vergleich zu dem, was gerade in England so abläuft.
Ja,
in Großbritannien.
Krass, genau. Was ist da passiert? Also der.
Das ist wirklich was, was ich.
Glenn Greenwald hat einen Lebensgefährten. Ich weiß nicht, sind die verheiratet?
Also mittlerweile sagen ist die Presse relativ einheitlich sagt. Ist lustig, das ist das erste Mal tatsächlich, dass man von einem Ehemann spricht, von einem Mann, ohne dass es irgendwie nur um Schwulenehe geht oder sowas, sondern dass das sozusagen aus einem normalen Kontext ist, herausgenommen ist.
Es ist der Ehemann, also, ne?
Also die Presse hat sich gerade so auf Ehegatte, Ehemann eingeschossen.
Also auf jeden Fall David Miranda, das ist der Ehemann von Glenn Greenwald, der Journalist, der im ständigen Kontakt mit Snowden steht und die meisten der Enthüllungen im Guardian begleitet hat, journalistisch.
Genau.
Der wurde. Nachdem er aus Berlin kam, interessanterweise. Ich weiß gar nicht, wen er da getroffen hat. Also das würde mich mal interessieren.
Eine Dokumentarfilmerin.
Wahrscheinlich kennt man die gar nicht, ne?
Die kennt man nicht, aber der Name ist in diversen Artikeln auf jeden Fall erwähnt. Also das geht glaube ich, um eine Dokumentation über Snowden oder sowas. Also ich weiß nicht genau, worüber, aber es steht auch in dem
Zusammenhang. Auf jeden Fall David Miranda unterstützt Glenn Greenwald bei vielen Dingen in der Recherche und in der Distribution und in dem Management dieses ganzen Snowden-Falls und reist halt auch in seinem Auftrag irgendwie durch Europa. Und interessanterweise lebt Greenwald und David Miranda leben gar nicht in England, sondern sie leben zusammen in Brasilien.
Ja.
Und jedenfalls war der Miranda von Berlin aus, wollte er nach Brasilien weiterfliegen und ist eigentlich nur durch Heathrow, also den Londoner Flughafen, wollte er nur einmal durch sozusagen den Transitbereich und wurde dort festgehalten von Sicherheitsbehörden. Ich weiß nicht genau, es wurde nicht gesagt, glaube ich, von wem. Ich glaube, kann aber gut sein, dass es der GCCQ war, ne?
Ich glaube, das waren so die normalen. Das waren so erstmal die normalen Sicherheitsbehörden, die so am Flughafen rumhängen sozusagen. Also die
aber bestimmt unter auf Auftrag des.
Also es war ja mit den Geheimdiensten. Es war ja mit den Amerikanern abgesprochen. Also es ist offensichtlich von sehr weit oben durchgestochen, also organisiert worden.
Jedenfalls haben ihn 9 Stunden, also wirklich ziemlich genau 9 Stunden.
8 Stunden 57. 9 Stunden ist das Maximum, was sie dürfen ohne Gerichtsurteil.
Genau. Und das ist halt auch wieder so ein schönes Antiterrorgesetz,
genau.
Dass sie halt gesagt haben, okay.
Übrigens aus dem Jahr 2000, also nicht so irgendwie post 9/11 oder sowas, sondern noch vor 9/11 dieses Antiterrorgesetz erlassen, dass man verdächtige Personen ohne Angaben von Gründen für bis zu 9 Stunden festsetzen kann. Was, also die Wahrscheinlichkeit, da zufälligerweise reinzugeraten, ist schon wirklich bizarr gering. Also es ist wirklich so im Bereich von jeder 10.000. Passagier kommt überhaupt in so eine Kontrolle, von denen sind 98% nach unter einer Stunde wieder in ihrem Flugzeug und können weiterfliegen. Nur jeder 2.000. von denen, die überhaupt da reinkommen, sind da länger als 3 Stunden oder irgendwie sowas drin. Und dass jemand so haarscharf unter der Maximalgrenze ist, das kommt quasi nie vor. Also es ist
reine Schikane.
Das ist also vielleicht nicht reine Schikane, sondern vielleicht auch der Versuch, an die Daten ranzukommen.
Ja.
Es gibt ja so Gerüchte, dass die entsprechenden Geheimdienste selber nicht wissen, was Snowden noch hat. Und quasi erstmal rauskriegen wollten, was die haben. Und die haben ja quasi alles beschlagnahmt, was er an technischen Geräten hatte.
Aber es soll wohl alles super gut verschlüsselt gewesen sein.
Sie haben ihm zumindest so einige Passwörter rausgequetscht.
Echt?
Ja.
Ach was, echt?
Ja.
Okay.
Also er hat, aber es ist wohl offensichtlich nicht alle Passwörter, sondern vielleicht nur die tatsächlich zu dem Rechner selber und dann nicht zu den verschlüsselten Daten auf dem Rechner oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie das läuft. Im Nachhinein ist jetzt so die Aussage so, naja, das können sie knicken, da kommen sie nicht ran an die Daten, was da drauf ist, da kommt ihr nie ran, so nach dem Motto. Und aber offensichtlich ist da, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ja die zweite Geschichte, die ja in dem Zusammenhang war, das war ja diese Guardian-Geschichte, die hast du ja sicherlich auch mitgekriegt.
Genau, das kam dann im, das war War das gleichzeitig oder danach? Oder ich weiß
nee, das ist schon längere Zeit her.
Ah, okay.
Das hat er
der Alan Rush.
Das haben sie in dem Zusammenhang dann öffentlich gemacht. Ich frage mich ein bisschen, warum haben sie damit so lange gewartet, aber okay. Wisst ihr alle, dass der britische Geheimdienst den Guardian gezwungen hat, erstmal die Daten haben wollte von denen und dann nicht gekriegt hat und dann im Endeffekt den Guardian gezwungen hat, irgendwie an einem Wochenende im Keller mal eben so ein paar MacBooks und ein paar Rechner zu vernichten mit den Festplatten, mit den Daten drauf unter
Aussicht. Das Geilste ist, sie waren erstmal im Büro und meinten so, jetzt hattet ihr mal euren Spaß, ne? Und jetzt stellt ihr aber auch mal, jetzt stellt euch erstmal wirklich das Verlangen, jetzt stellt mal erstmal die Berichterstattung, jetzt könnt ihr jetzt mal einstellen, ne? Also es ist aber mal gut hier, jetzt mal Ruhe jetzt hier im Karton, ja? Das war wohl ein Regierungsvertreter oder so etwas, ja? Also ist halt wirklich so hingegangen und hat diese Ansage gemacht. So, ihr hattet jetzt mal euren Spaß, das machen wir mal hier dicht und jetzt gehen wir in den Keller und treten mal eure Festplatten kaputt.
Na, das war nicht nur treten, das ist Heise hat da mal die Fotos analysiert, die der Guardian so veröffentlicht hat. Also die sind da wohl schon mit einer Flex rangegangen und haben wohl sehr detaillierte Anweisungen gegeben, welche Teile von den Computern jetzt wie zu zerstören sind, also dass da nachher wirklich nichts mehr drin ist, inklusive so eine Späße wie RAM rausgerissen und so, also dass man auch wirklich, so RAM kann man ja theoretisch, wenn der Rechner noch lief, kann man ja noch, wenn man den dann noch einfriert und bla bla bla, kann man ja noch später Daten rausholen mit ein bisschen Glück, also da haben sie offensichtlich viel Wert drauf gelegt, dass das alles rauskommt. Und das ist, und diese beiden Ereignisse, das sind wirklich Momente, die wo ich davor sitze, wo ich, als ich die Geschichte gelesen habe, das erste Mal, aber auch die Male danach, wo ich wirklich so so eine Angst in mir aufsteigt, wo ich so denke, so, okay, wer das macht, ist noch zu viel, viel mehr fähig. Also, weil diese Aktion da im Keller, also vielleicht, man kennt die ganze Vorgeschichte nicht, vielleicht war das tatsächlich Verhandlungsgeschick des Guardians, also so kann man es, so, dass der immer weiter das rausgezögert hat, und dann hat er ihn irgendwann gesagt, so, naja, also und dann haben die vom Geheimdienst gesagt, ja, aber wenn ihr uns die Daten nicht gebt, dann müsst ihr sie wenigstens vernichten. Und dann hat der Guardian halt gesagt, ja, okay, wir können die vernichten, wir haben da eh noch 20 Backups von, okay, könnt ihr, und
das ist halt auch die Sache, also ich frage mich halt, sind diese Regierungsvertreter noch nicht in der digitalen Welt angekommen oder haben die das noch nicht geblickt oder war das jetzt eine reine Schikane, reines Symbol? Hier so eine reine Machtdemonstration oder?
Also das halte ich für die eine Option und das ist die mir so richtig Angst macht, so von wegen, ihr könnt uns, also wir können zu euch in die Redaktion gehen und können Rechner vernichten, wenn wir es wollen und keiner kann uns was. Ich weiß nicht, ich meine, die Reaktionen darauf sind also in Großbritannien, auch bei Heise stand vorhin so Zahlen, so ja, die Umfragen sind deutlich, dass die Leute dagegen sind. Moment mal. Also bei den Umfragen kam raus, dass 48% der Bevölkerung das Vorgehen gegen den Guardian für falsch halten und 38% der Leute für richtig. Nee, gegen Miranda. Und 38% für richtig. Also
ja, die sind total durch. Die sind einfach komplett
brainwashed. 38% der britischen Bevölkerung hält es absolut okay, dass man unter irgendwelchen Vorwänden von Terrorgesetzen den Mann eines Journalisten, der mit einem Whistleblower zusammenarbeitet, also so über drei Ecken, mal eben für 9 Stunden terrorisiert. Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass im Augenblick ist mein Gefühl, sie glauben damit durchzukommen und ihnen kann keiner was. Die andere Option, die besteht, ist, dass die wirklich, also dass die einfach, also das ist was einige sagen, dass sie Panik haben. Dass sie selber nicht die Daten haben, dass sie selber nicht wissen, was da noch alles kommt, was Snowden alles so hat und dass sie darum probieren, jetzt auf Teufel komm raus an die Daten ranzukommen und dass sie es probiert haben, beim Guardian an diese Daten ranzukommen und dass sie jetzt später probiert haben, halt bei Miranda an diese Daten ranzukommen und hoffentlich, um eine entsprechende Gegenstrategie sozusagen auszuarbeiten. Aber also es gab ja zwischendurch auch Gerüchte, dass hier dieses gerade beim Guardian auch von ganz oben kam, also von Cameron persönlich sozusagen beauftragt. Und wir haben ja immer so diese Diskussion, also ich meine, wenn man so mal an die Vorratsdatenspeicherung-Diskussion zurückdenkt, so diese Argumentation, dass damit eventuell ja eine Überwachungstechnologie aufgebaut werden könnte, die eines Tages auch ging. Brauchen wir uns keine Sorgen drum zu machen, diese Überwachungstechnologie ist einfach da, diese Infrastruktur, sie existiert und sie funktioniert offensichtlich perfekt und sie wird schon genutzt, um genau uns zu überwachen. Also das ist jetzt einfach mal Fakt. Das ist der Kampf.
Ja, aber noch nicht von der deutschen Polizei, Gott sei Dank.
Ich glaube, wenn sie wollen. Ich weiß es. Also vielleicht dann.
Das ist aber nochmal eine eigene Geschichte.
Das ist nochmal eine eigene Geschichte.
Was ich glaube, ist, die Engländer haben einfach Schiss, weil jetzt halt auch dieser zweite Whistleblower aufgetaucht ist, der den jetzt ganz groß Ärger macht. Dieser, wie heißt er, George Orwell. der hat ja auch die geheimen Regierungspläne geleakt.
Ja.
Postillon ist ja geil. Geheime Regierungspläne geleakt. Großbritannien fahndet fieberhaft nach George Orwell. Ja. Nach den USA mit Snowden hat nun auch Großbritannien ein ernstes Whistleblower-Problem unter dem Titel 1984 hat ein bisher noch nicht eindeutig identifizierter Mann, der sich selbst George Orwell nennt, detaillierte innen- und außenpolitische Pläne der britischen Regierung veröffentlicht.
Ja, das ist, aber es ist, also ich find's langsam nicht mehr lustig. Also es
das ist wahr, ne? Also das ist wirklich wahr. Also vor allem, also das ist jetzt, das geht jetzt wirklich in Richtung Ministry of Wahrheit. Also, ne? Also
ja, und das ist jetzt jetzt ja auch hier Miranda hat ja dagegen geklagt, dass seine Sachen behalten werden und einbehalten werden und hat ja so und dass die ausgewertet werden. Und jetzt hat im Eilverfahren, also bis das eigentliche Gerichtsurteil wegfällt, hat das Gericht ja sozusagen entschieden, dass okay, die dürfen nicht ausgewertet werden, außer es geht um die nationale Sicherheit, dann darf halt auch weiter ermittelt werden und die Polizei argumentiert genau, ja, es geht um die nationale Sicherheit. Und das ist dieses Vorgehen in ja, der Geheimdienst, der soll uns vor Terroristen schützen und jegliche Kritik an dem Geheimdienst ist staatsgefährdend sozusagen. Das haben wir in Deutschland, haben wir das ja auch schon. Oh Gott, jetzt muss ich wieder einen langen, langen Monolog führen, weil
aber das bist du sowieso dabei.
Weil MS Pro mal wieder seine Blase ja nicht vorher mal leeren kann. Und na toll, jetzt bin ich genau voll raus. Dass wir zunehmend in einem System liefen. Also in Deutschland haben wir das ja auch schon ein Stück weit sozusagen in dem Moment. Also die Verfassung muss geschützt werden. Dafür haben wir den Verfassungsschutz. Habe ich mir übrigens wirklich nochmal angeguckt den Vortrag von Anne Roth, den sie da, ich glaube, auf dem letzten Kongress gehalten hat, der durchaus ganz sehenswert ist. Und oder der sehr sehenswert ist, so ist jetzt nicht so der Kracher ho 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 Vortrag, aber es macht eher nachdenklich. Und das als nächstes dann ja sozusagen, okay, der Verfassungsschutz ist dafür da, die Verfassungsschutz zu schützen. Also ist jeder, der gegen den Verfassungsschutz ist, automatisch ein Verfassungsfeind. Und jeder, der den Verfassungsschutz kritisiert, ist automatisch ein Verfassungsfeind. Weil es gibt ja nur noch einen, der über der Verfassung steht, und das ist der Verfassungsschutz. Und das ist was mir wirklich Angst macht. Und dieses ganze Jahr eines Tages könnte, also was ja in dieser ganzen Vorratsdatenspeicherung Nummer der Fall war, eines Tages könnte dann das ganze System mal kippen und wir leben plötzlich in einem Staat, in dem sozusagen die Leute in dem die Gesetze nicht mehr so gelten und man nicht mehr diesen Schutz hat. War ja immer das Argument, nee, im Westen kann das doch nicht passieren. Ja, also in Großbritannien würde ich sagen, ist es gerade passiert. Also das ist so das, was mir am meisten Angst macht. Also da ist ein Staat, der Staats- und Regierungschefs eines Landes hat mal eben gesagt, okay, diese Zeitung da, Pressefreiheit für den Arsch, diese Zeitung macht denen mal ein bisschen Schiss und dann wird denen mal ein bisschen Schiss gemacht und es kommt raus und er hat nichts deswegen zu befürchten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwelche Konsequenzen für Cameron hätte.
Also das finde ich auch so dieses Spookige an...
steht plötzlich die Frau vor der Tür und beobachtet mich. Wahrscheinlich ist sie auch von der NSA. Ich wusste es doch die ganze Zeit schon.
Also in dem Artikel, den der Alan Rushbridger, der seines Zeichens irgendwie Chief Editor-in-Chief für News und so weiter und so fort beim Guardian ist, aufgeschrieben hat, ist Also es wirkt so, als ob die tatsächlich gar keine richtige verfassungsmäßige Pressefreiheit dort haben in England.
Das kann, in England ist das ja aber sowieso alles irgendwie so ein bisschen, das ist ja sowieso mehr oder weniger, da ist ja, du kannst ja für jedes, gibt ja immer diese Präzedenzfälle und jedes Urteil, was irgendwann mal gefällt worden ist, ist automatisch ein Präzedenzfall für irgendwas anderes. Und du kannst ja jedes beliebige Urteil ausgraben, was irgendwann mal 1513 in deinem Sinne gefällt worden ist, und das ist dann automatisch ein Präzedenzfall.
Also dieser Text ist auch irgendwie ganz schwierig zu lesen. Der erste Absatz handelt die ganze Zeit nur davon, dass er selbst, also dieser Alan Rushbridger, gespielt wird in dem neuen WikiLeaks-Film, ne, The Fifth Estate,
ja,
von dem jetzt gerade erkorenen schottischen Schauspieler Peter Capaldi. Also ich habe 5 Minuten gebraucht, um den ersten Absatz dieses Artikels zu verstehen.
Okay.
Also, weil das halt so völlig in a private viewing cinema in Soho last week I caught myself letting fly with four letter also ganz komisch, ne? Also er selber wird gespielt von diesem Peter Capaldi, der jetzt der neue Doctor Who ist. Und deswegen, also das ist, naja,
okay,
eine witzige, selbstreferenzielle.
Aber ich finde ehrlich gesagt, diese Nummer, dass der Geheimdienst da vorbeikommt und beaufsichtigt, dass die Rechner zerstört werden, dass das nicht, dass die das so relativ lange offen, also vielleicht haben sie nur auf den richtigen Moment gewartet, um es auszubuddeln,
ja,
aber dann auch so beiläufig in irgendeinem Artikel, also wie du, also das ist ja nicht ein eigener Artikel, so scheiße, wir mussten, also. Das ist eine Titelstory eigentlich. Also vielleicht, weil es die eigene Presse betrifft, nicht eine Titelstory, aber auf jeden Fall irgendwo auf Seite 1, finde ich, kann man sowas schon unterbringen. Und dann das im Endteil, in der zweiten Hälfte von so einem Meinungsding unterzubringen, finde ich schon.
Vor allem, das war dann in Deutschland überall auf der Titelseite,
ja,
und in England halt überhaupt nirgendwo. Ja? Also das hat halt keine einzige Zeitung irgendwie als Aufmacher genommen. Und das war halt, das hat dann auch Jeff Jarvis auf seiner Buzzmaschine halt analysiert, also die deutschen Medien versus die englischen und die amerikanischen auch übrigens nicht, ne?
Ja. Yeah.
Und das ist halt wirklich das eigentlich Scarye. Also das Scarye finde ich jetzt gar nicht, dass die Regierung versucht, die Journalisten zu unterdrücken. Das machen Regierungen. Regierungen sind im Zweifel immer scheiße. Ja.
Yeah.
Der Franz Josef Strauß hat das mit dem Spiegel damals versucht, und es gab auch immer wieder andere Versuche in Deutschland auch. Das eigentlich Scarye ist halt wirklich, dass die Bevölkerung anscheinend nichts dagegen hat. Dass in England sowas einfach geht und sowas einfach auch abgenickt wird.
Na, das auch in England ist das ja auch, also nicht nur, dass die Bevölkerung das abnickt, sondern da hat ja der Telegraph hat ja so ein Meinungsstück.
Und die anderen Medien auch
das, ja, abnicken. Also der Telegraph hat so ein Meinungsartikel da gebracht, wo es da so nach dem Motto, naja, wer so Geheimdienstberichte veröffentlicht, muss sich schon mal damit rechnen, dass ihm da der Geheimdienst auch mal befragt. Und in dem Fall, also da ging es um Miranda, und in dem Fall, da hat nicht der Geheimdienst befragt, sondern er ist unter einem Terrorgesetz 9 Stunden lang
festgesetzt worden
und bedroht worden. Also ihm wurde er mit Gefängnis gedroht, und das wird dann von einer anderen Zeitung, die offensichtlich sich keine Sekunde lang vorstellen könnte, eventuell mal in der gleichen Situation zu sein. Also ansonsten, ich meine, ist doch purer Eigenschutz, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt verhindern. Das müssen wir aufdecken und dafür sorgen, dass sowas nicht normal passiert, weil wir könnten die Nächsten sein. Und ja, aber nee, ist offensichtlich, hau drauf.
Ja.
Dann gab es ja hier vom, welcher war es? War es die Times? Ich glaube, das war die New York Times. Wo ein Redakteur getwittert hat, er freut sich schon drauf.
Das war aber nicht New York Times, das war The New Yorker oder sowas.
Nee,
New
Yorker war es nicht. Es war schon irgendeine Tageszeitung.
Washington Post oder sowas?
Aber die ist doch jetzt gerade von
USA Today?
Nee.
Scheiße. Aber es war bestimmt nicht New York Times.
Ich glaube, das war die Time Magazine. Kann das sein? Time Magazine.
Time Magazine.
Ich glaube, es ist Time Magazine.
Ja, Time Magazine kann natürlich
auch sein. Auf jeden Fall, diesen Tweet abgelassen hat. Er freut sich schon drauf, dass er den Artikel darüber schreiben kann, indem er den Drone-Strike gegen Julian Assange gutheißt rechtfertigt oder verteidigt. Also sozusagen, er freut sich schon drauf, wenn Julian Assange endlich von einer Drohne vernichtet wird. Und
also was ist Julian Assange, ne? Also so aus so rechtsstaatlicher Perspektive bin ich natürlich überhaupt nicht dafür, dass man ihm einen Drone-Strike.
Ja. Yeah.
Aber ich würde ihn gerne selber mal mit einem Drone-Strike niedermetzeln. Ja, ich meine, hast du das mitgekriegt mit der WikiLeaks-Partei in Australien?
Nee.
Also es gibt in Australien. Gibt es eine WikiLeaks-Partei. Das ist ja das Ursprungsland, wo Julian Assange herkommt. Und Julian Assange war dann auch in dieser Gründung und an der Gründung und so weiter und so fort beteiligt. Das sind viele seiner Supporter, die dort in Australien leben, sind halt in dieser Partei organisiert und demnächst sind tatsächlich auch Wahlen.
Ja.
Und Julian Assange ist der Spitzenkandidat von dieser Partei, obwohl er gar nicht da sein kann, ne?
Yeah.
Wie wir alle wissen, weil er ist ja momentan Julian Assange. Oder Julian Assange.
Julian Assange. Genau,
so nennt den Linus ja immer bei Logbuch Netzpolitik.
Okay.
Julio Assange. Jedenfalls, die haben dort ein ganz merkwürdiges Wahlrecht übrigens. Du kannst dort Parteien wählen und zwar nach Präferenzen. Das heißt, du sagst irgendwie, du gibst Nummern, ja, du sagst irgendwie, am liebsten hätte ich gerne Partei A, danach gerne Partei B und so weiter und so fort und vergibst dann halt 1, 2, 3, 4 irgendwie über den Wahlzettel verteilt.
Okay.
Das ist das Präferenzwahlsystem und am Ende kann dann tatsächlich deine Partei plötzlich in reinkommen, weil dann mit den kumulierten Stimmen, die dann halt, wo du dann sozusagen weniger präferiert bist, aber halt dann doch irgendwie so ein bisschen, ohne dass dich irgendjemand als erstes einen Platz angegeben habe, kannst du zum Beispiel so in den Partei reingehen. Das hat natürlich das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Wahlkampf und der Wahlkampf funktioniert dann deswegen auch so, dass die Parteien untereinander kooperieren.
Yeah.
Insofern, dass sie halt dann immer Wahlempfehlungen geben für die anderen Präferenzen. Ja? Mhm. Dann sagen sie so, ja, wählt uns auf Platz 1 eurer Präferenz und wenn ihr noch irgendwie die anderen Präferenzen, sollt ihr bestimmte andere Parteien, die uns irgendwie auch irgendwie politisch nah sind, ja, und ähnliche Forderungen haben.
Tatsächlich vier? Man hat vier Stimmen sozusagen?
Man hat mehrere, ich weiß nicht genau wie viele, aber halt mehrere. Ne? Also und halt sozusagen mit einer absteigenden Präferenz.
Also ich habe ja echte Probleme, mich für die erste Stimme zu entscheiden, aber dann auch.
Da musst du dir richtig Gedanken machen. Ja. Obwohl ich das eigentlich auch geil finde, weil ich tatsächlich irgendwie auch sage, so, ich finde halt irgendwie bestimmte Sachen dort ganz gut und bestimmte Sachen dort ganz gut, beziehungsweise, also das halt in so eine Reihenfolge zu bringen, ja.
Ja.
Finde ich nicht so schlecht, weil da es ist halt komplexer und eine größere, ein größeres Informations mehr Meinung transportiert als einfach nur die normale Stimme, ne? Egal, auf jeden Fall, der Witz ist halt, dass es dann darum ging, im Vorfeld dieser Partei, der WikiLeaks-Partei, welche Präferenzen man jetzt ausspricht für andere Parteien.
Ja. Yeah.
Und da gab es dann entsprechend einen Parteitag dazu und ein Gremium, das sich dann halt demokratisch legitimiert damit auseinandergesetzt hat und hat dann halt gesagt, ja, also die grüne Partei, die ist uns irgendwie am nächsten und die werden wir jetzt halt überall auch als unsere Präferenzkumpel irgendwie machen. Und die grüne Partei hat das übrigens dann gleichzeitig auch mit der WikiLeaks-Partei gemacht, etc. Jetzt hat sich aber dann tatsächlich Julian Assange dort eingemischt, gesagt, ja, das ist ja alles nett, was ihr euch da besprochen habt, so, und aber ich bestimme das jetzt mal einfach um. So, ja. Also das, was schon mal der erste totale Fehl ist, also erstmal die demokratischen Prinzipien dort erstmal komplett über den Haufen zu führen. Aber was er dann gemacht hat, ist noch viel krasser. Er hat dann wirklich rechtsnationale Parteien dort angegeben als Präferenzen. Einfach weil dort teilweise Leute waren, die ihn halt sozusagen von den prominenten Leadern ihn unterstützt haben, öffentlich, ja. Und hat das halt rein nach so, also ich unterstelle jetzt Julian Assange kein rechtsnationales Gedankengut. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist einfach politisch in der Hinsicht einfach total naiv. Und beziehungsweise will da halt einfach sozusagen Dankeschön verteilen an Leute, die ihn halt unterstützt haben. So, ja?
Das macht die gerade so.
Ja, ja, also es ist richtig ekelhaft. So ja. Richtig ekelhaft. Und jedenfalls seit ungefähr einer Stunde schwebt meine Drohne gerade vor der Botschaft und ich bin nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt Return drücken soll, ja? Sag du mir das.
Schieb's den Amerikanern nicht. Nein, aber also ich.
Ja, ich habe extra eine Predator-Drohne genommen, damit das auf die Amerikaner dann.
Nee. Ja, aber es ist so dieses, ich meine, dass Julian Assange ein Problem, ein Idiot ist, das ist jetzt.
Das ist ein totaler Vollidiot.
Das ist jetzt.
Kein Zweifel.
Das will ich jetzt gar nicht mal.
Zweifel,
das aber ist ich glaube, wenn die Amerikaner eine Drohne auf ihn losschicken, dann nicht, weil er ein totaler Vollidiot ist, weil das wäre eher ein Grund, ihn zu ihrem Präsidenten zu machen. es ist so, ach, ich weiß nicht, ich bin da echt. Du hast das ja irgendwie so bei Linus ein bisschen diese Verzweiflung oder wie hast du es bezeichnet, also so Resignation so ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich bin mittlerweile auch, also ich so, was soll noch passieren? Also es ist einfach alles scheiße.
Ja, also schau mal nach Ungarn, da weißt du, was da noch alles passieren kann. Also wir sind jetzt noch nicht am Ende. Ja.
Okay, das stimmt. Also
und selbst Ungarn kann man noch übertrumpfen.
Ja.
Also was mich momentan, weiß nicht, ob das jetzt das richtige Thema jetzt für den Switch ist, aber was mich gerade völlig fertig macht, ist übrigens Ägypten.
Ja.
Und zwar
Syrien. Ist natürlich auch hart.
Syrien ist nein, aber der Witz ist an Ägypten, klar, es gibt natürlich so ein gewisses persönliches Involvement. Ich war halt direkt nach dem arabischen Frühling dort und habe dort mit Leuten geredet. Und ich habe natürlich auch durch diesen arabischen Frühling, das ging ja, glaube ich, vielen so, so eine totale Hoffnungsstimmung in mir gespürt. So. Ja, also
ich habe gehört, soll Ägyptern auch so gegangen sein.
Genau, es soll auch Ägyptern so gegangen sein, aber auch diese Stimmung ist halt übergeschwappt irgendwie, vor allem auch auf Leute, so Netzleute wie uns oder so etwas. Ja.
Ja.
Und natürlich war das eine unglaublich großartige Demonstration dessen, was plötzlich so ein unterdrücktes Volk hinbekommt, wenn sie sich vernetzen und wenn sie zusammen den Mut finden, so einen Diktator zu verjagen. Was natürlich eine ganz andere Sache ist das Nation Building. Wenn dann erst einmal der Diktator weg ist, ja, der übrigens wieder da ist, das muss man auch noch dazu sagen, ist ja gerade frei geworden, eingelassen worden.
Mubarak,
ja. Oh Gott, das ist alles so. Naja, jedenfalls, dann kam ja die erste freie Wahl und dann haben die Muslimbrüder gewonnen.
Mhm.
Und das war natürlich der erste Dämpfer. Aber man dachte sich, okay, ja, also keine Ahnung, die Muslimbrüder haben jetzt vielleicht auch gesehen, dass jetzt irgendwie, dass man dort irgendwie jetzt mal was Freiheitlicheres machen können und das wird jetzt schon nicht so schlimm werden. Aber es wurde schlimm. Und der Mursi hat dort echt krasse Scheiße gebaut und plötzlich war die Diktatur einfach nur ausgetauscht. Und jetzt war es halt eine islamradikale Diktatur auf einmal. Und
aber dann gab es ja zum Glück noch die Armee.
Ja, genau.
Die dann
geputscht hat, ja. Und dann habe ich halt, und da war ich halt schon so im Zwiespalt, weil ich gedacht habe, so, ja, scheiße, eigentlich, das ist eigentlich totale Scheiße, was dort passiert ist. Eine demokratische, gewählte Regierung wird jetzt gerade weggeputscht von der Armee. Aber gleichzeitig war es natürlich auch ein Hoffnungsschimmer in Form von, ja, aber dieses scheiß Mursi-Regime ist ja auch scheiße. Und die Leute, die dort mit der Armee kooperieren, sind dann eher so die westlichen Kräfte und die Intellektuellen und so weiter und so fort, die halt dort eine Islamherrschaft verhindern wollen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist zwar irgendwie total ekelhaft, aber vielleicht ist das jetzt irgendwie einfach das the thing to do. Ja. Auch wenn es halt jetzt nicht irgendwie meinen demokratischen Ansprüchen genügt. Hm. Aber manchmal muss man vielleicht auch einfach, man muss halt sehen, ich meine, es gibt keine Demokratie, die friedlich eingeführt worden ist. Es ist halt immer ein Gewaltakt gewesen, der kein demokratischer war, der erst einmal dafür sorgen musste, dass bestimmte Machtstrukturen fallen.
Aber nur sehr, sehr selten waren Armeen dafür zuständig.
Ja, natürlich. Mhm. Das hat einem natürlich auch skeptisch gemacht, dass natürlich die Armee das macht. Aber man wusste, dass halt irgendwie so ein bisschen die richtige Strömung dahinter steckt, hinter diesem Putsch, und dann dachte man sich, okay.
Naja, aber es ist so ein bisschen die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde.
Jein, das waren tatsächlich die Leute, die die progressiven Stimmen waren, die dort wesentlich beteiligt waren, ja. Und deswegen war es halt erst einmal dieser, deswegen wurde ja auch der Al-Badarei dann geholt und so weiter und so fort. Und es war ja alles irgendwie erstmal so Friede, Freude, und jetzt irgendwie das losgehen mit der Demokratie. Dass jetzt die Muslimbrüder sich das nicht so richtig gefallen lassen oder dass sie das nicht so richtig geil finden, dass ihr demokratisch gewählter Präsident halt einfach mal irgendwie so vom Thron geschubst wurde, war aber eigentlich auch klar. Und dann hatten sie ja diese Protestcamps, und ich glaube denen auch komplett, dass diese Muslimbrüder, diese Protestcamps, das waren keine friedlichen Protestcamps, die hatten dort Waffen, die haben dort den nächsten Umsturz geplant, und die haben wahrscheinlich auch dort ziemlich viel Chaos und Ärger gemacht. Das will ich überhaupt gar nicht sagen, ja, es war bestimmt so. Aber dieses Blutbad, was sie dann angerichtet haben.
Es ist einfach.
Also dann halt, und das war übrigens nicht die Armee. Das war nicht die Armee, das war die Polizei von einer neu eingesetzten Regierung, angeleitet, Polizei und Sicherheitskräfte, die dort in die Lager gegangen, in die Protestlager gegangen sind und die einfach niedergemäht haben. Die haben sie einfach niedergemäht. Da sind, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber das sind Hunderte Tote, Hunderte an einem Tag. Das ist, das hat Syrien noch nicht hingekriegt.
Doch, doch.
Das haben die jetzt.
Hunderte an einem Tag.
Ja, ja. Das haben sie jetzt.
Diese Giftgasangriffe, das sind Hunderte an einem Tag. Das hätte auch ausgelöscht worden.
Naja, auf jeden Fall in Ägypten selber, also es ist weder Mubarak noch die, noch Mursi und so weiter und so fort hat jemals ein solches Blutbad angerichtet.
Auch das weiß ich nicht, ob das nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt ist.
Das habe ich aber auf jeden Fall gelesen.
Also aber es ist, wenn man eine Demokratie schaffen will, dann muss man halt, dann kann man nur mit den Menschen arbeiten, die man hat. Das ist halt, das ist eine Demokratie. Demokratie ist, dass andere Meinungen existieren können und dass diese Muslimbrüderschaft, egal ob sie nun totale Vollidioten sind oder nicht, dass die nun mal eine starke Kraft in diesem Land sind. Das ist auch nun mal klar. Und entweder du baust ein Regime auf, was diese Gruppe unterdrückt, oder du musst sie, und das war
eine Demokratie ist aber auch nicht, wenn die Muslimbruderschaft dort Islamstaat errichtet.
Ja, darum muss man sie, also ich weiß nicht, was die Lösung sein soll, aber vielleicht.
Der Punkt, und das wollte ich jetzt gerade sagen, weil das ist das, was mich so unglaublich deprimiert.
Ja.
Ist diese Ausweglosigkeit. Ist dieses, der Punkt ist der, wenn die Bösen, ja, wenn Mursi, also ich weiß, es ist so total plakativ, es ist total platt und so weiter und so fort, aber natürlich steckt das irgendwie da drin. Wenn Mursi irgendwie ein Massaker macht, dann ist das an irgendwie demokratisch friedliche Menschen oder so etwas. Dann ist das widerlich und dann ist das ekelhaft und das ist verurteilenswert und dann könnte ich kotzen. Mhm. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn die progressiven demokratischen Kräfte ein Massaker an den Bösen vollziehen.
Ja, die ja offensichtlich gar nicht.
Weil es dann keine Guten mehr gibt. Und wenn es keine Guten mehr gibt, dann gibt es keine Hoffnung. Und das ist das, was wir momentan haben. Wie willst du denn jemals in den nächsten 100 Jahren, ja, in Ägypten glaubwürdig noch für Demokratie und Menschenrechte einstehen, ja, wenn die Leute, die genau diese Dinge gefordert haben, so ein Blutbad angerichtet haben. Wie willst du das jemals wieder, die einen Putsch eingerichtet haben und ein Blutbad und so weiter und so fort, wie willst du jemals wieder glaubhaft für Demokratie und Menschenrechte werben in einem Land, in dem so etwas passiert ist?
Naja, es ist, also ich würde sagen, es ist möglich. Es ist unglaublich schwer, aber es ist, ich glaube, es wäre möglich. Vielleicht auch gerade aus dem Schock, also ich meine, sehen wir mal die positiven Seiten dieses Blutbads. Ich weiß, das klingt jetzt bizarr, aber vermutlich hat er sowohl es ist immer ein Teil der Bevölkerung, der dieses, also es ist jetzt nicht so, also du hast gesagt, gerade die Polizei war es, weiß ich jetzt nicht, aber es war nicht die Gesamtbevölkerung. Es war nicht jeder, der hinter einem Demokratisierungsprozess steht, sagt, ja geil, Blutbad. Sondern da
hörte die Stimmen an. Es gab einen Gastbeitrag in der FAZ von einem intellektuellen Ägypter, der halt eigentlich genau diese Rolle dieses demokratischen etc., westlich orientiert etc., der das halt total gerechtfertigt hat. So. Er hat dann halt gesagt, so ja, was bildet ihr euch eigentlich ein, ihr im Westen, das überhaupt beurteilen zu können? Und
außerdem waren das sowieso nur
Terroristen.
In dem Moment, in dem man anfängt, so eine Rechtfertigung zu schreiben, also ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass es nicht anders geht. Aber ich meine, es besteht die Hoffnung, dass den Leuten da klar ist, dass es sich zumindest so durchzieht, dass das ein Massaker war, dass das vielleicht dazu führt, dass man irgendwann wieder aufeinander zugehen kann. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch keine große Hoffnung da, aber es ist ich verstehe
total. Es ist komplett gegen die Wand gefahren alles. Also Ägypten ist unglaublich deprimierend gerade.
Ich meine, wenn man sich so den Irak anguckt oder so dieses, wo die Amerikaner jetzt okay, wir gehen jetzt ja mal rein und dann nehmen wir den Saddam Hussein da weg und dann ist da Demokratie, dieser Gedanke, dass automatisch in dem Moment, in dem sozusagen man muss nur den bösen Diktator wegnehmen und schon wird automatisch Demokratie herrschen, das ist offensichtlich ein Trugschluss, der so nicht zutrifft. Und das ist
so einfach habe ich mir das natürlich nie vorgestellt, aber dass man das, aber dass es so ekelhaft wird.
Also ich meine, so Armeen, das ist ja auch hier bei in der Türkei zum Beispiel mit wie heißt der jetzt gleich der türkische
Minister Erdogan.
Also man kann über Erdogan ja sehr sehr viel Negatives sagen, aber er hat zum Beispiel auch die Armee massiv geschwächt und das ist und hat dadurch dafür gesorgt, dass die Armee nicht bei jedem Regierungschef, der ihnen oder bei jeder Regierung, die nicht in den Kram passt, einen Putsch durchführt. Also es ist ja nicht so, dass du das beseitige da oben den einen Diktator und du hast automatisch Demokratie. Und also ja, das hast du nicht behauptet, aber das ist ein.
Aber es braucht doch auf jeden Fall Leute in einem Land, wenn du eine Demokratie aufbauen willst, dann braucht es Leute, die Demokratie glaubhaft vertreten können. Und die Klasse, die sich jedenfalls auf die Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat, hat darin in Ägypten grandios versagt.
Du brauchst auch eine Bevölkerung, die Demokratie will.
Ich meine, musst du nicht haben.
Doch, das musst du auch.
Die Deutschen wollten auch keine Demokratie.
Ja, darum haben wir sie auch nie bekommen. Nein, aber
vielleicht braucht es eine Besatzungsmacht tatsächlich, ja.
Ich weiß, also guck dir Russland an. Ich meine, Russland, die hätten. Und ich glaube nicht, dass Putin immer wieder gewinnt, weil er die Wahlen so obskur, also so rasant, so grandios fälscht. Also natürlich ist da auch ein bisschen Wahlfälschung im Spiel, aber man muss auch einfach, ich glaube, da
wieder. Die finden den schon geil.
Die finden Putin alle geil.
Es gibt ja auch so geile, gaye Bilder von ihm.
und das ist homosexuelle Propaganda. Frag mich, es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Putin eingesperrt wird.
Ich glaube auch.
Und wobei ich habe ja neulich, also mir ist der Gedanke tatsächlich von alleine nie gekommen, aber ich habe ja neulich mal gehört, Putin hat sich ja jetzt gerade von seiner Frau getrennt.
Ich habe keine Ahnung.
Und Also das ist, also es gibt ja wohl Gerüchte über Putin, aber wahrscheinlich gibt es die über jeden. Dass Putin schwul sei.
Okay.
Aber keine Ahnung. Also, ja, nee, also nee, vergesst
das. Das wäre nicht das erste Mal, dass latent Homosexuelle beziehungsweise heimlich Homosexuelle gegen schwule Stimmung machen. Ne? Also das ist ja.
Ja, klar, das
gibt es häufig, interessanterweise.
Aber das heißt trotzdem nicht, dass automatisch jeder, der also das heißt trotzdem nicht, dass Putin deswegen schwul ist. Also
so rum würde man.
Aber er lässt sich gerne mal mit freiem Oberkörper und Knarre in der Hand in der Zeitung abrichten. Genau. Das ist.
Da gibt es auch unglaublich viele tolle Tumblrs, also irgendwie 16 most homoerotic photos of Putin oder irgendwelche Tätowierungen, die sie ihm dann halt auf den Oberarm mit irgendwelchen so Regenbogenfarben. Und ne, das kann man irgendwie sich alles mal ergoogeln. Mhm. Leider hat mein Aufruf zur Shownoterei leider nicht gefruchtet. Insofern wird es wahrscheinlich einfach keine Shownotes geben.
Naja. Ihr Podcast-Hörer, die jetzt reinhört, weil keine Shownotes da sind und euch deswegen ärgert, seid beim nächsten Mal beim Live-Podcasten dabei und flattert uns. Sollte man immer mal wieder darauf hinweisen, bitte flattern. Das
wäre ganz gut, ja.
Bitte flattern, gleich. Welcher ist dein Flatter-Button?
Das ist der allgemeine, da oben.
Genau, klick mal rechts. Gern mal ein bisschen mehr auch auf den allgemeinen, damit Michi auch wieder was davon hat.
Ich gehe sonst pleite, echt jetzt, Leute. Also ich brauche die Kohle. Flattert mal, bitte.
Weißt du, mal mein Kickstarter für...
Ja.
Wir machen mal ein echtes Kickstarter. Und zwar, wenn 10.000 Euro zusammenkommen, dann Michi getreten.
Oh, dann darf jeder einmal
jeder Eintritt. Man kriegt so einen kleinen, weißt du, wenn man mehr als 10 Euro spannt, dann kriegt man so einen kleinen Gummischuh, den man sich so an den Schlüsselbund hängen kann. Nee, keine Ahnung.
Ich habe heute Morgen eine E-Mail gekriegt. Und zwar habe ich jetzt meine 23andMe-Ergebnisse.
Ah!
Ja. Also
wie lange hast du noch?
Um das kurz zu erzählen, ich habe von unter anderem Max, aber nicht nur von Max, sondern auch von Ralf Stockmann und von, wer war noch alles dabei?
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall hier, wer ist das?
Light Medium,
genau, der hat das Ganze organisiert. Ich habe den Gutschein gebastelt.
Tante und andere.
Wortkomplex. Also Claudia. Natürlich.
Und wer war da noch dabei? Ist egal. Auf jeden Fall auch einige Leute, die haben mir zusammengelegt und haben mir einen Gentest bei 23andMe gekauft. Und den habe ich natürlich auch sofort hingeschickt. Also ich musste dort in ein Röhrchen spucken mehrmals. Und das Röhrchen musste ich danach in die USA schicken. Und jetzt sind auf amerikanischen Servern... Mhm. Meine komplette Gendatenbank.
Also die NSA kann ich schon mal klonen?
Genau, die NSA kann mich klonen.
Ob sie den Datensatz auch abgefangen haben? Oh, das sind ausländische Datensätze, okay, nehmen wir mit.
Genau.
Jetzt bist du für immer im Archiv der NSA abgespeichert.
Genau, und vor allem, ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, weil ich habe heute die Ergebnisse gekriegt und habe die so durchgeklickt. Ist übrigens nichts Schlimmes, also man hat ja mal so ein bisschen Angst, so, oh Gott, bin ich jetzt irgendwie extrem Alzheimer gefährdet oder so. Ich habe eine ziemlich hohe, also eine dreimal so hohe Gefahr für Thrombose war dabei. Ansonsten war jetzt nichts wesentlich Krasses so.
Also nicht mehr so viel fliegen, ne?
Ja, also ich muss echt aufpassen. Also aber was dort steht als Tipps, was man machen soll, mache ich alles. Also man soll Sport treiben, man soll irgendwie, keine Ahnung. Also so ein paar Tipps irgendwie.
Ja, mache ich alles.
Nicht rauchen, auf keinen Fall rauchen und solche Sachen. Also mache ich alles, halte ich mich alles dran, ohne dass ich es je gewusst habe, dass ich so ein hohes Risiko dafür habe.
Also da stehen so die allgemeinen Sachen, leben Sie gesund und rauchen Sie nicht so viel.
Genau.
Und so nicht ganz so viel saufen.
Ja, genau.
Und früh schlafen gehen.
Jedenfalls 23andMe. Habe ich dann mich so durchgeklickt und eine, da gibt es halt auch so ganz viele Eigenschaften, die dann halt irgendwie so belegt sind. Also man muss halt sagen, es gibt so Listen mit so Eigenschaften für Health oder für inherent Conditions oder anderen Späßen oder einfach bestimmte Eigenschaften wie zum Beispiel Haarfarbe oder so etwas, ja. Obwohl ich dann natürlich auch einfach in den Spiegel gucken kann. Und eine dieser Eigenschaften ist aber, dass ich besonders schmerzempfindlich bin.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, das ist doch echt eine...
Das, was interessiert
die
NSA.
Das ist die interessiert. Ja, genau. Also wenn sie mich dann mal foltern wollen, ja, dann wissen sie, alles klar, das ist ein dankbares Folteropfer.
Ach so.
Weil ich halt, weil ich natürlich sehr schmerzempfindlich bin.
Bist du tatsächlich sehr schmerzempfindlich?
Ja, also schon. Ja, ich glaube schon. Also okay. Ich bin auch schon so ein bisschen so ein Weichei.
Also meinst du, wenn die NSA dich foltern will, normalerweise, womit kann man den foltern? Indem wir ihm Katzenvideos zeigen oder Schokokuchen
Stückchen geben. Schmerz funktioniert halt bei mir.
Und so, oder ausschlafen lassen. Und jetzt weiß aber der NSA, bei dir ist Schokokuchen jetzt nicht die ideale Foltermethode, sondern stattdessen lieber Schmerz.
Ja, klar.
Also das machen die sonst bei keinem.
Nö, aber das ist vielleicht so, es gibt halt Leute, die kann man besser foltern, manche Leute kann man schlechter foltern. Und dann wissen sie halt zumindest, dass ich halt eher zu den Leuten gehöre, die man besser foltern kann. Ja.
Ach so.
Also,
das und wenn jetzt die Islamisten, so, wenn du irgendwann mit so einem Flugzeug drin sitzt und dann so wird das Flugzeug entführt und einer wird, du bist dann die erste Geisel oder was? Oder?
Genau.
Oh, je.
Was ich eigentlich auch nochmal erzählen könnte, weil die Geschichte ist ja natürlich einfach total super. Ich weiß nicht, die hast du vielleicht bestimmt auch gelesen. Lukas Hartmann alias Minuteman, MNTNM. Den kennst du wahrscheinlich
auch. Ja,
der hat ja damals irgendwie das AKAKI gegründet und so.
Ach, gegründet sogar, okay. Ja,
er war einer der Gründer. Gründet immer noch, ist halt immer noch irgendwie so ein Startup-Typ. Gründet immer noch vor sich hin. Der war halt auch auf meinem Geburtstag, wo ihr mir das geschenkt habt.
Ja. Yeah.
Dann habe ich mich mit ihm unterhalten, hab so ihm erzählt, so, ja, hier, geil, irgendwie 23andMe und so. Und er meint so, ja, da bin ich ja irgendwie schon seit 6-7 Jahren Kunde irgendwie.
Damals, als es noch richtig teuer war?
Da war es noch richtig teuer, hat es noch 1000 Euro gekostet.
Also mittlerweile kostet das ja irgendwie relativ entspanntes
100, Geld. 100 irgendwas, ne, Euro, Dollar.
Ja, ich glaube, sowas in dem Dreh. Also ich weiß gar nicht mehr die Gesamtsumme, aber...
Genau. Nee, auf jeden Fall erzählte er so, ja, voll krass. Und dann habe ich jetzt vor 3 Wochen, habe ich jetzt so ein Update gekriegt. Also man kann halt dort so ein Abonnement abschließen bei 23andMe. Dann wird man halt immer über alle neuesten Erkenntnisse, die Wissenschaft über die Gen-Zusammenhänge halt haben, wird das dann auch mal geupdatet in seinem eigenen Profil. Und dann war halt dann eben ein neues Update bei Inherited Conditions. Ja. Das war dann halt so eins von diesen Updates, das muss man sagen, bei 23andMe kriegst du manche Sachen einfach sofort angezeigt und manche Sachen...
Kannst du deine Gene, deinen Datensatz auch runterladen?
Ja, klar.
Also kannst du ja auch ein Backup machen.
Genau, kannst auch ein Backup machen. Kannst übrigens auch auf eine freie Datenbank hochladen. Das wollte ich auch nochmal machen. Also,
ja.
Dass man halt sozusagen das auch nochmal irgendwie der Allgemeinheit zur Verfügung stellt.
Ah, cool, ja. Also wie groß ist die Datei?
Ich habe es nicht runtergeladen bisher.
Ah.
Das mache ich noch. Egal. Auf jeden Fall, das sind auch nicht übrigens die komplette Gensequenz, sondern das sind die sogenannten SNPs.
Ah, okay.
SNPs sind halt Abweichungen vom Standardgenom.
Achso, der Diff quasi.
Der Diff, genau.
Ah.
Das sind praktisch die Diffs, ja. Also dort, wo du halt irgendwie dann halt ein A statt ein C hast, ja, in der Kombination oder so etwas. Das sind halt das sind die relevanten Daten. Ne?
Mhm.
Sonst zu, keine Ahnung, 98% sind wir genetisch alle gleich.
Ja, ich glaube zu mehr als 98% sogar.
Oder
ich glaube 98% ist der Unterschied, ist eine Fliege zu uns identisch.
Eine Fliege, ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also doch, sowas in dem Dreh. Also das ist
wir sind auf jeden Fall ziemlich identisch, ja.
Ja.
Alles
in so.
Genau, und das heißt mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, halt die komplette Gensequenz ist halt eine ganze Menge, ist halt einfach ziemlich viel Rauschen. Ne?
Wer ist denn die Standard-Gensequenz? Ist das irgendwie, haben Sie da...
Also okay, ich habe sie ja auch auswendig gelernt. Ich dachte mir, okay.
Nein,
A, C, also ich meine... G, C, B, C. Es wird jetzt ein bisschen länger, aber...
Nein, nicht wie die lautet, sondern wer ist die? Also ist das irgendwie so ein Durchschnitt aus allen möglichen Menschen, die sie gefunden haben? Oder ist das einfach mal irgendwie so, Joe, du bist jetzt der Standard-Gensatz?
Ja, also man muss ja sagen, dass diese DNA ist ja natürlich eine extrem hat eine extrem lange Geschichte.
Ja. Oh, komm.
Nee, ohne Scheiß.
Die Geschichte der DNA ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Im Endeffekt ist die gesamte Evolution des, von Anfang bis zum Ende des Menschen ist ja in dieser scheiß DNA mit drin kodiert. Ja?
Ja.
Also das heißt, alle Wesen, die wir vorher mal waren, ja, können wir auch immer noch sein, haben wir die Daten für.
Ist das so?
Ja, ist alles drin. Sicher? Wenn du mal guckst, wie beispielsweise Kinder sich entwickeln in der als Embryos, ja, dann siehst du auch, dass sie verschiedene evolutionäre Stadien durchmachen.
Um mal so ein bisschen Fisch und Frosch und
genau,
so.
Genau, also sie in der Entwicklung des Kindes machen sie tatsächlich irgendwie, das ist alles noch drin und wir sind das alles auch noch. Das ist ganz interessant. Also und wir schleppen all das halt noch mit uns rum. Ja.
Und bei manchen in der Entwicklung bleiben wir dann auch irgendwo mal mittendrin hängen.
Genau.
Nein.
Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall.
So wie viel Prozent bist du denn ein Neandertaler?
2,7 wie jeder, glaube ich, so
standardmäßig. Ist das so standardmäßig? Ja. Genau. Oh, schade.
Also es gibt da unterschiedliche, glaube ich, unterschiedliche Varianten, aber ich bin zu 2,7 und das ist, glaube ich, standardmäßig.
Okay.
Ja.
Weißt du irgendwie vom Standard großartig ab?
Das weiß ich nicht. Das steht da ja nicht, ob ich vom Standard groß abweiche. Da gibt es so ein bisschen so dieses, wo welche Regionen man halt herstammt.
Ah, okay. Irgendwie. Ja.
So, ich hab wohl einen relativ hohen asiatischen Teil. Also irgendeiner meiner Vorfahren muss wohl aus dem asiatischen Raum gekommen sein.
Stimmt, du hast auch so ein bisschen schmalere Augen, wenn ich das so.
Ja, das kommt durch die Brille, glaube ich.
Oder durch die Uhrzeit, aber egal.
Ja, also solche Sachen. Ja, ich habe jetzt halt, wir haben jetzt so ein bisschen geshared. Also ich habe mit so Matthew und mit Lukas, also Minuteman,
ja.
Und mit wer war noch dabei? Rin. Ja. Ihr doch letztens beim Podcast.
Ja, bei Nerds FM.
Genau, bei Nerds FM.
War ein sehr unterhaltsamer Podcast.
Ja, fand ich auch. Wen hatten wir denn noch? Ja, also mit so Leuten halt irgendwie das jetzt so geshared und dann kann man das so miteinander vergleichen und wir sind aber alle irgendwie zu irgendwie über 70% alle identisch und voneinander abweichen tun wir dann. Das ist ja geil. Auf jeden Fall interessantes Ding, jedenfalls Lukas, ich wollte die Geschichte erzählen.
Ja.
Lukas kriegt halt eine Mail, irgendwie es gibt neue Informationen zu Inherent.
Ich habe die bei dir gelesen, jetzt mache ich das mal mit dir, was du.
Inherited Conditions. Und da gibt es eben spezielle Dinge, die man sich erst freischalten muss. Also die meisten Sachen werden einfach so angezeigt auf der Webseite und manche Sachen werden dann halt erst nach einer extra Bestätigung, wo man halt erstmal durchlesen muss, okay, hier, das heißt, vorsichtig mit diesen Daten. Das sind natürlich spezielle Informationen, die dann doch auch durchaus das Leben verändern können. Also beispielsweise, wenn man ein extrem hohes Alzheimer-Risiko hat oder so etwas, kriegt man das. Ne? Dann muss man erstmal schlucken, bevor man dann einmal auf OK klickt. Ich habe verstanden, dass was diese statistische Auswertung jetzt besagt und dass ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen soll, sondern erst mit meinem Arzt reden soll, etc. pp. Auf jeden Fall hat er das geklickt und dann stand dort, dass er zwei Gene habe, die darauf hinweisen, dass er eine bestimmte Krankheit hat. Oh, scheiße, jetzt muss ich erstmal raussuchen, wie die hieß. Eine bestimmte Krankheit hat, die eine Erbkrankheit ist. Und zwar hat er das ist so eine Muskelerlähmungskrankheit. Limb-Girdle-Muscular-Dystrophy heißt das irgendwie. Und das ist so eine Muskelschwund-Krankheit, die irgendwie am Rücken etc. irgendwelche Muskeln schwinden lässt und oder so etwas Ähnliches und wo man dann die teilweise auch tödlich enden kann. Also das heißt, er hätte dadurch wirklich auch eine Lebensverkürzung erfahren. Und jedenfalls hat er diese Sache dann halt gelesen und hat natürlich einen Schock gehabt und hat natürlich gedacht, oh scheiße, was ist denn hier los und drückt so an sich rum, ob da jetzt alles okay ist. Und dann geht er los und schaut sich halt diese Daten an und merkt natürlich dabei, dass er nicht so richtig viel Plan hat von dem, was dort steht und liest sich dann erst einmal irgendwie in die ganze Lektüre ein zu Genetik und wie das alles funktioniert und findet dann heraus, dass dass diese Krankheit homozygot ist. Das heißt, es braucht
bestimmt wieder schwul,
eine bestimmte
oder?
Homozygot. Nein. Homozygot bedeutet, dass man hat ja immer von allen Genen hat man ja immer zwei halt da, wenn man halt zwei Chromosome hat. Ja? Also die DNA ist ja in Chromosomen organisiert und diese Chromosome hat man immer doppelt. Die eine vom Vater und die andere vom Mutter. Aber eigentlich sind sie genetisch identisch. Und aber es kann natürlich immer zu Abweichungen kommen und zu Mutationen kommen. Und und oft ist es so, dass halt, wenn die Mutation auf dem einen Chromosom liegt, das dann halt nicht so schlimm ist, weil dann wird halt einfach sozusagen dann verwendet der Körper bei der Entwicklung eben die Information aus dem heilen Chromosom. Man hat halt sozusagen immer dieses Backup. Ja? Und viele Erbkrankheiten treten erst dann auf, wenn beide Chromosompaare dieselbe Mutation aufweisen. Und das nennt man dann homozygot, ja. Und heterozygot ist halt, wenn nur eine ein Chromosom diese Anomalie hat. Jedenfalls hat er dann herausgefunden, dass eben dass halt eine homozygote Chromosom an einem bestimmten Gen passieren sein muss und hat dann aber nochmal seine eigenen Gene halt in so ein Programm reingeworfen und hat das nochmal selber durchgecheckt und hat festgestellt, nein, das betreffende Gen bei ihm ist nur heterozygot betroffen, also das heißt nur auf einem Chromosompaar und nicht auf beidem. Allerdings gibt es zwei Gene, die diese zwei unterschiedliche Gene, die diese Krankheit betreffen. Und er hat auf beiden Genen eine Mutation, aber beide heterozygot. Ja?
Also beide so, dass genau. Er keinen Pech hat.
Genau, und das heißt mit anderen Worten, bei ihm ist diese Krankheit nicht auf. Und der Witz ist halt, dass der Algorithmus, der diese Auswertung da macht, hat dann halt einfach das übersehen und hat halt die beiden Gene, die dafür unterschiedlich sind, als eins behandelt und hat die beiden aufaddiert und hat damit geschlossen, alles klar, wir haben hier zwei Mutationen, also homozygot, also bist du betroffen. Das hat also Minutemen in einer Nacht- und Nebel-Aktion dann halt irgendwie sich zusammengereimt, hat dann seine Erkenntnisse an 23andMe geschickt, die dann halt irgendwie gesagt haben, oh, ups, sorry, wir haben das jetzt mal gefixt und ja, und jetzt steht da halt bei ihm nur noch so, ja, er hat halt nur diese Mutation und aber
hat er sich selber hat
diese Krankheit nicht, genau, er hat sich dann irgendwie so selber debuggt.
Wie viele Leute?
Also eine unglaubliche Geschichte, die er mir da erzählt hat. Ich habe ihm dann bedrängt geradezu, dass er halt für mich einen Blogpost schreibt. Den hat er dann auch veröffentlicht auf Kontrollverlust.
Kann man gut lesen.
Kann man gut lesen. Und vor allem ist unglaublich, was die Story jetzt für Wellen macht. Also dann hat irgendwie Golem die aufgegriffen und komplett crosspostet.
Stimmt, das fand ich ein bisschen gemein.
Wieso?
Ja, ich finde ja, man hätte ja die Quelle ruhig vorher angeben können und nicht erst danach, aber okay.
Nö, das ist ja normal. Also
ja.
Finde ich nicht schlimm. Also ich habe fast mehr Leute nochmal dann aufs Blog gekriegt an Traffic durch den Golem-Post, als irgendwie original drauf waren.
Okay.
Obwohl der natürlich auf Twitter und Social und Facebook und so auch krass geshared wurde, der Artikel. Jedenfalls, und jetzt ist das noch im Fokus, ist noch was erschienen und noch ein richtig mit einem Porträtfoto von ihm und allem und so und ja, ich glaube, es gibt jetzt so ein paar englischsprachigen Medien, die sind da hinterher, oft hinter der Story, weil das auch einfach eine unglaubliche Story ist. An dieser Stelle nochmal empfohlen, wer das noch nicht gelesen hat.
Und du hattest das so zum Thema quasi so, was taugt denn dieses ganze Big Data Dreck, den wir so die ganze Zeit mit uns rumschleppen, so ein bisschen, ne? So, also du hattest ja die Einleitung so geschrieben.
Algorithmenkritik. Also
ja.
Genau, also mir ging es halt darum, da spiele ich schon länger und auch mit dem Gedanken dazu, dass halt, ja, keine Ahnung, man kennt das halt irgendwie, die Feuilletons des Landes halt irgendwie über die Algorithmen reden und ich kann es nicht mehr hören, also diese totale pauschale die Algorithmen, ja, also als ob die Algorithmen, ich meine, deine scheiß Wetter-App auf dem Telefon ist ein Algorithmus. Klar. So, und diese völlig undifferenzierte und völlig Banane-Debatte in den Feuilletons über all die Algorithmen, die geht mir sowas von dermaßen auf den Sack. Wobei ich das halt tatsächlich grundsätzlich wichtig finde, und das ist der Punkt gewesen, ich finde es eigentlich total grundsätzlich wichtig, dass wir über Algorithmen reden, ja, dass wir aber dann bitte über nicht die Algorithmen, sondern über spezielle Algorithmen reden und dass wir dann auch eine Kritik üben, dass wir das eine Algorithmenkritik gibt, die aber sich dann entsprechend auskennt und die eine konkrete Kritik formuliert an einem speziellen Algorithmus und sagt, okay, das und das geht schief und das ist scheiße, wir müssen das anders machen, wir könnten das so und so anders machen und so weiter und so fort. Und das findet einfach nicht statt und ich hatte mir gedacht, dafür würde ich gerne ein Forum bieten.
In dem Fall ist es ja tatsächlich mal relativ einfach nachweisbar. Also ich, so von wegen Algorithmenkritik. Hier.
Ja, danke.
Von wegen mal so diese Algorithmenkritik. Ich habe das ja irgendwann mal erlebt die Macht der Zahlen, das ist garantiert schon 100-mal ein Spiegeltitel gewesen, die Macht der Zahlen. Aber es gibt ein sehr, sehr hohes Vertrauen in Zahlen. Und wenn du irgendwie ich weiß, das ist in Firmenumfeld, kann ich gleich eine kleine Anekdote zu erzählen, oder ich erzähle eine kleine Anekdote zu, und zwar war das so, ich habe einmal erlebt, da war Marketing, ich mag Marketingabteilung nicht. Ich glaube, es gibt so ziemlich niemand, der Marketingabteilung mag.
Marketingabteilung.
Ich weiß nicht, ob die das mögen.
Die mögen sich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob die sich mögen. Also es gibt so Phänomene, die mir aufgefallen sind, als ich mal in einer etwas größeren Firma gearbeitet habe. Eines dieser Phänomene ist die Qualität von Meetings nimmt proportional ab mit der Zahl der Teilnehmer ab 2 aufwärts. Also mit 2 Teilnehmern.
Das ist, glaube ich, überall so.
Ja. Mit 2 Teilnehmern ist ein Meeting noch relativ fruchtbar. Mit 3 kann es immer noch ganz gut sein. Spätestens ab 6-7 Leuten ist total für die Katz. Ich habe mir auch so ein bisschen gefragt, warum ist das der Fall? Und zwar, weil in vielen Fällen, weil es halt so ist, dass die Leute, also du musst ja an so einem Meeting teilnehmen, also du wirst ja da reingeschickt sozusagen. Und dann muss man ja auch, entweder sagst du nichts die ganze Zeit über, das ist sehr, sehr einfach. Oder du sagst was Konstruktives, um das ganze Thema weiterzubringen. Das ist sehr, sehr schwer. Oder du schießt dem Thema einfach in die Seite. Das ist relativ einfach, aber du hast auf jeden Fall deinen Job erfüllt. Wenn du nämlich die Schnauze hältst, dann hast du schon mal nichts Gutes gemacht. Aber wenn du wenigstens sagst, also ich finde, wir sollten das nicht machen, weil dann hast du schon mal zumindest irgendwie einen konstruktiven Beitrag geleistet. Ab einem gewissen Punkt in so einer Firma ist plötzlich überall die Marketingabteilung dabei. Die Marketingabteilung hat überall was mit beizureden und hat zu jedem Thema eine Meinung. Und ich habe einmal erlebt, wie so ein Streit zwischen, in dem Fall waren es Designern, und der Marketingabteilung ablief. Und das war ein Designer, der konnte mit seinem ganzen Wissen, was er aus seinem Designstudium hatte, und konnte sagen so, ja, die Buttons, die sehen bei uns so aus.
Make my logo bigger.
Kennst du das noch, das Video?
Ja. Das war ein wunderschönes Video, das halt so Designer gemacht haben gegen Marketingleute. Ne?
Ah, okay. Also,
weil was Designer halt immer zu hören bekommen von Marketingleuten, ist halt immer nur, make my logo bigger. So, ja. Also das Logo muss größer werden. Und dass halt alles verdeckt und dass irgendwie alles scheiße aussieht und so weiter.
Yeah.
Das interessiert die einfach nicht, sondern das Logo muss einfach dick groß sein.
Aber in dem Fall hatte die Marketingabteilung noch ein fantastisches Mittel, und zwar den AB-Test.
Mm.
Aber die Buttons, wir haben die Buttons, die sehen wir uns
mal. Nichts gegen AB-Test sagen, sonst hast du sofort die Homöopathen auf deiner Seite.
Was? Wieso das denn?
Ja, weil du weil AB-Test natürlich die weil das natürlich die auch Studien für Medikamentenforschung.
Ach so, naja, also AB-Test ist im Softwarebereich, ist das so, also ein Teil der User kriegt die und die Variante der Webseite oder der App zu sehen und ein anderer Teil die. Also genau. Ihr könnt das bei der Facebook-App auf dem iPhone, also eigentlich überall, jede größere Website, die irgendwas von sich hält, hat AB-Tests und damit wird jeder Scheißdreck getestet. Ich habe das mal bei einer Firma erlebt, die haben du musst schon wieder.
Ja, ich muss schon wieder.
Oh Gott. Das war bei einer Firma, die haben an einer Stelle eine graue Linie eingezeichnet und haben das getestet und haben tatsächlich dann festgestellt, dass wenn sie das auf 100.000 User loslassen, dass sie mit der grauen Linie 4% mehr Umsatz machen als ohne die graue Linie. Und ich will gar nicht bestreiten, dass solche, diese AB-Tests, die machten mir den Eindruck,
also so als Laien, als ob sie tatsächlich auf einem Datenbestand beruhen könnten, der groß genug ist, um ernsthafte Aussagen zu treffen. In dem Fall war das aber so, dass genau, ich wollte ja eigentlich die Geschichte, also Designer sagt, soll so aussehen, Marketingleute sagen, nee, soll anders aussehen, so großer Streit. Und dann sagen die Marketingleute, ja, aber wir haben getestet, das performt 8,034 Promille besser als das. Und das ist dann der Punkt, an dem der Designer dem nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen hat. Weil der hat nur ein Studium hinter sich und weiß, was schön aussieht. Oder also er hat ein Gefühl dafür, aber es ist, man hat nicht diese wunderbaren Zahlen. Und ich glaube, bei diesen, von der konkreten Situation, von der ich spreche, dass diese Zahlen, die das Marketing da aufgerufen hat, das war keine saubere Statistik. Das war nicht so, dass die eine hinreichend große Menge an Teilnehmern hatten an ihrer Studie etc. pp., um da überhaupt irgendeine halbwegs valide Aussage zu treffen. Aber das interessiert im Endeffekt keinen. Es interessiert im Endeffekt keinen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind, sondern es interessiert die Leute ausschließlich, dass sie da sind. Und die eine Variante performt so und so viel Prozent besser als die andere Variante, dann muss das wohl die bessere Variante sein. Ist doch gar keine Frage. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte bei den Algorithmen auch so sein, dass das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. In dem Moment, in dem der eine da ist und sagt, ja, wir haben hier dieses tolle Programm, also diese tolle Idee und mit der kann man Folgendes machen. Und da kommt jemand anders, ja, wir haben ja aber diese tolle Idee und da haben wir einen Algorithmus dahinter und mit dem kann man folgende tolle Sache machen, dann hat derjenige mit dem Algorithmus schon mal einen ganz massiven Startvorteil, ohne irgendwie auch nur einen Finger krumm zu machen. Und ob der Algorithmus nachher was taugt oder nicht, das ist ja dann egal, wenn die Kohle einmal geflossen ist.
Also zwei Sachen. Erstens, ich glaube grundsätzlich schon, dass eine datenbasierte Argumentation im Zweifel besser sein kann.
Ja, ja. Das will ich gar nicht bezweifeln. Sie kann definitiv besser sein.
Das aber zweitens, und da gebe ich dir völlig recht, man muss auch damit umgehen können. Man
genau.
Ist halt eine, ich sag mal so, ja, nachdem der Buchdruck passiert ist, hat es sehr lange gebraucht, bis die Aufklärung passierte. Ungefähr 200 Jahre. Und der Buchdruck hat die Aufklärung mehr oder weniger erzwungen. Und eine der wesentlichen kulturellen Praktiken, die Aufklärung gebracht hat, war die Kritik. Und zwar wirklich die Kritik in Form von Textkritik, dezidierte Textkritik etc. Und das heißt also sozusagen zwischen mir als Bewusstsein und dem Text einen Abstand zu definieren und hinzubekommen, um sozusagen einen Text kritisch zu reflektieren. Das erstmal eine Sache ist, die nicht selbstverständlich ist, die nicht selbstverständlich irgendwie in unseren Genen steckt, die wir einfach so können, sondern das ist wirklich eine Kulturtechnik. Wissen wir seit 2017
und wie?
Genau. Eine Kulturtechnik ist, die sich über Jahrhunderte erst entwickeln musste, über 200 Jahre.
Ja. Yeah.
Und das heißt mit anderen Worten, ich glaube, es braucht, und das ist halt das, was ich sage, es braucht eine Algorithmenkritik. Und zwar in der gleichen Art und Weise, dass wir halt sagen, okay, wir haben hier einen Algorithmus und wir haben hier Ergebnisse von einem Algorithmus und wir müssen jetzt irgendwie uns dazu verhalten. Und dieses Verhalten ist ganz oft noch, glaube ich, ziemlich ähnlich dem, was halt am Anfang die Leute gegenüber dem gedruckten Wort gehabt haben, bevor es sich halt eine Kulturtechnik der Kritik entwickelt hat, nämlich einfach alles zu glauben, weil es einfach dort steht, schwarz auf weiß, ja. Sondern.
Aber ganz im Ernst, das ist doch so ein typisches Beispiel von die Zukunft ist schon da oder die Gegenwart ist schon da, aber sie ist noch nicht gleichmäßig verteilt.
Genau.
Ein Großteil der Menschen ist doch nach wie vor der festen Überzeugung, dass alles, was gedruckt ist, die Wahrheit ist.
Das stimmt, das ist richtig. Aber
also dennoch gibt 500 Jahre später sind wir noch lange nicht am Ziel.
Das ist noch lange nicht irgendwie komplett gesellschaftsdurchdrungen, da gebe ich dir recht, so, aber es ist halt definitiv weiter, als es je vorher war. Und deswegen glaube ich durchaus an einen gesellschaftlichen Fortschritt in dieser Hinsicht. Und ich glaube da auch an einen gesellschaftlichen Fortschritt in Sachen Algorithmenkritik, dass wir halt uns über die möglichen Fallen, und da übrigens, wenn du mal so Statistik an der Uni lernst, dann ist eine der ganz wesentlichen Dinge, die du in der Vorlesung hörst, ist how to lie with statistics. Man muss erstmal wissen, wie man mit Zahlen lügen kann, um zu verstehen, wie schnell man auch drauf reinfallen kann, auf welche Statistiken und so, welche Tricks das da gibt und worauf man achten muss und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, glaube ich, die mittlerweile in die Allgemeinbildung gehören, als reine Medienkompetenz.
Die gehören, die in die Allgemeinbildung gehören sollten.
Sollten, ja. Also,
aber meiner, sie tun es nicht.
Nee, klar. Also die sind noch nicht, dort angekommen.
Ich würde mir selber nicht zutrauen, vernünftige Statistiken lesen zu können, aber so dieses ihre Wahrscheinlichkeit an Krebs zu sterben ist um 0,3 ist um 5% höher, wenn sie, also ich meine, diese Aufregung, die wir damals hatten wegen der schwarzen Stellen am Toast, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, weil das irgendwie ergeben hat, dass dadurch das Risiko an irgendeiner Krebsform zu sterben um 20% steigt oder sowas. Hast du es damals
gar nicht.
Es gab mal so eine Zeit lang, dass dieser verbrannte Kohlenstoff irgendwie dass der total krebserregend sei. Ja. Und dann haben die halt und daraufhin wurde halt überall dazu geraten, dass man am Toast die verbrannten Stellen nicht mitessen soll, sondern immer schön runterkratzen.
Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute das runterkratzen, aber ja, okay, jetzt
passiert. Naja, es gibt viele Leute, also es schmeckt auch nicht sonderlich gut,
auf
eine bestimmte Menge, aber ja, da gab es auch eine Zeit lang so quasi, oh Gott, das ist gefährlich, weil wir haben Statistiken, wo das 3%, 5% mehr Krebs dadurch. Das war aber so eine extrem seltene Krebsform, dass also man muss also großes Pech haben, um an dieser Krebsform zu sterben. Ein anderer Fall ist also ich meine, ist natürlich dann immer eine Frage, dann hat man den einen, der ein Buch drüber schreibt und das will er dann auch vielleicht ein bisschen
Also was hat man mit anderen Worten, man hatte eine 3% erhöhte eine 3% erhöhte Chance, an einer Krebsform zu erkranken, an der nur irgendwie 3% erkranken. Also das heißt mit anderen
nicht,
Worten.
Also genau, die Chance war plötzlich nicht mehr 1 zu 10.000 an dieser Krankheit zu erden, sondern 1 zu 9.900.
Ja, genau.
Eben. So. Und das gibt's ja auch, genau, das ist, und da gibt's ja auch diese Behauptung, dass hier dieses diese wie heißt Mad Cow, also eher Kuh,
ich weiß, Creutzfeldt Jakob.
Dass diese Krankheit ja auch sozusagen auf Basis einer statistischen Anomalie beruht, nämlich dass in England angeblich ist. Ich meine, nachweisen kann ich sowas jetzt auch definitiv nicht und ist jetzt alles mit a grain of salt zu nehmen, aber dass es gab einen Zeitpunkt, ab dem mussten Creutzfeldt-Jakobs-Verdachtsfälle in Großbritannien gemeldet werden.
Ja.
Und nicht nur so ganz klare, sondern auch jeder Hausarzt, jeder Verdacht musste auch gemeldet werden.
Mhm. Und auf einmal stiegen die Zahlen, oh Gott,
und kommt das denn
plötzlich
her? Und dann sind diese, so doof waren sie nicht, dann haben sie diese Verdachtsfälle nochmal geprüft und dann nur bei denen es wirklich Creutzfeldt-Jakob war, sind dann die Verdachts, haben sie es dann überprüft.
Aber trotzdem war es
natürlich
ein signifikanter Anstieg.
War es ein signifikanter Anstieg, dann haben sie irgendwann Jahre später einen signifikanten Anstieg festgestellt, dann haben sie, welche Gemeinsamkeit haben diese Leute denn alle, sie haben Milchprodukte zu sich genommen und haben Kuhfleisch gegessen. Und
alle?
Also das war so die einzige wirkliche signifikante Gemeinsamkeit, so also nach dem Motto. Und aufgrund dessen dann sagen, naja, dann muss es wohl daran liegen. Und schon ist halb Europa in Panik. Und
klar, also das sind halt alles so Sachen, also man muss halt, ich glaube, man sollte sich dieser Fallen, und das ist, glaube ich, eine der ganz wesentlichen Bildungsaufgaben heutzutage, man muss sich dieser Fallen im Denken, Sachen Statistik und Zahlen irgendwie echt, also es gibt diese Liste auf Wikipedia und eigentlich müsste diese Liste auswendig gelernt werden von jedem Menschen.
Ja.
Die Liste heißt List of Cognitive Biases.
Okay.
Das ist eine Liste mit typischen Denkfehlern, die Menschen machen. Das geht nicht nur irgendwie auf Zahlen und Statistiken oder so etwas, ja, aber auch. Und das ist halt super interessant. Also da kann man sich übrigens auch echt verlieren in dieser Liste. Das macht Spaß, das alles zu lesen. Und da ist halt unter anderem auch diese Base Rate Fallacy zum Beispiel erklärt, wo beispielsweise eben solche Risikoabschätzungen, ne, mit irgendwie 3% hast, und dann kriegst du plötzlich, also beispielsweise du hast halt irgendwie ein allgemeines Risiko für Krebs, hast du halt irgendwie liegt bei 3% für eine bestimmte Krebsform, ja, im allgemeinen Durchschnitt. Und dann hast du irgendwie eine, und dann kriegst du plötzlich einen Test, der halt sagt, dass du irgendwie prädispositioniert bist, diese Krebsart zu bekommen. Und dieser Test ist zu 90%, hat eine 90%ige Sicherheit, ja.
Ja.
Was dann dazu führt, dass viel, viel mehr Leute, die damit diagnostiziert werden, als tatsächlich dass dieser Test viel, viel mehr Leute diagnostiziert, als das eigentliche statistische Wahrscheinlichkeit es vorgeben würde. Mhm. Ja? Und dass plötzlich dadurch sich angenommen wird, dass jetzt die Krebsfälle steigen. Ja.
Das ist ja auch sowas, also jetzt wieder Terror. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier irgendwie wir haben eine Statistik, also irgendein Werkzeug, das funktioniert, das ist 99% sicher.
Mhm.
Das heißt, und jetzt in so einem Fall wie...
1% können halt im Zweifel riesengroßen Mängel sein.
Nein, nicht nur das, sondern nehmen wir mal an, einer von 1000 ist ein Terrorist.
Mhm.
Jetzt haben wir ein Werkzeug, was mit 99%iger Sicherheit einen Terroristen rausfindet. Mhm. Das heißt, man ist jetzt in 1% aller Fälle liegt man daneben. Das heißt, 1% aller Menschen wären, nehmen wir mal ein Beispiel, Terroristen. Nehmen wir mal an, der ist unter dem 1%, das gefunden wird. Das heißt, dass man aber das bei 10%, also bei 10 von 1000 Leuten sagt dieser Test, ja, du bist Terrorist. Einer davon ist Terrorist. Das heißt, immer sind noch 10-mal so viele Leute, 9-mal so viele Leute, bei denen man, also wenn man sozusagen reinrennt als Polizei in die Wohnung von dem und sagt, so, wir haben die Vermutung, dass du Terrorist bist, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man daneben liegt, immer noch bei 90%. Weil von den 10 Leuten, die man jetzt erwischt hat, ist ja nur einer Terrorist. So, jetzt erzähl aber mal einen Polizisten, so, wir haben ja ein Werkzeug, das findet Terrorist mit 99% der Wahrscheinlichkeit. Wie werden die an der Wohnungstür, wie freundlich werden die an der Wohnungstür von der betroffenen Person sein, die jetzt, bei der der Test jetzt ausgeschlagen hat? Bestimmt nicht so, als ob die Wahrscheinlichkeit ist immer noch bei 90%, dass wir jetzt bei der voller falschen Wohnungstür stehen. Sondern die werden sagen, okay, wir haben dich, du bist dran. So funktionieren Versicherungen. Viele.
Ja, klar.
So funktionieren Lotto. Ich meine, sowieso.
Klar. Also, und da kommt es dann aber nicht darauf an, zu sagen, okay, die Algorithmen sind scheiße oder die Algorithmen sind böse oder so etwas, sondern da muss man dann halt einfach sagen, wie interpretieren wir die Ergebnisse? Ne? Und das ist dann meistens die Schwachstelle. Die Schwachstelle steckt meistens nicht im Algorithmus, also wenn es nicht gerade wieder irgendwelche Banker sind, die mit ihrem Excel-Programm rumspielen, ja. Das ist ja auch immer ganz beliebt. Und dann halt einfach keine Ahnung haben und irgendeinen Quatsch programmieren.
Die haben auch wirklich auf vielen, also das ist ja meine starke Befürchtung mittlerweile, die haben einfach auf allen Ebenen keine Ahnung.
Genau, also da muss man dann halt auch wirklich Algorithmenkritik in Form von, ja, jetzt hier diese Algorithmen sind halt wirklich schlimm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die meisten Probleme, die wir im Zuge der Einführung von Algorithmen in die Gesellschaft haben, sind eher auf der Unzureichendheit menschlicher Interpretationsvermögen, was Daten angeht, was Endergebnisse angeht.
Naja, aber eben auch der Tatsache geschuldet, wie in dem Fall, wo der Algorithmus ja die Aussage, also es war ja nicht so, dass die Interpretation des Algorithmus falsch war bei Minuteman.
Mhm. Da war es ja der Algorithmus.
Sondern selber. Es war ja wirklich, also genau. Der Algorithmus selber ist ja auch einer gewissen Fehleranfälligkeit unterworfen.
Das meine ich, also und das ist auch das, worüber ich mich jetzt interessiere, also es ist halt wirklich dort, wo irgendwie die Algorithmen Quatsch sind oder wo die falsch sind oder wo sie vielleicht auch ganz einfach ethisch nicht vertretbar sind oder so etwas. Das gibt's ja auch, ja. All das interessiert mich, wo man halt wirklich an den Algorithmen kritisieren will. die meisten, wobei natürlich das auch interessant ist, also wenn halt irgendwie, keine Ahnung, die NSA jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier mit 90%iger Wahrscheinlichkeit eine Liste von 2000 Namen mit Leuten, die wir für Terroristen halten oder des Terrorismus verdächtig halten, da können wir, glaube ich, auch froh sein, dass die NSA nicht die Mittel hat, jetzt in jedem mit einem Sondereinsatzkommando reinzugehen, ja? Ja. Oder die mit einem schwarzen Lieferwagen abzuholen. Oder ja. Nee, schwarze Hubschrauber sind es ja in den USA. Und
die haben noch Geld.
Ja, genau, die haben noch Geld.
Die NSA hat noch Geld.
Die NSA hat noch Geld und holt die schwarzen Hubschrauber. Aber so viel Geld haben die gar nicht, dass sie sozusagen aus so einer Liste dann einfach die mal alle abarbeiten. Also das sind aber natürlich auch alles Dinge, die damit reingehören in diese Algorithmen.
Hast du, apropos Hubschrauber, hast du die Geschichte von Merkels Flugzeug gelesen?
Ach, da war so irgendwie so ein Spinner, der halt, beziehungsweise, oh Gott, ja, mir ist total peinlich, also mir war gar nicht bewusst, dass ich war halt noch voll in Partystimmung und hab halt gar nicht gemerkt, wie ich halt selber ja, mir ist es auch peinlich. Also, wir machen alle mal Scheiße, oder? Komm.
Aber es ist so, ich meine, so, hey, wir leben hier in so einem super also ich meine, es ist ja schön, dass sowas immer noch passieren kann. Also irgendwie auf so eine Art.
Ganz ruhig sein, ne?
Ja, ja. So, auch in Merkels, also falls das nicht. Die Geschichte ist erstaunlich untergegangen, muss ich sagen. Also durch die deutsche Presse ging es nur. Oder war ich da gerade in Norwegen, als das drum ging, vielleicht? Also auf jeden Fall kam da bei mir nicht so wahnsinnig viel von an. Ich habe es jetzt im Englischen bei Spiegel Online International quasi gelesen. Also dass hier irgendein irrer Typ hat es geschafft, indem er sich mit wirklich billigsten Tricks wie ich muss da auf diese Party zu einer Regierungsmaschine durch zu gelangen und dann an Bord dieses Flugzeugs gelandet ist, da irgendwie mit Feuerlöschern rumgespielt hat und die ganzen schönen Alpaka irgendwas Ledersitze mit Feuerlöscher besprüht hat und auch im Cockpit ein bisschen rumgespielt hat und mehr oder weniger nackt auf der Tragfläche getanzt hat und das bei einer komplett startbereiten Regierungsmaschine.
Sorry, ich dachte, das wäre mein Jet. Ich habe echt gedacht, das wäre mein Jet.
Hast du schon wieder vergessen?
Ja.
Dein Jet ist 3 cm lang und aus Plastik. Das ist
manchmal. Ach hier, BSE, sagt einer übrigens im Chat. Also das war das,
BSE, das ja, BSE.
Kreuzfeld-Jakob ist aber dasselbe irgendwie, glaube ich, von der Krankheit her.
Nee, also Kreuzfeld-Jakob ist eine Krankheit, die es gibt. BSE war dann dieses, dass das bei
Syndrom, Rinder-Syndrom.
Dass das von Kühen möglicherweise auf Menschen übertragen werden könnte oder dergleichen mehr.
Genau, stimmt. Und Kreuzfeld-Jakob war die Krankheit, die das dann gewesen wäre, wenn es übertragbar gewesen wäre oder sowas.
Nee, also Kreuzfeld-Jakob gibt es unabhängig davon. Wo im Kreuzfeld-Jakob war die Krankheit, die im Verdacht stand, ausgelöst zu werden, eventuell.
Durch BSE, genau. Ah ja, genau, so wo war es. Gut, dann haben wir jetzt auch die biologischen Details wieder gerade.
Ach, gedrückt. Gott sei Dank.
Wahrscheinlich kriegen wir aber sowieso einen Shitstorm, weil ich bestimmt ganz viel Quatsch über DNA und sowas erzählt habe.
Na, das wäre gut.
Das wäre auch ganz gut.
Ne? Ja, dann ist ja gut.
Eine Sache wollte ich nochmal.
Noch eine gute Nachricht, ja. Dass in Fukushima, dass der Reaktorunfall ist jetzt hochgestuft worden von einer Anomalie, also die Einstufung von Fukushima war immer noch Anomalie.
Ja, ja.
Ist jetzt
auch. Ich fand das auch ein bisschen anormal, was da passierte.
Ja, das war also.
Das war irgendwie, das folgte jetzt nicht so richtig so meiner Erwartung. Also
im Wesentlichen war schon alles in Ordnung, aber irgendwie so ein bisschen.
Komisch war es schon.
Ist, ne? Jetzt hochgestuft worden auf ernsthafter Zwischenfall.
Oh.
Also jetzt ist es wirklich ernst. Also ich glaube,
langsam wird's ernst.
Ne? Ohne jetzt, wo wir nicht mehr hingucken, kriegen wir mit, dass oder könnte man eigentlich mitkriegen, wenn man wollte, dass Fukushima sich gerade ernsthaft Mühe gibt, auf den schlimmsten Atomunfall, den wir in der Menschheitsgeschichte zu haben zu werden. Es laufen pro Tag 300 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser in den Pazifik. Dieses Wasser wird wohl mittlerweile auch durchaus schon an der Westküste Amerikas gefunden. Also es ist quasi der gesamte Pazifik ist einmal schön mit dabei.
Durchseucht, ja.
Durchseucht.
Ja, also ich möchte an dieser Stelle, wir haben ja damals zu Fukushima diese WMR-Folge gemacht, für die wir auch oft ordentlich auf den Schädel bekommen haben, von wegen, wo wir gesagt haben, naja, man sollte die Risiken vielleicht mal realistisch einschätzen. In dem Fall, das war ja quasi dann auch so ein bisschen in Richtung Statistik. Ja, vielleicht lagen wir damals daneben und man sollte diese Technik doch einfach sein lassen. Ist jetzt ja. Ist meine Meinung so ein bisschen.
Ja, ich bin noch nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen.
Noch haben wir ja noch einen Ozean, den wir.
Jein, also radioaktive Verstrahlung ist jetzt die eine Sache. Und wo das jetzt überall ankommt, man muss jetzt halt irgendwie gucken, was jetzt da tatsächlich der echte Impact ist. Also auf Leben, auf Lebewesen und so weiter und so fort.
Also die Leukämierate in Fukushima, da genau, ist schon massiv gestiegen.
Genau, genau.
Es sind die mussten ja auch, also es ist ja auch so die, was da jetzt so tröpfchenweise rauskommt, so diese wie hieß diese Firma gleich, dieses
Kernkraft
TEPCO, die mussten jetzt ja, oh ja, es sind ja doch ein paar mehr Menschen, Mitarbeiter von uns verstrahlt worden, als wir ursprünglich angegeben haben, nämlich knapp 10-mal so viele, also etwas über 1000 Leute sind jetzt verstrahlt, ist jetzt offiziell die Zahl und sowas. Also
das war schon ein Riesen-Fuck-up, was da passiert, das ist keine Frage.
Also ich glaube, das ist ein bisschen untertrieben, Riesen-Fuck-up. Also das ist, ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser und wir werden in Fukushima noch einige Jahre unseren Spaß haben.
Ja, irgendwann mal hoffen, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen. Ne?
Ich weiß nicht, halt die Sache.
Gibt's da was in den Griff zu kriegen? Also ist das
ja, nicht? Also das, die haben es ja noch nicht im Griff. Also das ist ja der Punkt, ne? Also dass halt das, was dort übrig geblieben ist, also diese Lachen, die kannst du halt nicht wirklich bearbeiten. Du kriegst es nicht richtig dicht, du kriegst das nicht richtig versiegelt. Also Tschernobyl haben sie ja dann irgendwann halt tatsächlich diesen Sarkophag hingekriegt. Nach dem dritten Anlauf oder so etwas, sowas ist halt noch nicht zu denken an Fukushima, weil es einfach riesigere Mengen sind und so, und das ist halt also das ist halt ja immer noch nicht unter Kontrolle, das ganze Ding.
Offensichtlich nicht, also nee. Das ist ja
und das ist
obwohl,
halt
obwohl uns jahrelang der, also seit 2011 ständig der Eindruck gegenüber vermittelt wurde oder ja, und nee, wir haben ja alles im Griff und offensichtlich haben sie es nach wie vor nicht im Ansatz im Griff und
das ist schon echt ganz schön krass auf jeden Fall. Das ist keine Frage.
Naja, wollte ich nur auch nochmal so, weil auch mal negative Sachen, nicht nur die ganze Zeit so positiv.
Stimmt, wir haben ja die ganze Zeit nur positive Meldungen und sonst so, ne? Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Wollen wir nochmal kurz über die 10 Thesen reden, die wir,
die wollte ich doch nochmal durchlesen.
Ach, ich dachte, die hättest du das letzte Mal
durchgelesen. Ja, ich habe die das letzte Mal schnell durchgelesen, so überflogen. Ich habe sie hier ist der, ich hab den Tab auf Anhieb gefunden. Datenschutzbank.
Ja, also ich habe eigentlich.
Ich kenne die Thesen immer. Ich lese immer die Überschrift der Thesen vor und du sagst, was du damit meinst.
Ich sage erstmal die Geschichte dazu. Ich habe nämlich für die Specs, und zwar die aktuelle Ausgabe, habe ich einen sehr, sehr langen Artikel geschrieben über mein Thema eigentlich, Kontrollverluste. Das Ganze so ein bisschen abgedatet auf die heutigen Entwicklungen. Das geht nicht nur um die NSA, sondern es geht auch um solche Entwicklungen wie Big Data, Google Glass und so weiter und so fort. Und all das ist aber bezogen auf die NSA-Enthüllungen jetzt im Specs-Artikel einmal aufgedröselt. Das kann man sich alles schön anschauen. Am Ende komme ich zu einer Conclusio, wo ich so versuche, so ein bisschen aus den vorherigen Analysen so ein bisschen so die Richtung abzuleiten, wie es jetzt weitergehen kann oder wie es jetzt weitergeht und wie es jetzt gerade nicht mehr weitergehen kann. Und die habe ich jetzt so ein bisschen dann nochmal ausgekoppelt als so einen eigenen Blogpost auf Kontrollverlust.net. Und die Thesen, das sind 10 Thesen, die ich dann da versammelt habe, kann man sich da mal durchlesen. Das soll so ein bisschen so ein Debattenbeitrag sein. Leider hat noch niemand auf meinen Debattenbeitrag wirklich geantwortet. Also ich habe viel Zustimmung erhalten. Und dann halt so ein bisschen Lästerei, so ein bisschen auf Twitter irgendwie von den üblichen CCC-Menschen. Da habe ich aber ehrlich gesagt, hätte ich ganz gerne mal so ein konkreteres Feedback als nur irgendwelche Ja, Lästereien auf Twitter. Ja, und jetzt können wir die kurz mal. Genau, liest du doch einfach die Überschriften und dann sage ich was dazu oder sowas.
Okay. These Nummer 1, man kann das Spiel nicht gegen den Kontrollverlust spielen.
Das ist praktisch sozusagen die These des gesamten vorherigen Teils des Specs-Artikels, wo ich sozusagen so ein bisschen den Kontrollverlust aufrolle. Und das ist die Conclusio dagegen, dass man sagt, dass ich sage, okay, all die Vektoren, die ich für den Kontrollverlust verantwortlich mache, das ist die Allgegenwart der Sensoren, das sind die steigende Kopierbarkeit und Volatilität von Daten durch neue Datenträger und neue Datenleitungen und so weiter und so fort und die Kapazitäten, als auch und als letzten Vektor, der, finde ich, der wesentlichste ist, dass halt eben die Analysemethoden immer advanceder werden, sprich Big Data und so weiter und so fort. Also das heißt, das, was wir aus den bisher schon vorhandenen Datenbergen herausholen können, all diese Entwicklungen sind natürlich gekoppelt an Moore's Law und dementsprechend...
also dieses, dass sich alle 18 Monate die Computergeschwindigkeit und die Speicherkapazität verdoppeln wird?
Genau, ich würde es allgemeiner sagen, dass die Leistungsfähigkeit dieser Dinge einfach sich alle paar Monate, alle
18 sehr schnell Monate verdoppelt.
Sehr schnell verdoppelt. Das heißt, wir haben es hier mit einer exponentiellen Kurve zu tun und das heißt mit anderen Worten, so sich dagegen zu stellen und zu sagen, so wir wollen jetzt aber, dass jetzt alles irgendwie so bleibt, wie es ist und versuchen, diese Kontrolle an Daten irgendwie einzugrenzen, das halte ich halt einfach für keine Winning Strategy und ich glaube, dass jetzt halt die Snowden-Leaks gezeigt haben, dass das halt auch nicht so richtig funktioniert. Also beziehungsweise, ja, also wie ich halt in dem zweiten Teil, in der zweiten These sage, also Datenschutz ist bankrott.
Das wollte ich doch vorlesen.
So, ja,
Datenschutz ist bankrott.
Okay.
Privatsphäre
ist tot, die NSA hat nur noch ihren Stempel drunter gesetzt. Also die Privatsphäre ist schon länger gestorben, jedenfalls die im Internet. Und wenn ich sage, die im Internet, dann bedeutet das zunehmend natürlich auch in der Welt. Und das heißt mit anderen Worten, die NSA hat es einfach nur noch klar gemacht. Okay.
Aber war das nicht schon, also ich meine, es geht ja so ein bisschen darum, dass sozusagen Datenschutz ein gewährtes Recht ist, was man in einem Staat hat, also sozusagen der Staat billigt einem diesen Datenschutz zu. Das war doch schon immer so. Genau. Es ist doch auch nichts Besonderes. Also ich meine, ich habe doch, also das ist doch, in welchem Bereich trifft das nicht zu? In welchem Bereich, also ich meine, auch dass die Armee jetzt nicht kommt und mich aus meiner Wohnung rausnimmt, ist mehr oder weniger ein gewährtes Recht. Also das ist
Das ist ein gewährtes Recht, aber Datenschutz wird halt die Asymmetrien, die werden natürlich viel, viel größer mit der Masse an Daten, die es gibt, ja. Also solange es halt nur bei dir irgendwie Wohnort, Geschlecht und Familienstand war, ja, das halt die Behörden gehabt haben, war das halt einfach auch relativ egal. Beziehungsweise dort war es halt auch irgendwie eingrenzbar. Ja, da konntest du halt sagen, okay, das hat halt jetzt mein Einwohnermeldeamt und die dürfen jetzt halt per Datenschutzgesetz nicht einfach so diese Daten weitergeben an das Finanzamt. Ja, das ist so Datenschutz von früher gewesen. So, ja? Und da dürfen halt nur bestimmte Dinge damit machen oder so etwas, ja, irgendwie. Und das sind halt Dinge, das hat auch noch funktioniert zu einer bestimmten Zeit, als die Daten, die erhoben wurden, halt noch sehr, sehr gering waren und damit halt auch relativ wenig anfangbar war damit. Jetzt halt haben wir produziert jeder von uns irgendwie, keine Ahnung, pro Monat so und so viel Gigabyte an Daten. Und
ich glaube, ganz so viel ist es noch nicht, aber.
Ja, aber auf jeden Fall extrem viel, viel, viel mehr als es früher war. Und diese Daten werden halt über das Internet verschickt und teilweise produzieren wir auch Daten, ohne dass wir es merken und teilweise und gleichzeitig können diese Daten halt auf eine ganz neue Art und Weise ausgewertet werden, was natürlich auch wieder Begehrlichkeiten weckt und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, diese Gewährung von Datenschutz funktioniert jetzt nicht mehr. Und zwar, weil einerseits, also natürlich war diese Gewährung schon immer, also wie wir auch gelernt haben, jetzt irgendwie über die Snowden-Leaks beziehungsweise die Debatte darum, dass halt Deutschland da schon seit ewig Gedenken halt so ein Geheimdienstabkommen gehabt hat mit Amerika, mhm, seit der Nachkriegszeit, wussten wir halt immer, dass halt eigentlich sozusagen unsere Privatsphäre jederzeit mit Füßen getreten werden kann. Aber dadurch, dass aber dadurch, dass jetzt plötzlich ja halt so viel alltägliche Daten sozusagen anfallen, ist das jetzt eine wirkliche Eingriff in die Privatsphäre. Ja, vorher war es halt so, ja, keine Ahnung, der CIA darf halt irgendwie herauskriegen, dass du Max Müller bist und in der So-und-So-Straße wohnst.
Naja, der CIA hat ja auch die durchaus Briefe mitgelesen.
Genau, oder aber auch also, Briefe, weißt du, so, du hast halt irgendwie, keine Ahnung, du hast vielleicht irgendwie alle zwei Wochen einen Brief geschrieben, ja.
Und wie viel mehr Privatsphäre hat man denn? Also was?
Und jetzt schreibst du aber jeden Tag 12 E-Mails. Also das ist halt schon, das ist eine andere Hausnummer, von dem wir reden, einfach. Also selbst irgendwie, als die Leute Briefe mitgelesen haben, war das halt noch nicht wirklich ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre.
Das hängt davon ab, was in dem Brief drauf steht. Außerdem, nee, das hängt nicht nur ab, was in dem Brief drin steht, sondern das hängt davon ab auch, wie viel, ein Privatsphäre-Eingriff ist doch in erster Linie ein Gefühl. Also das ist doch in dem Moment, in dem ich davon ausgehe, dass nur diese Person diesen Brief liest und ich packe dementsprechend viel rein, ist doch dieses Gefühl, in dem man erwischt wird, ist doch dass man plötzlich ich habe mit Diana gechattet und das war halt, wir müssen noch ein paar Briefe verschicken und ich habe ihr geschrieben, ich habe die Briefumschläge hier zu Hause nicht gefunden und dann hat sie irgendwie geschrieben, ja, dann klaue ich noch 5 Briefumschläge hier im Büro und dann habe ich so geschrieben, pass auf, der NSA liest mit. Und
ganz kurz, das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Die NSA. Das ist die Agentur.
Die
Agency.
Gut, die NSA. Die NSA liest mit. Und das ist für mich, also das ist so dieses, das war für mich so der Moment, wo es so dieses Klack macht. Wir haben eine total harmlose Sache, die in einem bestimmten Kontext, also ich glaube nicht, dass die NSA jemals, also dass jemals bei uns irgendjemand vor der Tür steht und sagt, sie kommen jetzt mit in den Knast, weil sie...
Briefumschläge klauen kann ein Kündigungsgrund sein.
Das könnte im Zweifel ein Kündigungsgrund sein, genau.
Das ist also, wenn der Arbeitgeber Diana loswerden will, dann kann er sowas als Kündigungsgrund annehmen.
Genau. Wenn man es wollte. Also es ist, aber es ist... Und das ist halt der Moment, wo ich merke, dass dieser total harmlose Akt, den ich jetzt sogar in einem Podcast erwähne, also offensichtlich habe ich keine Angst davor, dass Diana deswegen entlassen wird, weil ich mir absolut sicher bin, dass ihre Chefin damit absolut in Ordnung wäre und sagen würde, ja klar, nimm ruhig 5 Briefumschläge mit.
Wie war das? Arbeitet Diana für die NSA? Oder nicht?
Diana arbeitet, ja klar, für die NSA.
Und nur als Zweitjob aber, ne? Also das heißt, wenn sie den Job jetzt verliert, ist es kein Problem.
Doch, das ist der coole Job.
Das ist der coole Job.
Ja, sie kriegt ja auch die ganzen Kontendaten von denen und die PIN-Nummern und sowas. Da ist ein Geheimdienst, der, also ich meine, diese Information wird dann irgendjemand vermittelt und das sind und die sammeln sehr, sehr viele, sehr, sehr harmlose Informationen. Das ist im Wesentlichen sammeln die total harmlose Informationen. Ich zum Beispiel habe neulich auch wiederum, du wirst ja bestimmt diese Geschichte mitbekommen haben diese Frau aufgeschrieben hat aus Amerika, deren Wohnung, also der plötzlich die Polizei in der Wohnung stand, also sie war gar nicht da, nur ihr Mann war zu Hause. Und bei der hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass sie nach Campingkocher, nach Rucksack und nach...
Das war übrigens eine Fake-Story übrigens.
Die war gefaked?
Die war, also nicht gefaked, aber die war halt...
aufgeblasen?
Die war extrem aufgeblasen und falsch erzählt, ja.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie die Auflösung war, aber es ging dann noch irgendwie Artikel rum, die das Ganze aufgeklärt haben.
Naja, okay.
Das war schon wieder so lange her, dass ich wieder vergessen habe.
Was man auf jeden
Fall halt wieder einer von diesen Aufregern, die halt wieder irgendwie Quatsch waren.
Aber was auf jeden Fall ist, dass zum Beispiel, wenn irgendwo eine Bombe gebaut wird oder explodiert oder irgendwie so eine selbstgebaute und die da werden dann plötzlich irgendwelche Eimer von Obi entdeckt, die in den Resten der Bombe, dass dann der Startschuss entsprechend rumgeht und bei allen Obi-Baumärkten sich mal überprüfen lässt, wer hat denn jetzt hier so eine Eimer gekauft und bei wem war jetzt noch eventuell ein Klebstoff dabei, den man brauchen könnte, um diese Bombe zu bauen. Mhm. Das sind im Endeffekt sind diese diese Anhaltspunkte. Moment mal. Diese Anhaltspunkte, die man hat, die sind ja total harmlos. Also das sind ja wirklich wenige Punkte. Ich hatte jetzt für mich neulich den Fall, dass ich gegoogelt habe nach einer Rezeptur für einen Molotow-Cocktail und wenige Minuten vorher geguckt hatte, dass hier im Prenzlauer Berg in der Windstraße jetzt irgendwo die Wohnungen nicht luxussaniert werden, sondern einfach die Miete, also wirklich bizarre Story, es wird eine Wohnung werden saniert, die kriegen nicht mal Innenklos, also die bleiben Außenklos, aber irgendwie haben sie dadurch einen Trick gefunden, dass sie die Miete für eine 80 Quadratmeter auf über 1000 Euro erhöhen können, für eine Wohnung, die nicht mal ein Klo hat oder ein Bad. Also das ist die machen da irgendwie die Fassade ein bisschen neu und erhöhen dann mal kräftig die Miete bei der Gelegenheit. Kurze Zeit, wenige Minuten später, habe ich nach Molotow-Cocktail nach der Rezeptur dafür gegoogelt, weil irgendwie gerade auf Flux läuft jetzt irgendwie regelmäßig mal ein Lied, wo es darum geht, so ein Drittel ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin, bla bla bla, irgendwie so. Und dann dachte ich so, was hat das damit auf sich? Ist das irgendwie eine Rezeptur? Hab dann geguckt, was heißt das? Ein Drittel, zwei Drittel, hab dann irgendwas gefunden. Dann hat irgendjemand gesagt, hey, das ist das Rezept von einem Molotow-Cocktail. Und dann habe ich mal geguckt, wie ist denn eigentlich das Rezept von einem Molotow-Cocktail? Also mit anderen Worten, wenn mich irgendjemand überwacht, dann hat er jetzt, aha, er liest hier kritische Zeitungen über Wohnungsbesetzung, was ja, wie wir in vielen Fällen wissen, schon hinreichender Grund ist, um vom Geheimdienst überwacht zu werden. Wie ja zum Beispiel das Sozialforum überwacht wird, das ja für gegen Mieterhöhung ist. Und wenige Minuten später habe ich nach der Rezeptur eines Molotow-Cocktails gegoogelt. Für jemanden, der von außen nur auf meine History drauf guckt, falls es den gibt, und Molotow-Cocktail würde ich jetzt mal vermuten, ist auch in dieser berühmten BND-Liste mit Sachen drin, die sie automatisch bei denen dann doch irgendwo die Lampe angeht oder mal noch ein bisschen genauer drauf geguckt wird. Googelst du jetzt nochmal über mein Netz nach einem Molotow-Cocktail?
Ja.
Oh, Mann, jetzt holen sie mich echt ab.
Nein. Ich mache jetzt, ich gucke.
Du suchst jetzt, wie baue ich eine Atombombe?
C4 Sprengstoff.
Egal. Na gut, dann ist ja gut.
Ja,
wie man C4 ist okay.
Ja, gut.
Das kann ich auch so sagen, habe ich auch hier rumliegen. wollte ich die Commerzbank mitsprengen.
Ja, ist alles richtig. Ich wollte nur sagen, was halt einfach der Punkt ist, ist, dass wir heutzutage einen Großteil unseres Lebens im Netz verbringen.
Ja. Yeah.
Und das heißt also, unsere Privatsphäre findet im Netz statt auch. Also das heißt, also, wenn du halt da stehst und irgendwie nach Molotow-Cocktail googelst oder wenn du halt irgendwie mit Diana chattest und so weiter und so fort oder im Internet rumsurfst, das sind alles Daten, die sind halt vor 20 Jahren nicht angefallen.
Jedenfalls nicht so einfach auswertbar.
Die gab es halt einfach nicht, ja, also nee, die sind einfach nicht angefallen, weil du hast halt damals keine Webseiten ansteuern können, hast damals nicht chatten können und du hast auch damals nicht einfach googeln können. Ja, also das heißt, du hättest halt Äquivalente wären gewesen, okay. Du wärst in die Bibliothek gegangen und hättest dir ein Buch, du hättest eine linke Tageszeitung abonniert, ja, also keine Ahnung, ja. Taz, ja, oder sowas. Oder und du hättest halt irgendwie in der Bibliothek ein Buch vorbestellt über Molotow-Cocktails oder so etwas.
Ja. Und hätte vorher noch gefragt, welche Bücher haben sie denn über Molotow-Cocktails, wo die Rezepturen möglichst genau drinstehen, wo haben sich dann und genau. Dabei eine auffällige Hose getragen, sodass sich die Bibliothekarin
daran noch erinnert. All das hätte man auch als Informationsnetzwerk aktivieren können und auswerten können, aber dafür hätte es dann auch wiederum nicht die, genau das, wie gesagt, der dritte Treiber des Kontrollverlustes, die Datenauswertung. Also vor 20 Jahren hätte halt auch noch kein Programm existiert, das halt eine Echtzeitzusammenführung all dieser Daten in ein Muster bringen könnte. So. Das heißt, mit anderen Worten, der Zug ist abgefahren. Die Dinge, die wir tun im Netz, sind öffentlich in gewisser Weise. Zumindest können wir uns nicht sicher sein, wer dort zuhört. Und wir wissen mittlerweile, beziehungsweise wir haben ja jetzt eigentlich die Gewissheit, dass halt Leute zuhören. Das ist jetzt einfach mal Fakt. Und damit ist halt einer der wesentlichen Dinge, die sich gegen den Kontrollverlust stellen, der Datenschutz, aus meiner Sicht schon seit längerer Zeit halt einfach tot.
So, Punkt 3 sagst du, der Kampf gegen Überwachung muss weitergehen.
Genau. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ich glaube, dass Überwachung etwas Böses ist. Überwachung ist etwas anderes als Post-Privacy. Ich kann das nochmal irgendwie wieder betonen, aber Post-Privacy ist halt die Streben nach Transparenz und Überwachung ist das Gegenteil von Transparenz. Überwachung passiert heimlich. Überwachung und die Ergebnisse von Überwachung bleiben halt einem engen Kreis von Leuten zugänglich, die sich dadurch eine Machtposition ergattern. Diese Machtposition kann man sehr schnell missbrauchen und da habe ich halt nochmal verwiesen auf den ersten FBI-Chef J. Edgar Hoover. Gibt übrigens einen tollen Film darüber, über den J. Edgar Hoover.
Heißt er nicht sogar J. Edgar?
J. Edgar heißt er, glaube ich, ja. Und der halt über halb USA, also so zumindest von den Eliten, Akten angelegt hatte und die alle so ein bisschen im Sack hatte. Den konnte keiner was in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter, auch bei den Journalisten konnte er da immer irgendwie, hatte er dann immer eine schmutzige Akte mit schmutzigen Dingen, die er über die Leute wusste. Das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eine Machtakkumulation durch die Geheimdienste, durch Überwachung, die einer Demokratie nicht gut tun kann und die, wie wir finde ich auch schon sehen, ihr nicht gut tut. Und deswegen gehören Geheimdienste abgeschafft, gehört Überwachung abgeschafft und so weiter und so fort. Und ich bin auch schon seit, das ist übrigens auch keine neue Meinung von mir, ich habe auch schon Petitionen vor 2 Jahren gegen Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort unterschrieben und bin auch immer mitgelaufen auf der Freiheit statt Angst Demo, immer wenn sie in Berlin stattfand.
Okay, nächster Punkt. Das neue Spiel heißt Transparenz und Vernetzung.
Genau, also wenn ich jetzt sage, das eine Spiel ist aus, dass das Spiel um die Privatsphäre, der Kampf um die Privatsphäre ist aus, dann heißt es nicht, dass halt das Spiel insgesamt aus ist, sondern dass einfach ein neues Spiel ist passiert. Und dieses neue Spiel, und das ist jetzt auch der Titel, den ich ja dafür gewählt habe, das neue Spiel, heißt halt, muss halt eines sein, dass mit dem Kontrollverlust gespielt wird. Das heißt, die Kräfte des Kontrollverlustes, es macht keinen Sinn, sich ihnen gegenüberzustellen, sondern man muss halt genauso wie die Geheimdienste selber auch die neuen Möglichkeiten, die sich halt ergeben, nutzen. Und zwar nutzen eben auch auf ziviler Seite, auch auf aktivistischer Seite und das finde ich, passiert halt zu einem Großteil bereits in vielen, vielen Bereichen. Und zwar natürlich ist das natürlich solche Sachen wie Whistleblowing, die ganz extrem, und das muss man, ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, was Snowden der NSA für einen Schlag versetzt hat. Ich meine, der Alexander hat jetzt verkündet, dass er irgendwie 10.000 Systemadministratoren auf die Straße setzen will.
Irgendwie 95% ihrer Administratoren wollen die entlassen.
Die wollen, genau. Ich würde mal sagen, wenn sie das machen, dann funktioniert die NSA einfach mal nicht mehr.
Das habe ich auch, das war auch so.
Genau. Also das ist dann einfach kaputt.
Und die Systemadministratoren, die dann noch da sind, sollen auch nur weiterhin zusammen, also die sollen dann auch nur noch paarweise arbeiten dürfen, also nicht mehr alleine irgendwie.
Es wird die Arbeit extrem behindern, also das heißt, es gibt innerhalb der NSA ist jetzt ein riesengroßes Misstrauen erwachsen, also der Mitarbeiter untereinander gegenüber und so weiter und so fort. Niemand traut mehr irgendjemanden und das macht sie ineffektiv, das macht sie dysfunktional.
Ja, hoffentlich.
Und ich glaube, ich glaube, das macht keinen Spaß momentan in der NSA. Ich glaube, die haben keinen Spaß mehr, die Leute. Ich habe auch einen Artikel darüber gelesen, ich kann den Link leider nicht mehr finden, der halt auch davon spricht, dass halt innerhalb der NSA jetzt mittlerweile alles auf dem Prüfstand steht, dass halt überall alles verriegelt wurde, die Zugangsbeschränkung zu allen möglichen Daten wurde jetzt rigoros eingeschränkt auf sehr, sehr wenige Leute. Das heißt also mit anderen Worten, dieses Misstrauen, das innerhalb dieses der NSA passiert, macht sie halt dysfunktional. Und das ist genau das, was auch passieren soll. Und das ist, glaube ich, die stärkste Waffe, die wir als Zivilgesellschaft momentan haben, ist tatsächlich Daten, halt den Kontrollverlust für uns zu nutzen und solche Sachen wie Manning zu machen, solche Sachen wie Edward Snowden oder halt so eine Plattform gleich zu gründen wie WikiLeaks und noch mehr solche Geschichten, solche Späßchen. Okay. Ich würde aber auch sagen, dass halt bestimmte andere Dinge dort auch in diese Kategorie gehören. Ist beispielsweise das Refugee Camp, wo wir auch dran beteiligt waren, wo das halt viel damit zu tun hatte, dass wir über soziale Medien Leute aktiviert haben, dass wir vor Ort berichtet haben, dass wir live berichtet haben und so weiter und so fort, was halt dann entsprechend krass wurde. Sachen wie Guten Plug gehören dazu, Sachen wie auch Aufschrei.
Aber es ist doch, aber also ich verstehe das nicht.
Also was ich meine, ist halt, das neue Spiel geht halt darum, es geht um Daten. Erstellung, Datenauswertung, Datenaufbereitung und so weiter und so fort. Also Aktivismus mit und durch Daten.
Aber ist das jetzt was Neues?
Das ist etwas Neues.
Warum? Doch,
durchaus.
Inwiefern? Also nenn mir mal ein Beispiel, was daran neu ist.
Neu im Bezug auf was? Also neu in...
Also ich habe, also was jetzt, ja. Also
es gab es vor 20 Jahren nicht.
Was gab es vor 20 Jahren nicht?
Twitter-Kampagnen.
Ja, okay, es gab keine Twitter-Kampagnen, aber es gab Medienkampagnen.
Es gab Medienkampagnen, die sich dann aber halt tatsächlich den, also es gab beispielsweise, ne, also was man vielleicht vergleichen kann, ist halt sowas wie, wir haben abgetrieben.
Ne? Ja.
Irgendwie im Stern. Diese Frauen, die dann halt aufs Cover und so weiter und so fort. Das ging natürlich nur und ausschließlich durch die explizite Kooperation mit einem zentralen Medium, das sich dafür bereit erklärt hat. Es konnte nicht Grassroots funktionieren. So etwas konnte sich nicht einfach so entwickeln, sondern da musstest du die Leute haben, die an einer speziellen Position saßen, die dann auch, die dann halt ihr Ja-Wort gegeben haben.
Aber ist das heute anders?
Ja, natürlich. Also Aufschrei ist halt einfach so aus dem Nichts entstanden.
Ja, aber es hat auch nur funktioniert, weil an den entsprechenden Stellen Leute ihr Ja-Wort gegeben haben und gesagt haben,
ja, okay, das machen halt, wir zu einem... Ja, es waren halt viele Leute, die nicht Gatekeeper waren. Es gab keine Gatekeeper. Es waren einfach Leute, die halt, gab halt tausende von Leuten, die Ja gesagt haben. Klar, natürlich. Das ist die Idee von
Grassroots. Nein. Also das ist ja, ich weiß nicht, meinst du, also die Aufschrei... Debatte hat sich am Anfang sehr stark auf Twitter aufgehalten und konzentriert und hat da einen gewissen Einfluss erlebt, aber so diese große Wirkung hat sie doch nur erreicht, weil sie von den klassischen Medien aufgegriffen worden ist.
Das weiß ich nicht, also glaube ich nicht, also weil tatsächlich die dort, wo sie von den klassischen Medien aufgegriffen wurde, wurde sie extrem verkürzt und quatschig dargestellt und war halt eigentlich eher kontraproduktiv, die Aufbereitung.
Ja, aber von also da ab haben sich alle auf Twitter darüber aufgeregt, dass das ja von den großen Medien jetzt wieder alles falsch dargestellt wird. Also das ist...
Das hat nochmal den ganzen nochmal neue Schubler gegeben, aber ich würde fast sagen, dass das verzichtbar gewesen wäre.
Ernsthaft?
Ja.
Also da bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung.
Also ich glaube tatsächlich, dass gerade die Medienberichterstattung hat dem Thema eher fast geschadet.
Also mein Eindruck ist, damit es eine große Öffentlichkeit erreicht, die jeder mitbekommt, die Aufschreikampagne definitiv erreicht hat, brauchte es die klassischen Medien, die das Thema massiv aufgegriffen
haben. Ja, klar. Also, aber auch dort muss man sagen, sie konnten halt auch nicht anders, weil halt die Relevanz schon gegeben war. Die Relevanz ist bereits schon auf Twitter passiert. Ja? Und das war dann halt eigentlich nur noch eine logische Konsequenz, dort aufzusteigen. Das heißt, du hattest halt vor solchen sozialen Medien, hattest du gar keine Medien, um außerhalb der klassischen Medien Relevanz zu erzeugen.
Aber es gab doch Relevanz, die außerhalb der klassischen Medien entstanden ist.
Ja, das gab es, aber das war sehr viel aufwendiger. Da musstest du halt irgendwie ein Bündnis schmieden und irgendwie große Demonstrationen auf der Straße abhalten und so weiter und so fort.
Ich weiß nicht, also es ist ja Leuten, also vielleicht war es komplizierter, das will ich gar nicht bestreiten, ja, aber es war möglich. Also ja, ich meine, die Medien funktionieren ja irgendwie, also es.
Aber auch dort, weißt du, dort konntest du halt nicht, das ist ja der Witz, also das ist ja auch das, was halt nicht verstanden wurde an dieser Twitter-Kampagne mit Aufschrei, dass halt, in so einer Demonstration kannst du Schilder malen, ja, und dann konntest du, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, von, bist du 10.000 Demonstranten mit 1.000 Schildern, ja, auf denen halt irgendwelche Sprüche standen. Aber bei Aufschrei ging es ja darum, Geschichten zu erzählen. Jeder einzelne Tweet war eine Geschichte, ja, war eine komplette eigene Story. Und das heißt mit anderen Worten, das, was du dort an Informationskomplexität irgendwie rüberbringen konntest, ja, das war etwas, was du in den klassischen Medien ja gar nicht abbilden konntest. Und das, was sich auch in einer Demonstration nicht hätte abbilden können.
Ja, doch, wenn jeder so ein Schild mit 140 Zeichen drauf malt, dann wäre das schon abbildbar.
Theoretisch, ja, also das ist extrem theoretisch. Also du glaubst ja nicht, dass 10.000 Leute mit 140 Zeichenschildern rumlaufen und Geschichten erzählen. Also das ist nicht passiert,
naja, das hätte
auch nicht passiert und es wäre auch nicht passiert. Und es gibt keine vernünftige, konstruierte Welt, in der das passiert wäre.
Nee, aber
also egal, okay. Auf jeden Fall, es gab so etwas wie Aufschrei vorher nicht, ja? Können wir uns darauf einigen?
Gab's nicht, doch.
Nein,
gab es nicht. Aber ihr habt das doch gerade gesagt, mein Bauch, ich habe abgetrennt.
Das ist aber was anderes, wie gesagt, das ist etwas anderes, weil dort halt eine Kooperation mit einem Gatekeeper-Medium es zugelassen hat, plötzlich eine Öffentlichkeit zu erreichen. Ich weiß nicht, wie, es wäre mal interessant, historisch herauszufinden, wie diese Kooperation zustande gekommen ist, wer dort was eingeleitet hat und welche Netzwerke dahinter standen. Ich weiß es nicht, aber es ist definitiv etwas, was halt genau deswegen auch herausgestrichen hat, weil dort ein Gatekeeper-Medium so einer Kampagne halt.
Also ich würde sagen, es war bei Aufschrei kein bisschen anders. Das hätte keiner Sau mitbekommen, Sternchen, keine Sau, niemand außerhalb von Twitter. Und Twitter ist nach wie vor winzig, zumindest in Deutschland. Egal, aber was ich eigentlich meine, was habe ich, also du
und sowas wie Guttenplug wäre auch nicht möglich gewesen.
Doch.
Weil es gab doch keine Crowdsourcing-Tools. Du kannst nicht hunderte von Leuten, wie hättest du denn vorher hunderte von Leuten in der ganzen Republik zusammenarbeiten lassen können, um also eine Doktorarbeit so detailliert auseinanderzunehmen und durchzurecherchieren. Das hätte einfach funktioniert, das hat es nicht gegeben, Punkt.
Es hat es nicht gegeben, nee, dass Leute das gemeinsam an Dokumenten
gearbeitet
haben? Aber das ist ja auch komplett egal. Ich meine,
es hätte eine Universität geben können, die gesagt hätte, okay, ja, wir haben dort Zweifel, wir setzen eine Kommission ein mit Wissenschaftlern, die sich zusammensetzen und dort auch zusammen kollaborieren und so weiter.
Ja.
Aber das ist ein völlig anderer Prozess, Max. Das ist etwas völlig anderes. Das ist etwas völlig anderes, weil so etwas wie Guttenplug aus dem Nichts entstehen konnte von völlig.
Jemand hat das organisiert?
Ja, genau. Aber nicht, weil halt irgendwie ein Institut und eine Institution wie eine Universität plötzlich ihren Daumen drauf gehabt hat und gesagt hat, das wir machen das jetzt.
Das muss Universität so sein. Das muss doch, das reicht doch, wenn da in der Uni jemand ist, der das, der sagt, ich stelle das jetzt mal auf die Beine.
Das glaubst du wohl selber nicht, dass so etwas passiert wäre. Das ist halt irgendwie.
Doch, das
kann ist ich einfach. An einer Universität kann nicht einfach jemand sagen, so, ich stelle jetzt hier irgendwie einfach so, weil ich jetzt gerade irgendwie an der Universität bin, irgendwie ein Team zusammen, das jetzt irgendwelche Dinge tut.
Ich soll ja nein, mit Leuten das, telefonieren.
Nein, das sind alles von oben herab eingesetzte Strukturen oder es passiert nicht. So funktioniert
es nicht. Also ich meine, wir haben Leute in ihrer Freizeit ein Tool aufgesetzt und haben damit dieses
genau.
Das hätten sie damals per Fax machen können oder per Telefon.
Nein, du kannst nicht per Fax und Telefon Echtzeit an einem Dokument arbeiten.
Nee. Du nimmst Seite 1 bis 10, ich nehme Seite 20 bis 30, du nimmst Seite 30 bis 40. Also ich meine, dass das jetzt ein bisschen einfacher das geworden ist durch die ganze Digitalisierung.
Ein bisschen?
Oder, ja, also dass das Ganze einfacher geworden ist durch die Digitalisierung, sei mal hingestellt, aber du sagst, es wäre unmöglich gewesen vorher.
Ja, ich meine, es ist nicht technisch unmöglich, aber es ist halt so mit so vielen Transaktionskosten verbunden, dass halt niemand es
aber
gemacht
hätte. Aber das ist auch gar nicht die Frage. Also ich meine, das hat ja nun nichts mit Post-Privacy zu tun.
Nö, das ist ja, davon rede ich ja auch gerade gar nicht.
Ja, aber es geht ja um die Post-Privacy und deine erste These ist ja,
Nö, es geht hier nicht um Post-Privacy.
Kontrollverlust. Man kann das Spiel nicht gegen den Kontrollverlust. Also es gibt, genau. Also wo gibt es denn hier einen Kontrollverlust?
Der Kontrollverlust war ganz klar, dass halt die Institutionen über Wohl und Wehe von Doktoranden entschieden haben und diesen Prozess der Kritik und der Gegenkritik und so weiter und so fort komplett in der Hand hatten. Und plötzlich kommen halt irgendwelche Spinner aus dem Internet und organisieren ein Tool, mit dem sie plötzlich diese Kontrolle ihnen aus den Händen nehmen. Das ist das, was passiert ist bei Guttenplug.
Und das ist vorher
oder
noch nie passiert, dass jemand
oder
gesagt
beispielsweise
hat.
Die Kanäle, die halt bisher nur die Medieninstitutionen bespielen konnten, kann jetzt plötzlich auch Amateure bespielen und Relevanz erzeugen jenseits von massenmedialen Aufmerksamkeiten. Das ist das, was bei Aufschrei passiert ist.
Also, oder das, also wie gesagt, das gilt es erstmal noch zu beweisen, wie viele Leute es erreicht hat, bevor es in den Massenmedien, also gerade die Aufschrei-Debatte.
Es würde
und
auf
zweitens,
jeden Fall schon mal Relevanz
aber erzeugen. Ich verstehe nicht, was ist daran jetzt Kontrollverlust?
Wir können das auch gerne weiter. Das ist ein Verlust von Kontrolle, wenn du halt plötzlich nicht mehr Herr deiner Prozesse bist.
Also Kontrollverlust ist alles für dich sozusagen in dem Moment, in dem jemand Macht verliert.
Genau, nee, das ist zu allgemein gesprochen. Das kannst du sehr viel mehr konkretisieren. Also Kontrollverlust ist dort, wo du halt einen kontrollierte Prozesse und kontrollierten Weg hattest, die sozusagen in deiner Kontrolle standen.
Also Macht.
Und du, das bedeutet auch Macht, ja. Die plötzlich die Kontrolle dadurch da verlierst, dass halt andere Leute Relevanz und dir die Prozesse außer Hand nehmen und das Heft außer Hand nehmen. Und das ist das, was passiert. Ganz klar.
Aber das ist doch ein Dauerzustand. Also ich meine, das ist doch nichts. Also ich meine, vorher war es vielleicht irgendwann mal, dass die Printmedien, die haben den Kontrollverlust an das Fernsehen gehabt und teilweise.
Jein, wobei halt dort halt immer noch zentralisierte Prozesse stattfanden. Also Fernsehen ist ja genauso wie Print auch ein Massenmedium in Form von 1:N. Ja, du hast halt einen Sender und viele Empfänger und keinen Rückkanal. Ne? Und damit hast du halt zwar durchaus einen Kontrollverlust in Form von du gibst halt aufmerksamkeitsökonomisch halt irgendwie Kanäle ab an neue Medien, ne, die dann kommen. Aber von der grundsätzlichen Struktur des massenmedialen Bespielens von Öffentlichkeit hat sich nichts geändert. Ja, das heißt, es haben sich nur Player verändert. Jetzt hat sich etwas daran geändert, weil plötzlich es nicht mehr zentrale Player gibt, sondern halt jeder ein Medium ist.
Naja. Ich meine, es ist
potenziell zumindest. Also doch, das ist das, was wir sehen. Also da bin ich jetzt, da sehe okay. Ich jetzt auch nicht ein, dass ich da irgendwie irgendwas von einschränken muss. Das ist, kann man so absolut so sagen. Ja, wir sind alle Medien geworden.
Also, wir waren schon immer irgendwie Medien und wir sind nicht mehr Medien, als wir es vor 10 oder 20 Jahren waren.
Ja, du konntest, besonders wenn du so eine laute Stimme hattest, konntest du schon heute über die Straße rufen, das ist richtig. Aber das ist schon etwas anderes, Max. Musst du schon zugeben.
Als was? Als. Nee, ich meine, wie viel Medieneinfluss hat man heute?
Teilweise haben Privatpersonen Max macht jetzt nicht den Fehler zu sagen so, oh, guck mal, du hast jetzt hier den Twitter-User A und da hast du Spiegel Online. Und guck mal, das ist ja ein großer Unterschied.
Ja.
Nein, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass halt, und das ist ja übrigens ganz, wenn du dann mal durchliest, die Überschrift heißt, das neue Spiel heißt Transparenz und Vernetzung. Der Witz ist ja, es geht nicht um den einzelnen Twitter-User, den du mit irgendwie Spiegel Online vergleichst, sondern es geht natürlich um die Organisationsmacht der Vernetzung, die dadurch stattfindet. Ja, also dadurch, dass halt jeder ein Medium geworden ist, heißt es nicht, dass jeder plötzlich mit Spiegel Online konkurriert, ja, sondern das heißt, dass halt jeder sich mit jedem halt über diese Öffentlichkeit, die dort stattfindet, vernetzen kann und dass man gemeinsam, und das ist das genau das, was passiert ist bei Aufschrei, dass man sich in dieser Vernetzung eine Relevanz und eine Reichweite zusammen erkämpfen kann aus dem Nichts heraus.
Also ich,
und das ist das, was ich meine. Und diese Relevanz, die sich aus dieser Vernetzung ergeben kann, die kann dann durchaus mit Spiegel Online mithalten.
Ich sehe bei diesen ganzen Netzkampagnen, also wenn du sagst sozusagen, das ist was, was erfolgsversprechend ist, sehe ich bisher eine Erfolgsquote, die katastrophal schlecht ist. Also
wie misst du jetzt Erfolg? Das ist interessant.
Also. Naja, welche Themen, also ich meine, wie große Teile der Bevölkerung interessieren sich gerade für Snowden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas auswirkt?
Snowden war jetzt auch keine Netzkampagne.
So, wie viel Datenvorratsspeicherung, wie viel ist davon auf? Nichts. Das kommt genau so, das interessiert in der Bevölkerung niemanden.
Also ich würde sagen, der Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung war bislang extremst erfolgreich.
Ja,
alter Schwede. Ja, haben wir sie?
Nee, wir haben sie nicht, weil sie
vom
Bundesverfassungsgericht.
Sie wird von 10 Jahren von der aktuellen
Regierung. Doch, also wir haben sie ja.
Sie wird seit 10
Jahren. Nein, wir haben sie nicht.
Sie heißt nicht so, aber sie ist doch, warte mal. Sie
ist Bestandsdatenaufstrumpf ist was anderes.
Ja.
Also wir seit 10 Jahren versucht die CDU, die meiste Zeit an der Regierung war, versucht diese scheiß Vorratsdatenspeicherung einzuführen.
Ja, aber das.
Und sie ist gescheitert.
Naja, aber der einzige Grund, warum sie bisher möglicherweise daran gescheitert ist, ist, weil das Bundesverfassungsgericht dem entgegengestanden
hat. Ja, aber warum hat das Bundesverfassungsgericht,
weil es eine Massenklage gab, aus dem Netz organisiert?
Nee,
es gab eine Massenklage. Und dieser Massenklage und unter Zuhilfenahme von extrem... Und zwar unter Hilfenahme während des Prozesses von extrem vielen Leuten aus der Netzcommunity als Gutachter, ja, die dann halt dort sozusagen als Gutachter noch die Rolle gespielt haben. Also wenn du eine Erfolgsstory der Netzkampagnen erzählen willst, dann nimmst du die Vorratsdatenspeicherung, aber sowas von.
Ernsthaft?
Ja, natürlich.
Also ich meine, die ist nach wie vor nicht vom Tisch. Sie wird nach wie vor.
Ja, natürlich, weil sie in Europa noch irgendwie am Start ist. Aber selbst dort ist sie gerade extremst unter Beschuss, hast du das mitgekriegt? Dass halt dort eine Klage läuft am Europäischen Gerichtshof und die Richter, also das ist noch kein Urteil gefallen, aber die Richter halt dort
was hat das mit Vernetzung zu tun oder irgendwas?
Das ist Lobbyarbeit. Was meinst du, was EDRI da macht in Europa? Das sind genau die Leute, die gehört werden. Das sind genau die Leute, die halt nichts anderes machen als Gutachten schreiben, mit Parlamentariern reden,
Aber auf die Parlamentarier hat es offensichtlich keinen Einfluss, wenn erst die Gerichte es stoppen.
Es hat schon auf jeden Fall genug Einfluss, dass es halt bestimmte Mehrheiten bisher nicht organisiert werden konnten.
Die Mehrheiten wurden organisiert.
Die wurden organisiert in Deutschland, das ist richtig, aber.
Und auf europäischer Ebene. Es gibt ja auch eine Verpflichtung zur.
Also Max, wir können da jetzt ewig drum reden, aber gibt es eine Vorratsdatenspeicherung oder gibt es sie nicht?
Es gibt auf europäischer Ebene
in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung oder nicht? Sag es mir einfach.
Nein,
es gibt es sie nicht.
Nein.
Und das, obwohl seit 10 Jahren Politiker der Regierung mit parlamentarischen Mehrheiten diese Sache
durchsetzen. Weil sie verfassungsfeindlich ist.
Nein, nicht nur deswegen, sondern in erster Linie auch, weil halt tatsächlich dort eine riesengroße Gemeinde an Leuten aus der Netzszene am
Start war. Der einzige Grund, warum sie nicht in Gesetz ist, ist, weil sie verfassungsfeindlich ist. Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist verfassungsfeindlich. Mach da mal das Häkchen an einer Stelle, dann ist es okay.
Das mag richtig sein, dass das eins der wesentlichen Geschichten ist, aber die Verfassungsfeindlichkeit nachzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Verfassungsfeindlichkeit gemacht, sowohl bei der Initiation der Klage als auch bei dem Verlauf des Prozesses, war eben der Netzaktivismus absolut federführend. Und das kannst du nicht abstreiten, Max.
Das ist relativ leicht, das abzustreiten, oder? Ich meine, es ist.
Nee, das sind Fakten, Max. Also wer hat denn bitte die Klage gestellt? Wenn du jetzt diese Fakten abstreiten möchtest, wer hat die Klage gestellt?
Ich weiß nicht, woher der Typ war. Irgendein Typ aus, ich weiß nicht mehr woher.
Es war eine Massenklage, Max. Es war eine Massenklage.
Ja, aber irgendjemand hat die initiiert.
Genau.
Ja. Und?
Ja, das war erst einmal eine Netzkampagne, oder nicht?
Es hätte auch keine Massenklage sein müssen, auch wenn einer hätte das Gericht sich damit, wenn es Verfassung gab.
Das kannst du jetzt so behaupten, das kann keiner also nachweisen. Meine, hätte, wenn, dann und so weiter und so fort, Fragen können wir jetzt leider nicht beantworten, weil in alternativen Zukünften können wir uns leider nicht aufhalten.
Aber, okay, nee, sei es dir gegönnt. Was hat die Netzbewegung noch gemacht?
Sie hat halt tatsächlich in Form des Chaos Computer Club die entscheidenden und wirklich die entscheidenden Gutachten geliefert über das Wesen und Zweck und vor allem die Missbräuchlichkeit, möglichen Missbräuchlichkeiten von Vorratsdatenspeicherung für das Bundesverfassungsgericht. Mehrfach als Gutachter vorgeladen,
es sind
die langen Gutachten vorgelegt und sie waren die entscheidenden.
Ja, wenn es nicht die gewesen wären, wären es andere gewesen. Also ich meine, es ist doch...
Das kannst du so hoffen, aber das ist jetzt auch wieder so ein hätte, wäre, dann. Also keine Ahnung, vielleicht, aber es war so, es war einfach so, Punkt. Kannst du das vielleicht...
Und abgesehen davon, was hat das mit Vernetzung, also was hat das mit Twitter zu tun? Dass die CCC-Experten... Dass das die
hat nicht immer alles mit Twitter zu
tun. Aber das ist doch gerade deine Aussage.
Was hat Guttenplug mit Twitter zu tun?
Ja, sage ich doch die ganze Zeit. Du sagst die ganze Zeit, dass das alles...
Nein, ich sage nicht, dass es alles mit Twitter zu tun hat.
Alles Vernetzung ist nur.
Ja, Vernetzung, natürlich, Vernetzung, ja.
Also Twitter, was denn sonst?
Max, wir reden hier wieder... Erklär mir mal,
was ist Twitter, wenn ich... was ist Vernetzung, wenn ich Twitter?
Es gibt noch mehr Möglichkeiten.
Okay, welche meinst du jetzt?
Soll ich dir jetzt alle Tools des Internets voll auflesen oder was?
Welche Form von also du meinst Vernetzung von Menschen?
Ja.
Also und du meinst, dass es vorher keine Vernetzung gab vorm Internet?
Was?
Also es gab vor dem Internet keine Vernetzung, oder wie? Also da haben Leute nie gesprochen, sondern da haben Leute immer nur für sich allein, da gab es keine Massenklagen gegen irgendwas oder was auch immer.
Was?
Frage.
Natürlich gab es das vorher.
Also es gab Vernetzung schon vorher. Warum ist dann Vernetzung was Neues?
Max, also sorry, das tut jetzt ein bisschen weh, weil du scheinst es jetzt irgendwie, du bist jetzt schon wieder auf so einem Trip, wo du irgendwie...
Nein, bin ich gar nicht.
Was? Doch, du bist auf einem ganz komischen Trip.
Nein, bin ich nicht.
Doch, auf jeden Fall.
Auf welchem komischen Trip bin ich?
Max, natürlich, okay, ich versuche jetzt mal das einfach ernst zu nehmen, ja. Deine Frage, okay. Natürlich gab es vorher Vernetzung.
Ja.
Natürlich haben Leute vorher miteinander geredet.
Ja.
Natürlich haben sich Leute vorher auch organisiert in Vereinen, in Sachen und so weiter und so fort. Das gab es alles schon vorher. Das ist keine Frage. Dass aber Vernetzung heutzutage erstens viel, viel einfacher geworden ist, viel, viel schneller geworden ist, viel, viel umfangreicher geworden ist, sehr viel und vor allem vielfältiger geworden ist und einfach extrem zugenommen hat durch die Möglichkeiten von des Internets, sollte jetzt aber an dir nicht vorbeigegangen sein.
Also ich glaube nicht, dass die Leute ernsthaft vor 20 Jahren merklich weniger vernetzt waren.
Gut, dann brauchen wir jetzt hier nicht weiterreden, können wir zum nächsten Punkt kommen.
Aber hast du denn irgendwelche Belege dafür, dass die Vernetzung gestiegen ist? Also gibt es Studien, die belegen, dass durch das Internet, also ich meine, du bist der mit den steilen Thesen.
Nee, okay, also wenn du diese These nicht teilst, ich habe da keine Studien und so weiter und so fort zu, ich dachte, das wäre zu Common Sense und wenn du dem nicht folgst, dann habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust darüber zu reden. Also Also das ist jetzt irgendwie... Da habe ich es keine Lust
drauf. Also wer Belege für deine These will, ist schon mal außen vor.
Genau,
okay.
Das kann man jetzt so sagen. Okay. Akzeptiere ich jetzt, ist völlig angreifbar. Vielleicht sind wir gar nicht mehr vernetzt durch das Internet. Das kann alles sein. Okay. Privacy-Einstellungen sind böse.
Ja.
Das war jetzt so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, dass halt eben diese gewährte Privatsphäre, die ich jetzt schon beim Datenschutz gehabt habe, halt bei Social Networks auch der Fall sind, dass halt Social Networks dass Social Networks halt dir eine Privatsphäre Einstellung bereithalten, die dir suggeriert, dass du halt ja private Kommunikation dort machen kannst, obwohl das natürlich keine private Kommunikation ist. Und wie wir jetzt spätestens jetzt erfahren haben, bei Facebook halt beispielsweise die NSA mitliest. Und dass sich halt jeder, der sich auf diese Privatsphäre-Einstellung einlässt, trotzdem halt sozusagen der NSA und ihrem Machtapparat zuarbeitet, denn natürlich er dort Daten produziert, auf die sonst keiner Zugriff hat, außer eben die NSA.
Aber das ist doch genau, was den meisten Leuten absolut recht ist.
Offensichtlich. Ja, genau. Und das ist halt, das wäre das Schlimme, wenn das tatsächlich so wäre. Wenn es tatsächlich so eine Einstellung zur Privatsphäre gäbe, die so, ja, mir ist es egal, ob jetzt Geheimdienste mitlesen, Hauptsache die Öffentlichkeit liest es nicht oder so.
Aber das ist das, was ich immer wieder in Gesprächen mitkriege. Mhm. Das war bei der ganzen Streetview-Diskussion damals übrigens das einzige Thema. So, dass es andere Firmen gibt, die ja auch diese Daten einfach nicht ins Netz stellen, sondern einfach nur an große Unternehmen verkaufen. Das war nie ein Problem. Hauptsache, der Nachbar kann es nicht sehen.
Ja.
Also das ist ja für die absolut meisten Leute ist das einzige Problem und für die sind Privacy-Einstellungen absolut ausreichend, solange der Chef nicht mitlesen kann.
Genau, aber da sollte man sich dann eben drüber bewusst sein, dass man da eigentlich eine Kollaboration mit der NSA hat. Also dass daraus halt eine Kollaboration der NSA.
Ja, mit der die meisten Leute absolut in Ordnung sind, weil sie der festen Überzeugung sind, dass die NSA nie was Böses tun würde.
Genau, ich schreibe das.
Und wenn sie mal was Böses tut, dann garantiert nicht ihn.
Genau, also ich schreibe das aber auch für Leute, die die NSA jetzt für keine so besonders gute Idee halten.
Okay.
Die hoffentlich mir dabei zustimmen. Der nächste Punkt, es gibt keine Privatsphäre, es gibt nur noch Verschlüsselung. Also wo ich nochmal darauf hinweise, dass die Privatsphäre unter der normalen dem, was wir uns so vorstellen, halt einfach nicht mehr existiert, jedenfalls nicht im Netz. Und dass Verschlüsselung durchaus eine gangbare Option ist, Dinge vertraulich zu halten. Allerdings weise ich darauf hin, dass das halt einfach nicht dasselbe ist. Also, und dass es halt eben auch nicht wirklich eine echte Lösung ist des Problems, sondern dass es halt höchstens eben die Lösung ist, wie ich Privatsphäre oder so etwas Ähnliches wie Privatsphäre herstellen kann, ohne jetzt auch noch den Diensten dabei zu nützen. Ja, also das ist das, was ich da eigentlich so subsumiere.
Das verstehe ich nicht. Was ist der Unterschied zwischen Verschlüsselung und Privatsphäre?
Privatsphäre hat mehr so einen ganzheitlichen Ansatz, ja, irgendwie zu sagen, okay, wir das, was ich tue und das, was ich sage und mache und so weiter und so fort, bleibt vertraulich.
Unter bestimmten Umständen.
Unter bestimmten Umständen vertraulich. Verschlüsselung ist halt eine sehr, sehr gezielte Einzelaktionen für beispielsweise Kommunikationsinhalte, ja, oder beispielsweise Festplatteninhalte oder so etwas, ja. Und kann dort halt eine Vertraulichkeit herstellen, die aber eben sehr, sehr punktuell ist. Und das ist ja das, was wir gesehen haben, ist halt einfach, dass du natürlich lustig irgendwie alle deine Mails verschlüsseln kannst, aber die NSA wichtige Daten wie beispielsweise wer mit wem kommuniziert, wer mit wem eng befreundet ist, mit wem weniger eng befreundet ist, wer wen weisungsbefugt ist und so weiter und so fort. Also all diese Dinge können sie halt aus den Metadaten herauslesen und damit ist halt so etwas wie Privatsphäre definitiv nicht möglich.
Naja, außer aber, man zerstört die, man macht die Metadaten unbrauchbar.
Ja, da hattest du eine gute Idee, fand ich übrigens.
Das war nicht meine Idee, das ist also.
Die leider noch nicht implementiert ist irgendwo.
Na doch, es gibt Dienste bei denen. Also es gibt ja dieses Bit-Message oder sowas. Ich weiß nicht, wie, also so ein okay. Das ist leider nicht wirklich praktikabel. Und zwar ist es genau aus dem Grund nicht praktikabel. Das basiert nämlich auf einem, es ist so ein Open-Source-verschlüsseltes Protokoll wie Instant Messenger, wo alle Nachrichten verschlüsselt sind. Der Unterschied ist aber der, dass jede Nachricht an jeden verschickt wird.
Uh-huh.
Also dass somit nicht nur der...
Sie versuchen kein Rauschen darzustellen, sondern tatsächlich ein...
Ja, doch, das absolute Rauschen. Ja, jede Nachricht wird an jedem zugestellt. Genau, es wird einfach ein, und was dazu führt, dass, wenn zu viele Leute diesen Dienst nutzen, dass er dann total unbrauchbar wird, weil man den
exponentiell anstärkt dann, ne?
Also das,
aber du kannst nochmal deine Idee ganz gut, nochmal kurz, erläutern, dem Publikum, weil ich fand die übrigens, also,
das war nicht deine Idee. Wieder auf Klo, oder was?
Aber ich muss schon wieder aus.
Ah, okay. Dann mach schnell, weil es dauert nicht so lange, das zu erläutern. Es ist halt relativ simpel, indem man Nachrichten verschlüsselt, kann man auch einfach Datenmüll durch die Welt schicken, beziehungsweise kann auch einfach die Nachricht verschlüsseln, dies ist keine Nachricht. Und diese dann halt ein paar Byte, Kilobyte, weiß der Teufel was, an Daten hinten dranhängen. Das kannst du dann verschlüsseln. Das ist dann von außen nicht unterscheidbar von einer normalen Nachricht, also von einer Nachricht mit Inhalt. Und diese Nachricht stellt man an irgendeiner beliebigen Person zu. Und schon sind sozusagen die Metadaten nicht mehr ganz so sauber heraustrennbar. Also zumindest ist ein Metadatum in der Datenbank von dem Beobachter von außen entstanden, der das so eigentlich nicht hätte existieren dürfen. Also man kann sozusagen die Daten, diese Beziehungsdatenbanken fluten mit Falschinformationen. Die Frau geht schlafen, dann muss ich demnächst mal hinterher. ich soll die Hörer schön grüßen. Von meiner noch nicht Frau. Aber bald. Ich frage mich, hier wegen, auch wenn mich da jetzt so explodiert ist, ich glaube, dass diese ganzen Vernetzungsmöglichkeiten, also ich glaube, dass die andere waren halt vielleicht, also da gibt es ja zum Beispiel diese Theorie, dass also dass der Freundeskreis auf Facebook zum Beispiel die Menschen, mit denen wir die ganze Zeit im Kontakt stehen, nicht nennenswert größer geworden ist. Also dass man hat irgendwie eine bestimmte Anzahl von Personen, mit denen man es schafft, halbwegs im Kontakt zu stehen. Und dass diese Zahl sich jetzt durch Facebook und diese ganzen Social Networks nicht irgendwie erhöht hat. Und insofern finde ich die Frage, ob sich die Vernetzung durch das Internet gestiegen ist, tatsächlich durchaus relevant, aber naja. Nach dem Gedanken sind die Spammer sind natürlich immer auf der sicheren Seite, klar, weil das ist doch, also jemand nach dem Gedanken sind die Spammer auf der sicheren Seite.
Was ist an jeden schicken?
Das an jeden zu schicken, natürlich sind die Spammer auf der richtigen Seite. Entweder man hat irgendwo ein Spam, also wenn ein Netzwerk nicht von außen kontrolliert wird und wenn die Nachrichten nur von der Person lesbar sind, für die sie bestimmt sind, dann kann auch nur diese Person entscheiden, ob diese Nachrichten erwünscht sind oder nicht erwünscht. Und der einzige Unterschied zwischen einer E-Mail und einer Spam-Mail ist der, ob sie erwünscht ist oder ob sie nicht erwünscht ist. Und wenn wir Google so eine Filter anvertrauen und sagen, hier Google, kontrollier mal für mich, dann müssen wir Google auch die Möglichkeit geben, in unsere Mails zu gucken. Da führt kein Weg dran vorbei. Und
ich habe ja diesen völlig beknackten Shitstorm über dieses Zitat, glaube ich, irgendwie, dass Google in irgendeinem... Hast du mich wieder freigeschaltet? Ja, ne?
Du bist ja klar.
Dass Google irgendwo geschrieben hat, dass halt Leute, die... Google-Dienste anmailen oder Leute mit Google-Diensten anmailen, halt keine Privatsphäre haben oder so etwas. Gab es da irgendwo so ein
Statement? Naja, es gab, es war wohl aus dem Kontext gerissen, ich weiß aber nicht, aus welchem Kontext es gerissen worden war, aber es gab dieses...
Im Urteil.
Es gibt ja diese sozusagen, dass es gibt bei... darauf haben sich halt die Google-Anwälte zurückgezogen. Und das ist natürlich wirklich fragwürdig. Und zwar sozusagen, Privatsphäre-Einstellung für euch. Ihr habt doch in den AGBs auf eure Privatsphäre verzichtet. Was wollt ihr denn? So nach dem Motto.
War aber Quatsch, weil das war es ja nicht. Ne?
Ja, nee. Und daraufhin haben die dann aber gesagt, ja, Moment mal, aber Leute, die Mails an Leute schicken, die bei Gmail sind, haben diesen AGBs nie zugestimmt.
Und da tauchte dann irgendwie in dem Zusammenhang die Aussage auf, naja, wer an Google E-Mail schickt, der muss ja schon wissen, worauf er sich einlässt, so nach dem Motto, an eine Gmail-Adresse.
Genau.
Das ist so ein bisschen jetzt wie dieses, welche Uni war das, die pauschal alle E-Mails abgelehnt hat von
das
von E-Mail-Adressen, die auf Hotmail oder Gmail oder weiß der Teufel was enden, was natürlich also an Beklopptheit nicht zu überbieten, egal. Ja, gut.
Ja, also das war irgendwie ziemlich bescheuert und es ging natürlich darum, dass Google halt eben eine entsprechende Auswertung fährt auf, also sowohl für die Werbung als auch für Spam, als auch für Priority Inbox, dieses Ding, was sie auch irgendwie für die Gmail-Nutzer haben. Das sind alles natürlich Algorithmen, die auf die Mails angewandt werden. Es ist nicht so, dass halt irgendwie, keine Ahnung, Matt Cutts da liest, da sitzt oder Larry oder Sergey Brin oder was weiß ich und alle E-Mails durchliest. Aber das sind natürlich Algorithmen, die darauf angewendet werden, die natürlich auch eine Inhaltsanalyse machen.
Und sie sind lesbar für jeden. Also das ist ja sowieso ganz genau. Klar. Also
funktionieren übrigens aber auch nicht mehr natürlich, wenn du verschlüsselst.
Naja, was dann immer noch funktioniert, ist der Mail-Client, der bei dir auf dem Gerät ist. Also du könntest natürlich auf deinem Computer immer noch einen Spam-Filter laufen lassen und das der geht da, ja, gibt einfach diese Mails nicht raus. Was echt krass geworden ist und mir ist das irgendwie, es ist einfach furchtbar bequem, die Daten zentral zu sammeln und vielleicht muss da auch einfach ein Umdenken eintreten. Also ich zum Beispiel bin jetzt, ich schreibe gerade eine App, wo ich Dateien, einfach weil es wesentlich praktischer ist, direkt auf dem iPhone verwalte und nicht über irgendeine API. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass ich das, solange ich Apps entwickle, mache. Weil normalerweise ist der Ansatz immer der, die Daten werden an den Server geschickt und da zentral verwaltet und ohne den Server sind wir alle nichts. Es gibt eigentlich keinen wirklich guten Grund dafür, das so zu handeln, außer dass es ja, tatsächlich, dass es so gewachsen ist. Also dass sozusagen, dass zuerst die Webdienste da waren, also sozusagen als große Innovatoren unserer Zeit und die jetzt anfangen, Apps zu entwickeln und die dann natürlich sagen, okay, die Apps müssen mit der Webseite verbunden sein. Aber du könntest, es spricht absolut nichts dagegen, zu sagen, also da ein Umdenken einzuleiten. Und es ist natürlich absolut klar, dass wenn man sagt, okay, wir bearbeiten diese Daten jetzt direkt aus dem Telefon, dass dann schlaue Menschen ankommen und sagen, ja, aber das Backup, das landet ja dann doch wieder bei Apple oder bei Google. Das stimmt. Ganz ohne Frage. Das ist nach wie vor, also die Daten sind da nicht wirklich ernsthaft sicherer aufgehoben. Aber man hat bei einem Teil der Entwickler dann wenigstens mal so ein kleines Umdenken eingeleitet, nämlich ihr müsst nicht alle Daten über den Server laufen lassen. Und bei Gmail ist es genau das Gleiche. Die Leute sagen jetzt, ja, aber wenn Google nicht an die Daten rankommt, wer soll denn dann meinen Spamfilter steuern? Ja, man könnte den gleichen Spamfilter, der bei Google auf den Servern läuft, den könnte man auch bei euch auf dem Computer zu Hause installieren. Also das wäre vielleicht erstmal nicht ganz so bequem für Google oder wie auch immer, aber es wäre im Endeffekt genauso gut machbar.
Also das Internet ist natürlich designed dafür, dass es halt Ende zu Ende funktioniert und deswegen sind eigentlich auch die natürlichsten Lösungen die Lösung, die sich an den Enden also an den Enden sollen die Applikationen laufen, ja?
Direkte Wege, ja, genau. Das wäre eigentlich
und,
das.
Also und alles, was sozusagen in diesem Zwischenstadium, in dieser Cloud passiert, ist eigentlich etwas, was gar nicht nötig ist.
Ein bequemer Defekt.
Design her.
Ja.
Wobei man da auch fair sein muss und sagen muss, dass natürlich zentrale Datenhaltung einen extremen Vorteil hat. Also mehrere extreme Vorteile.
Ja.
Du kannst natürlich beispielsweise, wenn du Daten auf dem Server machst, kannst du eine leichte Durchsuchbarkeit aller Daten. Du kannst die dort leichter...
Geht lokal im Zweifelsfall genauso gut.
Nicht, wenn du userübergreifend suchen willst halt, ne?
Das ist Ach so, halt, ja, na ja, klar. Aber also, wenn ich nur an meine Daten ran will, also sozusagen... Das ist
halt so der Unterschied zwischen BitTorrent und Napster halt, ne? Also, wobei Napster ja auch nicht die Daten gehalten hat, sondern nur die Metadaten.
Nein, Moment mal, also ja.
Zentral,
Aber sagen wir mal, also ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt sagt, also man könnte ja immer noch sagen, ein Teil der Daten, also will ich gerne wieder veröffentlichen und mit also man könnte ja eine Zwischenlösung machen. Man könnte gezielt sagen, ein Teil der Daten bleibt nur auf meinen Geräten und wirklich nur da. Und wenn wir alle brav IPv6 hätten und eine echte IP-Adresse, dann könnte sich unser iPhone auch problemlos mit unserem eigenen Backup-Computer verbinden und da das Backup hinschieben. Das wäre ja alles machbar.
Das ist ja auch eine der Hoffnungen irgendwie, dass halt mit IPv6 wirklich das Internet wieder dezentraler wird.
Ne? Das ist echt ein großer Defekt, wie ich finde. Ich finde auch, dass es sowas wie BitTorrent für Webseiten nicht gibt. Also sozusagen, dass ich irgendwie eine Webseite hoste und nicht auf einen zentralen Anbieter, das ist auch irgendwie so eine kaputte Stelle im Netz. Dass wir immer, also wenn wir eine Webseite haben wollen, die auch einem großen Benutzeransturm halbwegs gewappnet ist, dann müssen wir zu einem großen Anbieter gehen. Egal was. Also genau.
Und das hat natürlich auch eben, und das ist noch ein zweiterer Vorteil für zentrale Haltung natürlich, dass du dort Hardware und Kompetenzen und alles Mögliche zentralisieren kannst. Kannst du sagen, okay, wir haben hier ein Rechenzentrum, das ist halt mit einem dicken Glasfaserkabel angebunden und dort haben wir halt irgendwie unsere Techniker, die 24/7 am Start sind und die Server überwachen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die kannst du halt als Privatperson bei dir zu Hause nicht an den Start bringen.
Aber es ist auch eine ausfallfällige, anfällige Monokultur. Also ich meine, das erlebt man ja gelegentlich mal, es passiert zum Glück.
Aber die ist wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist sie nicht so Ausfall wahrscheinlich wie dein Rechner zu Hause.
Wie mein einzelner Rechner zu Hause nicht, ja. Aber wie alle anderen Rechner zusammen, also jeder
BitTorrent, ja klar,
okay. ist wesentlich stabiler als jegliche Infrastruktur.
Klar, also da bin ich auch gespannt, ob da nochmal irgendwie geile Entwicklungen passieren. Das wäre interessant zu wissen. Aber Wissen ist komplett abgekommen, glaube ich.
Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen dafür, dass wir langsam dass wir die restlichen Themen dann beim nächsten, die restlichen 5 Punkte dann beim nächsten Mal durchgehen.
Ja,
oder willst du jetzt
machen, oder? Ich meine, das sind jetzt nur noch 3 Punkte eigentlich.
7, 8, 9, 10. 4.
4,
na gut. Na gut, mach schnell.
Genau, also was ich eigentlich auch schon angedeutet habe beim vorherigen.
Soll ich nochmal lesen? Der Cyberpunk ist tot, der Hacker nackt.
Nicht der Cyberpunk, sondern der Cypherpunk.
Ach, Cypherpunk.
Du musst genau lesen.
Oh.
Nicht das Cyberpunk. Cyberpunk ist ja.
Was ist der Unterschied zwischen Cypherpunk und Cyberpunk?
Also Cyberpunk ist ja diese William Gibson-mäßige Romanfigur, die halt so der Hacker Gegenkultur in einer dystopischen Welt unterwegs ist. Also so eher so eine literarische Figur. Der Cypherpunk ist daran angelehnt, ist aber tatsächlich ein Kind der Kryptographie, also Cypher heißt ja chiffrieren und ist halt ganz klar auf dieses, es gibt ein Cypherpunk-Manifesto, also ein Manifest, das so ein bisschen behauptet, dass mit Kryptographie und den neuen, also man muss dazu sagen, Kryptographie gibt es ja auch noch nicht so lange, das ist ja irgendwie seit den 80ern. In den 80ern kam das ja irgendwie auf und da gab es dann halt tatsächlich irgendwie so utopische Ideen, dass halt mit Kryptographie plötzlich der totale Kontrollverlust der Staaten stattfindet und dass halt jetzt irgendwie so die auch gar nichts mehr gegen uns machen können, weil wir haben jetzt starke Kryptographie und damit können wir uns gegen jeglichen Zugriff und jegliche Begehrlichkeiten des Staates halt irgendwie schützen. Das ist übrigens eine Ideologie, die immer noch teilweise in der Hackerkultur sehr verbreitet ist. Ich meine, das Buch von Julian Assange, Jacob Applebaum, Jeremy Zimmerman und Andy Müller-Magun hieß ja Cypherpunks.
Ja. Yeah.
Wo sie so ein bisschen auch genau zu dieser Conclusio kommen und zu sagen, so ja, ist alles vorbei, schlimm und hast du nicht gesehen, aber die Kryptographie wird uns alle retten. Ja? Das ist eine Ideologie, glaube ich, die, finde ich, hat sich jetzt der Snowden auch erledigt. Denn wie gesagt, also das Metadatenproblem, du hast da, es gibt da zwar irgendwie nette Ansätze, da irgendwas zu machen, aber solange die nicht irgendwie benutzbar sind und solange die nicht irgendwie eine Rolle spielen, kann man davon eigentlich ausgehen, dass der Data Scientist den Cypherpunk nackt gemacht hat. Und ja, und die Inhalte seiner E-Mails interessieren den die NSA dann doch auch nur im Ausnahmefall. Wichtiger ist halt, mit wem er halt eh irgendwie Kontakt hat und so weiter und so fort. Das heißt also, Kryptographie wird uns nicht alle retten, Kryptographie wird nicht die Lösung sein und Leute, die das behaupten, die sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen wrong geproved. Gut. Wobei natürlich, natürlich kann immer noch was passieren. Ich meine, wir haben jetzt auch diesen krassen, das haben wir letztes Mal drüber schon geredet, über den krassen Tor-Geschichte geredet. Gut. Der achte Punkt. Die Grenzen der Überwachung nicht zwischen den Staaten, sondern zwischen oben und unten. Das ist so ein bisschen das, was mich momentan an der Debatte am meisten ärgert und aufregt, ist halt tatsächlich diese ständige wir müssen jetzt aufpassen und die amerikanischen Server und so weiter und so fort. Das hat zwar in einer gewissen Hinsicht auch seine Berechtigung, weil natürlich wir das halt gesehen haben, dass halt die NSA im Zweifelsfall auf alle Server Zugriff hat und sich auch den Zugriff nimmt, die auf amerikanischem Rechtsgebiet vorhanden sind. Was aber natürlich auch Quatsch ist, weil auf der anderen Seite, weil erstens der BND, wie wir jetzt auch herausgefunden haben, eng zusammenarbeitet mit der NSA und die deutschen Behörden eng zusammenarbeiten mit der NSA. Und weil natürlich auch wir nie sicher sein können, ob dann nicht irgendwie unsere deutschen Server dann vom BND wiederum abgehört werden und von den chinesischen Diensten oder hast nicht gesehen. Das heißt also mit anderen Worten, was dort passiert, ist ja eigentlich eher eine gemeinsame Aktion der verschiedenen Regierungen und ihrer Dienste gegen die Bevölkerung.
Ja, das stimmt. Also ich sehe das Problem, was du siehst, auch. Also sozusagen, es haben sich ja eigentlich im Wesentlichen die Dienste der einzelnen Länder gegeneinander, also tauschen halt unter anderem ihre Daten aus und so, und da funktioniert ja offensichtlich die Globalisierung der Geheimdienste doch relativ gut. Auf der anderen Seite halte ich aber diese ganze Schlandnet-Diskussion jetzt, wie du sie da so schön nennst, für ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist sie furchtbar geeignet dafür, um irgendwelche Ressentiments zu wecken und irgendwie dämliche Nationalismen raus und Patriotismen rauszubuddeln und dieses E-Mail for Germany, wie heißt das? Dieses
E-Mail made in Germany. Also das war ja der Overkill an Dummheit.
Also diese total.
Nur weil sie SSL zwischen ihren Mail-Servern umgeschaltet haben, was Google übrigens schon seit immer hat.
Ja, ja.
Also machen sie jetzt hier. Jetzt sind wir aber hier Deutschland sicher und HSA, ja, ja. Datenschutz.
Also das ist so billige Marketingaktion. Das ist. Das ist ganz furchtbar. Auf der anderen Seite finde ich aber diesen Hebel insofern ganz spannend, dass ich schon einige Medien erlebt habe, wo Prognosen gehandelt werden, zum Beispiel wie schlimm es amerikanische Firmen treffen wird, dass diese ganze NSA-Affäre jetzt aufgeflogen ist und dass natürlich, oh Gott, unsere Wirtschaft im IT-Bereich könnte um 30% einbrechen, dass das Zahlen sind, die durchaus auch mal Kongressabgeordnete wecken und dass das wir haben einen wirtschaftlichen Nachteil davon, wenn wir so weitermachen. Es gibt nicht viele Argumente, die in Amerika weit tragen, aber das ist ein Argument, was glaube ich, es gibt auch hier nicht viele andere Argumente, die weit tragen, außer, das schadet aber der Wirtschaft und wenn die einzelnen Staaten es so schaffen, auf diese Art und Weise gegenseitig ihre Wirtschaft so ein bisschen zu piesacken, was sie offensichtlich gerne tun, wenn sie die Chance dazu haben, dann gibt es irgendjemand, der vielleicht sagt, okay, wir hier haben uns wirklich irgendein halbwegs sicheres Verfahren ausgedacht, um gegen Überwachung zu schützen, oder wir sind wirklich ein glaubwürdiger Staat und überwachen nicht. Und die hätten dann einen großen wirtschaftlichen Vorteil. Ich glaube, das ist eine der wenigen Chancen, die man überhaupt hat gegen diese Überwachung.
Ja, also das sehe ich auch so. Also das fände ich auch ein positives Outcome, wenn so etwas passieren würde. Ich glaube beispielsweise, dass Microsoft echt richtig in den Arsch kriegt jetzt. Also die sind ja nochmal ganz besonders aufgefallen, weil deren Kooperation mit den Geheimdiensten ja nochmal irgendwie extrem schleimig war. Und das wurde ja nochmal alles detailliert ausgedingst, ausgebreitet.
Naja, präventiv Medien. So ein bisschen.
Auch so genau, irgendwie so.
Wir haben hier diesen neuen Dienst, wollt ihr nicht schon mal die Daten abgreifen?
Genau, sowas. Und ich glaube, auch gerade weil Microsoft fast eigentlich nur noch das Business-Standbein hat, ja, dass ihnen das momentan echt nochmal, das bricht ihnen das Business-Standbein so. Weil gerade als Firma hast du da keinen Bock drauf, glaube ich.
Naja. Ja, also wie gesagt, ich habe mal bei einem Konkurrenten von Skype gearbeitet, oder von eBay gearbeitet, der Skype als Skype noch zu eBay gehörte, Skype als Kommunikationstool eingesetzt hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass da eine erstaunliche Schmerzlosigkeit oder beziehungsweise Ignoranz gegenüber diesem Problem existiert. Also
ja. Punkt 9, wir brauchen aktivistisches Big Data. Das ist so ein bisschen so eine Erweiterung das neue Spiel heißt Transparenz und Vernetzungsgeschichte. Das heißt, ich finde halt extrem gut, dass halt irgendwie es bereits datengetriebenen Aktivismus gibt. Ja? Mhm. Aber da ist halt noch eine Menge mehr möglich. Und so die Richtung zeige ich so ein bisschen auf. Also beispielsweise die Sachen, die Open Data City macht, die bisher eigentlich nur, was heißt in Anführungsstrichen, nur Visualisierungen sind, was ja auch schon aber trotzdem eine extreme Wirkung entfalten kann, wenn man bestimmte Prozesse und bestimmte Dinge einfach visuell mal darstellt, dann kann das ein extrem guter politischer Hebel sein. Und in diese Richtung und noch weiter sollte man gehen. Ein anderes Beispiel sind die italienischen Behörden, die tatsächlich mit so einer Art Big Data Auswertung die CIA ganz schön geärgert haben. Also die haben CIA-Agenten auffliegen lassen in ihrem Land. Das ist eine echt spannende Geschichte, die wohl irgendwie auf der auf DEFCON erzählt wurde von irgendeinem der Leute, die daran beteiligt waren. Genau, und das, was ich jetzt sage, ist halt, wir brauchen mehr davon, wir brauchen auch mehr sophisticated Sachen. Man muss dazu sagen, diese ganze Big Data Technologie, das ist alles noch extrem wissenschaftlich. Das sind echt Leute, die da noch so richtig eine wissenschaftliche Ausbildung dafür brauchen. Und das Know-how davon ist knapp. Die Leute sind hochbezahlt, die darin arbeiten. Wir müssen das vergesellschaften in dem Sinne, dass das Know-how natürlich jetzt langsam auch in die Hacker-Community fließt, wie das ja eigentlich sonst bei allen anderen Technologien auch passiert, dass sich die Hacker sich dann auch echt den Hardcore-Stuff aneignen. Bei Big Data sehe ich das nicht und ich habe den Eindruck, dass es da noch sehr viele Berührungsängste gibt. Man braucht sich dann immer mal Fefe durchlesen, der da immer jeweils gegen Big Data rantet und sagt, das ist alles einfach böse und es hat einfach zu verschwinden. Das wird aber nicht verschwinden, natürlich wird es nicht verschwinden, sondern wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass auf aktivistischer und ziviler Seite die Kompetenzen dafür errungen werden, jetzt auch auf diesem Gebiet mit den Geheimdiensten und den überhaupt staatlichen und sonstigen Institutionen mitzuhalten. So, und als 10. habe ich nochmal so ein bisschen, als letztes nochmal so ein bisschen die, versuche ich jetzt nochmal klar zu machen, dass es halt alles ganz schlimm aussieht, aber dass ich glaube, dass das neue Spiel besser wird. Und zwar insofern, dass dass die Karten jetzt neu verteilt sind, dass wir um neue Dinge streiten und dass im Endeffekt die Macht der Zivilgesellschaft durch die neuen Technologien nicht zu unterschätzen ist. Dass wir mehr Budget haben, dass wir mehr Prozessorzeit haben, dass wir mehr Köpfe haben als die Geheimdienste und dass dass wir auch die entsprechenden Tools haben, all diese Dinge zu organisieren und dass wir da durchaus als Zivilgesellschaft ein neues Selbstbewusstsein haben könnten oder haben sollten, in diesem neuen Spiel mitzuspielen. So, das waren die 10 Thesen.
Okay. Ich fürchte, ich halte es echt nicht mehr. Ich bin gerade
gut.
Ich bin
machen wir ich jetzt bin, einfach mal.
Würde sagen, okay, haben wir dem letzten, also ich
Ja, gut, dann lasse ich jetzt meine Buchempfehlung nochmal weg.
Gut, müssen wir beim nächsten Mal machen. Tut mir furchtbar leid. Ich bin echt gerade
furchtbar durch. Nee, es ist auch wieder ein langer Podcast geworden.
Ja, mal gucken. Hat überhaupt jemand bis zum Ende gehört? Sagt mal Bescheid, wenn ihr bis zum Ende habt. Falls ihr so irre wart, bis zum Ende zuzuhören.
Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Also der Stream hat einen...